Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 111. Heute mit Matt.
Hello.
Mit Felix.
Wir sind ein bisschen spät heute.
Du bist schon total deprimiert.
Ich bin ein bisschen deprimiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Anderthalb Stunden zu spät hier. Schuld daran ist der Flydi.
Ich bin schuld.
Und der auch schuld ist an diesem ganzen Chaos, der Gast heute, Marcel. Hallo Marcel.
Hallo, ich bin schuld. Ich nehme alles auf mich.
Ja. Nee, es geht nicht, hat der Flydi schon gemacht.
Ja.
Okay.
Ja,
ist ein verdammt.
Flydi died for your sins.
Geteilte Schuld ist... halbe Schuld? Nee, ist doppelte Schuld?
Ja, sind doppelt Schuld einfach. So ist es.
Genau. Macht nichts, jetzt funktioniert's ja. Ihr seid wieder in Heidelberg per VoIP zugeschaltet. Wir sitzen hier in Stuttgart.
Volgograd.
Ach, stimmt.
Gott, was? Echt? Bist du betrunken oder was? Wir haben doch gar kein Cidre.
Also in anderthalb Stunden haben wir es nicht vom Volgograd nach Stuttgart geschafft.
Nee, aber du weißt, ich bin müde.
Wir haben hier VPN gerade nach Stuttgart drauf. Ja.
Tut mir leid.
Ingo halluziniert
wir
schon.
Wir sind wie immer aus Volgograd und haben aus Hamburg leckere Kekse bekommen.
Oh yeah.
Wir haben hier leckere Heidelbeeren in Heidelberg.
Lame.
Kekse.
Ja. Es ist Weihnachten, okay. Es gibt Kekse, keine Heidelbeeren.
Aber echt.
Die sind eingeflogen aus Chile. Ich war noch nie in Chile, aber ich esse Heidelbeeren aus Chile.
Mm.
Ist voll geil.
Mm. Also ich kenne ja, dass da Wein herkommt, aber was machen die
mit Heidelbeeren? Bitches.
Okay, machen wir weiter.
Gut, also Kekse von Tuxinaut, vielen
sind
Dank
eh besser,
dafür.
So.
Wir haben hier was, 2, 4, 5 verschiedene Keksorten.
Gehen wir ganz kurz durch, wir sagen nur die leckersten. Linzer Sterne sind die leckersten und der Rest ist auch alles lecker.
Nee, die Haferdinger sind auch lecker.
Ich fand alle lecker. Ich glaube, ich habe noch gar nicht alle probiert, aber ich habe alle lecker.
Aber
alle, die ich probiert habe, fand
aber
ich lecker.
Aber du kriegst ja so eine Tüte mit nach Hause.
Dann kannst du die alle bewerten nochmal.
Bewerten. Also vielen Dank. Dass es auch dieses Jahr wieder geklappt hat. Tuxinaut hat uns leckere Kekse, die waren echt kurz vor knapp. Also bevor ich zu Hause losgefahren bin, eine halbe Stunde bevor ich losgefahren bin, kamen die Kekse endlich per DHL.
Oh,
ich glaube, DHL ist einfach überstrapaziert.
Meinst du mit diesem Weihnachten? Das haben sie gar nicht mitbekommen. So. Nee. Shit, Weihnachten, was passiert? Warum wurden die ganzen Leute irgendwie Dinge
Sachen
verschickt?
Schicken. Es dauert
komisch.
Alles länger als sonst.
Ja. Gar nicht wie jedes Jahr.
Ja, das liegt an der Islamisierung des Abendlandes.
Naja.
Okay. Wir gehen nicht mehr drauf ein. Wer die Pre-Show gehört hat, weiß warum.
Genau. Wer es durchgehalten hat.
wird wissen, worum es jetzt da ging.
Und wenn nicht, dann ist auch gut.
Wenn nicht, ist auch gut.
Machen wir weiter.
Kommen wir zum Blast from the Past. iHeath-App.
Was ist
Ja, ich glaube, der Matt und der Felix haben da vor einer Weile mal drüber diskutiert, dass er jetzt irgendwie Twitter angefangen hat, so raus aus dein Handy auszuschnüffeln und zu gucken, was denn da vor andere Apps drauflaufen. Turns out, da gibt es jetzt ein Framework, was das automatisiert auf GitHub. Und,
sehr gut.
Sollte man das haben wollen.
Total praktisch, aber dafür brauchst du die ID. Also du musst die ID auflösen können quasi.
Ja, nee, du brauchst halt diese URL, auf die die Apps reagieren.
Okay. Und wenn die nicht reagieren, dann geht es nicht, oder?
Dann nicht. Dann wird davon ausgegangen, dass sie nicht da sind. Aber also dieses Framework funktioniert ja auch nur so, dass es bekannte, also Apps, deren URL-Schema bekannt ist, erkennt und die anderen halt nicht. Und bei den Apps, die dann halt erkannt werden, da ist ja dann schon klar, dass die auf ein URL-Schema reagieren, weil ansonsten wären sie nicht bekannt.
Okay. Na gut, also bei Android weiß ich, dass du da eine Permission haben kannst, womit du dann einfach sagen kannst, gib mir doch einfach alle Apps, die installiert sind.
Oh.
So gut. Okay, weiter schön.
Dann, ich hatte ja letztes Mal rumgeheult, dass mein SSH irgendwie laggt. Ich habe auch ganz, ganz viele Tipps bekommen, was ich alles noch tun kann in den Kommentaren. Vielen Dank nochmal dafür. Aber einer hat den Vogel abgeschossen, weil er hat die Lösung gebracht.
Oh
und
yeah.
Es tut echt weh. Schuld war nicht etwa irgendwie der Server oder komische Sachen, sondern das ganz, ganz Seltsame war, die Fritzbox war schuld.
Und
die Fritzbox?
Wieso?
Ja, die Fritzbox in der Version 6.20, die gerade aktuell ist, zumindest die
also
für
das Fritz OS.
Das Fritz OS, genau.
Fritzos
auf der Fritzbox, also Fritzos 6.20 hat irgendeinen komischen Bug, der dazu führt, dass SSH-Verbindungen über WLAN kaputt sind.
Was, wie, ja, funktioniert
das? Frag mich dann.
Also ich hab solche WLAN-Probleme schon mal gesehen bei alten Android mit irgendwie bestimmten anderen Routern oder so. Dann sind die halt quasi in ihr WLAN-Standby gegangen oder so ein Quatsch. Und dann sind die aber dann nicht mehr so hochgekommen und haben quasi die ganze Zeit verkrebelt.
An mehreren Rechnern.
Das gleiche Problem.
Ja, und shit, zu Hause halt mit einfach Laptop.
Nicht in Ordnung.
Und tatsächlich
Router sollten an solchen Sachen nicht schuld sein einfach.
Nee. Und deswegen habe ich ja auch da überhaupt nicht dran gedacht.
Ja, wieso auch, ja.
Ja, ich habe halt dann getraced und geguckt, ja, okay, da kommen irgendwie TCP-Retransmissions und irgendwie, ja, daran liegt's wohl irgendwie, aber was machst du jetzt? Haben mir ja auch noch ein paar geschrieben, ja, probier mal dies und probier mal jenes. Und Lösung des Problems war einfach, die Fritzbox zu updaten. Das schöne, schlimme an der Sache ist, ich weiß jetzt nicht, die Fritzbox, also das FritzOS 6.20 ist jetzt für alle neueren Geräte letzte Woche rausgekommen. Also sie hatten ja vor ganz längerer Zeit schon die neuen Modelle geupdatet, also diese 7390 und 7490 oder so, ihre neuesten Modelle halt. Die haben ja das FritzOS 6.20 schon lange. Und jetzt seit
soll ich jetzt mal im laufenden Betrieb die Fritzbox updaten?
Ja, mach, probier das doch einfach mal.
Could possibly go wrong.
Was hast du gesagt, FritzOS 6.20?
Ja. Hat okay, scheinbar das schon. Problem.
Gut. Ja. Ja.
Und welches?
Also das behebt es oder das sorgt für das Problem? Das
sorgt für das Problem.
Okay. Achso, dann hab ich das Problem vielleicht und hab's noch nicht gemerkt.
Ja, kommt drauf an, wenn du die 7390 hast. Sonst.
Ich habe eine 7390.
Nur auf der 7390.
Hast du das vielleicht das Problem?
Ja, aber du würdest es ja schon merken, du wirst ja jetzt schon die ganze Zeit weinen.
Genau, also wenn du auch, wie letzte Woche ich, geweint hättest, vor 3 Wochen, geweint hättest, dass deine ganzen SSH-Verbindungen irgendwie komisch sind, dann wäre das auch eine Möglichkeit.
Ich bin gerade SSH im Chat und das tut noch so.
Ja, jedenfalls.
Vielleicht sollte ich aber trotzdem mal updaten.
Nee, kannst du ja nicht. 6.20 ist die letzte Version. Oh, oh. Was man machen kann, ist auf die Laborversion zu updaten. Das habe ich getan. Schön. Und zumindest bisher ist das Problem weg.
Dafür hast du wahrscheinlich 20 andere Probleme.
Das ist mir jetzt erstmal egal.
Solange SSH funktioniert.
Ja, HTTP geht nicht mehr, ja.
TCP/IP. Du kannst ja alles durch SSH tunneln.
Genau. Ja. Ist alles ja egal. Tunnelbar. Weißt du, wenn wenigstens VPN, also OpenVPN und SSH funktioniert, super Sache.
Stimmt, ja, das Einzige, was man braucht.
Ja, ja. Weil du kannst den Rest alles durchtunneln.
Deshalb ist auch in der Regel sowas an Unis gesperrt.
Was? Warum sollte man sowas sperren? Das Beste.
Dann macht man halt SSH über Port 80. Die Packet Inspection machen die ja wohl nicht.
Vielleicht? Musst du mal schauen, wenn dein blöder Webproxy das schon gerne den HTTP-Request am Anfang sehen will.
Jedenfalls,
Long
du
Story
hast rausgefunden, was
short,
es war.
Genau.
Laborversion.
Schuld war jetzt die nehmen. Fritzbox.
Das ist einfach nicht der
Und wenn ihr das Problem auch haben solltet, also es gibt ja auch einen extra Eintrag auf der AVM-Seite dafür.
Was sagen die? LOL! Ja, sagt
halt,
ich ja, sagen.
Nee, da steht halt drin, ja, wenn sie das Problem haben, warten sie doch auf die neue Version. Du denkst, wait, ich habe das jetzt seit 2 Monaten, das Problem. Und nein, ich will nicht länger warten.
Ja, du bist ja so schon, hast auf andere Dinge dann schon lang genug gewartet.
Genau.
Ja, mit dieser Version. Ach. Ja, also ich meine, was man natürlich auch immer machen kann, ja, man kann zur Telekom gehen und sich einen Speedpod kaufen oder zu Vodafone und sich eine Easybox holen. Die haben das Problem bestimmt so in der Form nicht. Nee,
genau, da könnte eventuell
ein passendes Mimimi für später. Dafür hat man andere Probleme und kann plötzlich keine E-Mails mehr verschicken und so.
Ja, siehste.
Kannst du über SSH machen.
Also ich meine.
Das könntest du ja wieder über SSH machen. Siehste.
Dann geht's ja wieder.
Ja, aber guck mal, Fly, wie viel Prozent aller E-Mails sind Spam? Siehste, braucht kein Mensch.
Siehste. Ja. Über 100%.
Also, vielen Dank an Florian nochmal, dass er den Tipp gegeben hat und das war's, Gott sei Dank. Kommen wir zum Toten der Woche. Ich kann den Namen nicht aussprechen, irgendjemand ist tot.
Drei Leute.
Der Ezra.
Ich habe den ersten Mal reingeschrieben, das war tatsächlich schon Ende November, ist schon eine Weile her. Das ist der Ezra Zygmuntowicz. Das ist einer der Co-Founder von EngineYard gewesen und der hat auch viel an dem Ruby Web Framework MERP gearbeitet, was später dann zusammen mit Rails gemerged wurde. Und hat viel, viel in der Ruby-Szene gemacht und war da hoch angesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum er gestorben ist. Auf jeden Fall haben sehr viele Leute um ihn getrauert. Und ist schon eine Weile her, aber ich war jetzt auch schon ein paar Wochen nicht mehr in der Sendung. Deswegen.
Ja, okay.
Ezra. Ja.
Okay, wer ist noch gestorben? Ralf Baer, der Vater aller Videospiele. Der Entwickler von Pong ist von uns gegangen. mit 92 Jahren. Traurig. Hm. Aber trotzdem, er hat uns alle bereichert mit seiner mit seinem tollen Spiel Pong.
Geile Grafik.
War Pong tatsächlich das erste Videospiel oder so das erste, was groß angekommen ist?
Er ist auf jeden Fall ein Pionier der Videospiele.
Ja, definitiv,
So. Und dann quasi gut genug. So, und noch, der Road Safety Esel ist von einem Auto überfahren worden.
Der wer?
Der UK Road Safety Donkey.
Ist das so jemand wie Dolly?
Nee, der sieht echt voll niedlich aus. Finde ich nicht in Ordnung, dass er vom Auto überfahren wurde.
Bisschen zynisch, oder?
Ja, machen wir deswegen einfach weiter.
Das ist sehr britischer Humor, ja.
Ja, also was genau hat den zum Road Safety Donkey gemacht?
Jemand hat gesagt, das ist der Road Safety Donkey und der steht quasi für alle Esel, die in Car Crashes umgekommen sind und soll die quasi als Patron vor solchen Unheil bewahren.
Das hat nicht lange gehalten.
Und dann wurde er vom Auto überfahren.
Und dann hat er seinen sozusagen, ja.
Genau, er ist Teil der Road Safety Awareness Initiative gewesen.
Ew.
Traurig.
Die Briten haben komischen Humor.
Und jetzt ist ja kein Humor, das ist überfahren worden.
Aber sie berichten so darüber.
Ja, das stimmt.
Ob ihn jemand mit Absicht überfahren hat?
Weil er gewusst hat, dass der Road Safety Donkey ist, das würde ich einfach nicht in Ordnung finden.
Stell dir vor, da fährt einer.
Schon sehr zynisch.
Fährt einer die ganze Zeit durchs Land und sucht den einen Esel, um den umzufahren.
Nicht in Ordnung.
Nicht? Ja. Oh, okay. Na gut.
Nee. Eigentlich nicht.
Dann war es das vielleicht nicht.
Ja, aber noch tot.
Noch toter.
Ja, noch tot ist die Browserauswahl bei Microsoft. Also Microsoft wurde ja dazu verdonnert, in seinem Lieblingsbetriebssystem in zumindest der EU anzubieten, es gibt nicht nur den Internet Explorer, du kannst ja auch irgendwie was weiß ich anderes wählen. Also wer mal so ein neues XP, Windows XP aufgesetzt hat und alle Updates fährt, habe ich erst letzte Woche wieder gemacht.
Warum?
Ja, es brauchte irgendjemand eine Virtual Machine, weil dieses eine Programm nur noch auf Windows XP läuft. Und
ich hätte ihn direkt erschossen einfach.
Ja. Das war die eine.
Ist wahrscheinlich weniger schmerzhaft.
Ja, dass die sagen können, ja, für Linux gibt es DOSBox, da kannst du deine Programme dann fahren.
Das war mir egal, ich habe jedenfalls Windows XP in einer virtuellen Maschine installiert und wenn du alle Updates machst, kommt irgendwann, willst du nicht hier Browser XY installieren. Jedenfalls, dieses Ding ist jetzt tot, muss nicht mehr gemacht werden, weil
der Internet Explorer nicht mehr relevant ist.
Weil das nicht mehr gültig ist. Also die wurden, glaube ich, auf eine gewisse Zeit nur dazu verdonnert und das ist nicht mehr gültig und dann macht es Microsoft natürlich auch nicht mehr.
Okay.
So. Und im Zweifelsfalle lassen sie sich jetzt halt einfach nochmal neu von der EU gängeln, aber die ist ja gerade mit Google beschäftigt und
genau, die haben so viel
hat gerade keine Zeit.
So viel zu tun, ja.
Ja.
Ja, schade. Es war ein total hübsches Window, was man nicht brauchte.
Gut. Also eigentlich nicht so schlecht. Ich mach mal hier.
Ich weiß gar nicht, wer das. Also ich fand es immer nervig, aber gut.
Was denn? Willst du doch immer den Internet Explorer eigentlich gerne haben?
Ja, ich surf immer den Internet Explorer brauchst du einmal, um dir einen anderen Browser runterzuladen.
Number one Browser Download Tool.
Ja, und wenn du dann nach irgendwelchen mehreren Updates dann plötzlich nochmal den Hinweis kriegst, ach, wollten sie nicht einen anderen Browser verwenden, sagst du, nee, mach ich schon, leck mich.
Zu spät.
Ja, genau, und dann nervt's halt nur. Gut.
Too late.
Ist jetzt. Müsste ich mal diese Woche nochmal ein Windows XP installieren, gucken, ob es immer noch passiert. Oder ob sie es jetzt rausgeschmissen haben. Nee, so wichtig ist es mir dann doch nicht. Kommen wir zum Tumblr der Woche.
Oder der Nicht-Tumblr.
Nicht ja.
Also kein Tumblr.
Aber das Prinzip ist das gleiche.
Prinzip-Tumblr der Woche.
Eine meiner Lieblings-Linkbait-Webseiten, die es gibt.
So schöner Linkbait.
Distractify. Ohne Witz. Hat mal wieder was rausgehauen, nämlich 19 Bilder, die beweisen, dass die Natur auch total drauf steht, alle Dinge wie Genitalia aussehen zu lassen.
Sehr gut.
Ja.
Schön. Kann man durchscrollen auf jeden Fall.
Ja.
Ja, das ist amüsant.
Das mich, beschreibt es
amüsant.
Amüsant beschreibt es ganz gut, finde ich.
Sehr lustig ist das chinesische Mädel, das so ein Corndog ist. Naja.
Ich frage mich jetzt gerade auch, wie lange Leute geübt haben, wie sie mit ihrer Zahnpasta einen Penis auf die Zahnbürste bekommen.
Ich glaube, er hat es aus Versehen gemacht und so, geil, Foto. Ungefähr so wird es gewesen sein, einfach.
Wahrscheinlich.
Gut, also wer darauf steht, kann sich es angucken, alle anderen. Lassen es vielleicht einfach. Kommen wir zum Kickstarter der Woche, der auch kein Kickstarter ist, sondern...
Not-Kickstarter.
Irgendwie ist die Woche alles komisch.
Prinzip-Kickstarter der Woche.
Genau, sondern es ist eine Indiegogo-Kampagne. Aber nichtsdestotrotz hat der Schmidtlauch im Chat vor der Sendung gesagt, könnt ihr das nicht noch picken? Und wir haben gedacht, na gut, machen wir das kurz.
Das muss man einfach unterstützen.
Weil es geht um Iron Sky 2. Also ihr erinnert euch ja, Nazis von der dunklen Seite des Mondes.
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie der erste geendet ist.
Nazis haben verloren.
Die Nazis haben verloren. Ja, wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube, sie wurden irgendwie...
Gehitlert. Er wurde gehitlert, indem er quasi zum Hitlergruß gezwungen wurde.
Stimmt, und dann wurde er elektrifiziert.
Genau.
Oder so.
Ja, ja,
er hat irgendwo reingefasst.
Ja.
War so absurd.
Ja.
Und jetzt wird's noch besser.
Okay. Ja, jetzt wird's noch besser.
Ja, dann freuen wir uns drauf. Um was geht's denn? Ich sehe jetzt nur irgendwelche komischen Menschen mit Dinosauriern.
Alles ist besser mit Dinosauriern, vor allem wenn Nazis darauf reiten.
Ich meine, sie könnten noch Piraten dazu nehmen.
Ah. Ja, das ist Teil 3, dann die Zombie-Piraten.
Ja, Zombie-Piraten, natürlich.
Ja. Aber du erinnerst dich vielleicht im letzten Film, ja, da waren die Nazis auf der Rückseite des Mondes, der dunklen Seite des Mondes.
Und jetzt sind sie
in der Hohlerde.
Oh.
Weil wir wissen ja alle, die Erde, die ist nicht, da ist nicht in der Mitte irgendwie der Kern, sondern in der Mitte, da sind die Dinosaurier und die Nazis.
Das ist gut, dass wir einen Physiker da haben,
der das nochmal erklären kann. Zum Glück.
Das muss man wissen,
das ist Physik.
Auf jeden Fall.
Ja, also da sind die Echsenmenschen, also es sind halt die Echsenmenschen und die Nazis.
Sehen die Echsenmenschen aus wie aus Doctor Who?
Nein, die Echsenmenschen, die tragen ja die Haut von normalen Menschen, um die Menschheit zu unterwandern.
Ah.
Aber in Wirklichkeit sind es ja alles Echsenmenschen.
Reptiloiden heißen ja auch von Kennern quasi genannt.
Kenner sagen das zu Reptiloiden.
Hm. Ah, Verschwörungstheorie-Kenner.
Ja, auf jeden Fall.
Sie sind unter uns. Ja.
Ja, buchstäblich, ne?
Ja, im wahrsten Sinne. Also beide Arten.
Alle beide.
Interessant, kurze Reverb-Chisel daran. Pixomondo macht anscheinend Visual Effects und was die wenigsten Leute wissen, Pixomondo ist in Stuttgart ganz groß.
Ja.
Bam. So. Und Udo Kier ist natürlich wieder dabei. Als Wolfgang Kortzfleisch.
Und er redet wieder Deutsch.
Was? Ja, Deutsch?
Deutsch?
Man spricht Deutsch.
Ja. In meinem Nazi-Film?
Und auch der Payden
hat sich die CSU endlich durchgesetzt. Egal.
Ja.
Reptiloide.
Genau, alle Reptiloiden sprechen Deutsch.
Auch noch as Jesus.
Auch zu Hause.
Jesus?
Egal.
Und jemand spielt Wladimir Putin.
Und alle reiten auf, haltet euch fest, Dinosaurier.
Nicht nur Dinosaurier, sondern T-Rex.
Oh mein Gott.
Bam.
Ja.
Definitiv. Ja, der versucht ja auch einen Hitlergruß in dem Trailer, aber ist leider der falsche Arm.
Der
T-Rex.
Ja.
Der wollte eigentlich nur sein Bett machen, aber.
Ja, der wollte in die Hände klatschen. Ja.
Er scheitert.
Wenn du ein Nazi-T-Rex bist, klatsch zweimal.
Genau. Also okay. Es fehlen noch ein paar Euros.
Ihr müsst sie unterstützen, damit sie den zweiten Film machen.
Ja.
Film haben wollt, dann.
Wenn ihr genauso überzeugt seid wie wir, dass das ein Meisterwerk der Filmgeschichte wird, teile ich euch jetzt.
Sie brauchen Michael Bay einfach. Ja, genau. Boom, Explosion.
Auf jeden Fall eine Explosion.
Ja.
Gut. Okay.
Jo.
Gut, kommen wir zu den News endlich und die beste News.
Das ist so toll.
Der Ingo freut sich.
Jetzt gibt es auch Titzen im Fernsehen.
Titzen-TV kommt!
Titzen-TV. Ich glaube, das gibt es schon relativ lange. Seit 9 Live oder wie heißt die Sendung im Fernsehen? Nach 12 Uhr. Das ist auch Titzen-TV.
Aber das war noch eigentlich Quiz-Sendung, wo sich nur jemand ausgezogen hat, oder?
Ja, ist ja auch Titzen-TV.
Achso, okay.
Hm. Ich weiß das.
Gut, nicht. Also 9 Live kommt endlich ins deutsche Fernsehen. Nein, Samsung bringt endlich einen Fernseher raus, auf dem Titzen laufen.
Weil das Smartphone ist ja noch nicht, also weißt du, Smartphone kriegen sie nicht hin, wenn sie gleich Fernseher.
Aber sie haben ja schon eine Smartwatch, eine Titzen-Smartwatch.
Ja.
Ja.
Ist sie gut? Läuft da ein ganzes Titzen drauf?
Da läuft ein ganzes Titzen drauf, ja.
Ein Titzen.
Nee, haben sogar eine.
Ist das eine Einheit für irgendwas?
Ja.
Ja, der neue Vaporware Award. Ein Titzen gleich zweimal Duke Nukem Forever.
Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, haben wir eigentlich schon irgendein Device irgendeiner Art gesehen, wo schon mal irgendwo demonstriert wurde, dass dieses Betriebssystem irgendwas tut?
Ja. es gibt tatsächlich zwei Smartwatches mit Hitzen. Von Samsung.
Moment, zwei Modelle oder zwei Exemplare?
Sowohl als auch.
Es gibt
Modell 1, Modell 2.
Genau. Genau. Gibt wohl zwei Modelle und hat nicht irgendein chinesischer Hersteller nicht auch so ein Titzen-Tablet rausgebracht? Haben wir drüber geredet. Es
wurde wahrscheinlich mal irgendwas angekündigt.
Nee, ich glaube, irgendein Hersteller hat tatsächlich irgendein Titzen-Tablet so zum Kaufen rausgebracht. Ob es jemand gekauft hat, weiß ich auch nicht.
Sie haben es so rausgebracht. Und dann wollte jemand kaufen, aber dann gab es keins. Waren schon alle ausverkauft.
Ich finde es ja auch sehr lustig, dass als Quelle für diesen Artikel hier der Blog titzenexperts.com. Ich wusste nicht, dass es Titzenexperts-Blog
ist. Das ist wahrscheinlich die einzige Quelle überhaupt, die es zu Titzen noch gibt.
Na ja, gut, es kommt daher, dass es auch Migo-Experts und ich glaube Maemo-Experts.
Aber kannst du nicht titzen.expert oder so kaufen dann? Ist doch viel besser.
Kannst du nicht zu dem Laden gehen? Es gibt doch so ein Experts.
Experts
Elektrohandel. Ja. Genau. Ja. Kannst du da nicht hingehen und sagen, ich hätte gerne du mir nochmal so ein Smart TV.
Vielleicht kannst du auch eine Subdomain anfragen bei Expert. Dann kannst du titzen.expert machen.
Ja, gut. Also Smartphones kommen nicht raus, aber es kommt zumindest, kommt's ins Fernsehen und auf Smartwatches und es wird total konvergent und einheitlich.
Convergent. Ja,
genau.
Total Future.
Einfach. Es wird total das Beste. Und
total.
Nächstes Jahr ist das Jahr von Titzen.
Was?
2000.
Ja, was denn jetzt?
Spezifizieren.
Titzen auf dem Desktop.
Nee, das Linux dann schon.
Titzen am Handgelenk.
Das
Jahr das gibt's ja jetzt schon. Das kannst du jetzt schon kaufen.
Das Jahr von Titzen auf der Welt.
Auf der Welt? Wie auf der Welt?
Naja, ein Titzen wird dann rauskommen.
Ein Titzen.
Fertig. Geburt von Titzen. Birth of a Tyson.
Oh yeah. Mike Tyson?
Mike Titzen. Zum Mike's Titzen.
Okay.
Gut, ich finde, Sie sollten Mike Tyson für Ihr Zeug engagieren. Wir müssen ja Wochen wert.
Als Brand Ambassador.
I'm Mike Tyson and I like Tyson.
Yeah.
Würde ich schön finden. Aber das machen die bestimmt nicht, weil die viel zu langweilig sind. So, nächste News. Wir haben Gott sei Dank nicht so viele News diesmal in den letzten drei Wochen. Ist ja quasi nichts passiert.
Da müssen wir noch sagen, Mezzo Bob hat uns das via Twitter geschickt.
Der Mezzo Bob.
Vielen Dank. Made my day on that day.
Für and was? Today. Für Titzen TV?
Ja, Titzen TV.
Alle Tage
sehr
danach.
Schön, sehr schön.
Und heute hat mein Tag Carsten Null gemacht, weil Carsten Null alleine UMTS gehackt.
Ja, er ist vorbeigekommen, hat UMTS angeguckt und dann BÄM gehackt. Mit seinen Laseraugen oder so. Ja, also wie es wohl funktioniert hat, ich habe das von dem Ingo erklärt bekommen, weil er sich da so hart eingelesen hat. Also er hat diesen kompletten Artikel gelesen, so hart eingelesen hat er sich da.
Ja.
Und zwar haben sie wohl eine Schwachstelle im SS7-Protokoll, was quasi das Protokoll ist,
über den sich Provider, Netzwerkanbieter, Netzanbieter unterhalten, Daten austauschen, die wichtig sind fürs Roaming, dass du, wenn du zum Beispiel von Deutschland nach Österreich über die Grenze fährst quasi und ein Gespräch gerade führst, dass dann der österreichische Provider dich auch übernehmen kann.
Genau.
Und das Gespräch nicht abbricht, sondern weitergeführt werden kann.
Genau, und in dem Protokoll gibt es wohl eine Sicherheitslücke, die man für bestimmte Angriffe ausnutzen kann.
Genau, und da hat sich der Carsten Null einfach an die andere Ecke der Welt gesetzt.
Genau,
und
Mr. Carsten Null ist an die andere Ecke der Welt geflogen.
Also persönlich.
Ja.
Er hat es auf keinen Fall seinen Studenten machen lassen.
Nee, seine unbezahlten
Studenten. Das macht er immer selber.
Ja, seine unbezahlten Studenten und Leute, die er einfach auspeitscht, damit sie viel arbeiten.
Was habt ihr eigentlich gegen diesen Experten, IT-Experten Null? Der ist total gut. Der hat diese Sicherheitslücke entdeckt.
Ja, der findet ständig tolle Sicherheitslücken. Was ich ihm nicht abkaufe, weil das sind zu viele, als dass er das alleine irgendwie
aber
arbeitet
hallo.
Für die NSA.
Aber hallo, es gibt auch viele Sicherheitslücken.
Bezahlte Studenten für sich arbeiten.
Ja. Es gibt viele Sicherheitslücken.
Okay. Also, ich meine, es ist nicht okay, aber.
Das ist immer so in der Wissenschaft.
Ja. Aber auf seinen Vorträgen ist er auf jeden Fall immer dabei und erzählt, was seine tollen Studenten alles gemacht haben und sagt halt, dass er es gemacht hat.
Okay, ihr findet den Carsten Null nicht so
toll. Ich finde ihn doof!
Gut, ich finde es total gut, dass er diese Lücke entdeckt hat.
Und, nicht er, System, sein Team.
Jedenfalls ist er an die Erderecke der Welt gefahren.
Wahrscheinlich in die Hohlerde gefahren, ja.
Genau. Hab hier gar keinen Empfang. Hab hier gar keinen Empfang. Irgendwie hat jemand mein UMTS gehackt, ganz klar. Ja, gut.
Hat sich als Provider ausgegeben und hat gesagt, ich hätte gerne mal das Gespräch da hinten in Deutschland von dem Herrn XY und sagt mir doch mal, was der für eine Verschlüsselung gerade fährt. Und ja, damit haben sie es halt geschafft, SMS abzufangen und Gespräche und sowieso und überhaupt. Also das Problem ist nicht, dass sie jetzt die Verschlüsselung an sich von UMTS gehackt hätten, also so wie es bei GSM ja passiert ist. Bei GSM war der Verschlüsselungsalgorithmus so schlecht, dass man einfach den ausschalten konnte ausrechnen konnte, wenn das Gespräch überhaupt verschlüsselt war. Das konnte ja auch die Gespräche unverschlüsselt führen bei GSM lange Zeit. Das hatten sie ja alles bei UMTS verbessert. Dummerweise kann jeder Provider auf der Welt einfach sagen, ja, liebe Deutsche Telekom, sag mir mal, wie das ist da mit dem Kunden XY, was macht denn der gerade da bei dir? Und dadurch an die Daten kommen, die er eigentlich nicht kriegen sollte. Und die Telekom sagt, ja, blöd.
Stimmt.
Ist so, ist aber nicht nur unser Problem, sondern es
geht. Genau, sind alle schuld und deswegen sind wir nicht schuld.
Genau,
so.
Ist irgendwie jetzt.
Das sind halt so die kleinen Details.
Ja, da musst du jetzt mal schauen. Also wir sind persönlich nicht schuld, alle sind schuld.
Ja.
Ja.
Und es müssten sich jetzt alle zusammensetzen.
Aber das machen wir nicht, weil wir sind blöd. So einfach.
Das würde sich sicher nicht lohnen, dann werden ja Leute sicher.
Mhm.
Das kann man nicht bringen.
Nee, es sind ja alle
wahrscheinlich,
davon betroffen.
Wahrscheinlich gibt es auch so ein NSA-Netz und die machen auch nichts anderes die ganze Zeit, oder? Die sagen wahrscheinlich auch, wir hätten gerne mal Gespräche Y und ZY.
Ja,
und,
du kannst es direkt an solchen Core-Routern abgreifen einfach. Du hast da
also sitzt dann wahrscheinlich viel praktischer. Ein Dienstleister in der Hohlerde und der macht es dann für die alle.
Nee, du hast tatsächlich.
Da gibt es Glasfaser direkt in die Hohlerde.
Du hast Legal Interception Dinge einfach für dein UMTS. Du kannst als Sicherheitsdienst kannst du einfach sagen, dass du bestimmte Leute überwachen willst.
Ja, aber da musst du ja extra anfragen.
Ja, du musst halt fragen und die sagen, okay.
Ja, okay. Sounds legit.
Ja, aber es ist doch einfacher, wenn du einfach dir die Daten so holst, weil sie da im Netz rumhängen.
Ist einfacher, stimmt.
Ja, siehst du.
Aber es gibt auch jetzt schon den Weg und der muss immer bereitgestellt werden, quasi von rechts wegen.
Gut. Also jedenfalls ist es blöd.
Blöd ist auf jeden Fall.
Ist jetzt zurzeit auch nicht so richtig fixbar. So irgendwas, die Telekom hat irgendwas abgeschaltet, dass es nicht ganz so einfach ist wahrscheinlich. Wird aber immer noch funktionieren. So habe ich das jetzt jedenfalls verstanden. Und ja, bis da nicht irgendwie ein Upgrade vom UMTS-Standard kommt, wird das wohl so weiter so funktionieren. Das ist etwas traurig. Aber vielleicht ist es ja broken by design, weil die NSA das braucht.
Ganz, ganz blöd gefragt. Wenn da jetzt so ein Update käme, wenn das nur im SS7 ist, das heißt, den machen die Provider untereinander. Da muss keine Modem-Firmware oder kein Baseband-Zeug irgendwie auf dem Device ausgetauscht werden.
Das kannst du einfach so machen.
Gut. Ja. Weil ansonsten würde das natürlich auch bei Apple oder so wieder zurückgehalten werden, ja, bis sie mal wieder ein Update haben, wo sie irgendwie Ringtones damit fixen. Dann machen sie das vielleicht mit rein.
Ringtones. Aber auch nur für die drei aktuellen Geräte, für alle anderen.
Jo.
Nicht mehr. Jo. Ja, also man könnte das halt irgendwie einfacher machen, weil normalerweise müssten halt nur Netze, die nebeneinander sind, auch wirklich diese Daten
austauschen können. Aber du müsstest ja denken, was du für Nachbarn hast.
Ja, das ist total schwierig natürlich. Ja. Also,
ja. Und dann so, ja, die deutsch-italienische Grenze, da direkt
da wird's aber schwer. Ja, aber stell dir mal vor, da hat jemand jetzt echt so einen ganz schnellen Jet. Und der fliegt so schnell von Deutschland nach
über
Italien,
die Alpen.
Dass er gar keinen Cell Tower in Austria hier kurz antatscht. Ja? Also sein Device ich gar nicht bei dem kurz einbucht. Was machst du dann? Und dann kommst du.
Dann kommst du. Ja, was ist, wenn du jetzt dein Handy anmachst?
Nee. Was genau. Du denn dein Handy anmachst? Oh mein Gott.
Oh, warte. Also, shit gehackt.
Es macht auf jeden Fall keinen Sinn, dass so ein amerikanischer Provider jetzt einfach mal fragen kann, was eigentlich in der Alpenrepublik der Eduan Johannen auf seinem Stall da gerade fabriziert. Weil der wird nicht gleich in New York einfach mal hingebeamt und möchte sein Gespräch, was er gerade auf dem Misthaufen geführt hat, einfach da weiterführen. Weil wird
weiß
nicht,
nicht
so.
Globalisierung.
Du meinst
Misthaufen,
Beamen.
Bauern, Landwirt.
Ja.
Ja.
Könnte man schon ein bisschen vereinfachen, aber will halt wohl keiner. Ja. Traurige Geschichte.
Persistente Tempfights finde ich auch super. Ist gerade im Chat. Es muss gut sein.
Nein, nicht persistent.
Prominent.
Prominent.
Gut,
kommen wir weiter. Schön. Auf jeden
Fall. Kommen wir zu einer ganz anderen Geschichte.
Kommen wir zu anderen Sicherheitsdingen, die aber positiv sind quasi. Uplifting News.
Ja, genau. Das Chromium-Team hat sich überlegt, dass HTTP ja Bebe ist, Bubu.
Ja.
Und man sollte jetzt mal, alle sollten jetzt mal HTTPS nehmen.
Ja.
Und zurzeit ist es ja so, du kriegst so ein nettes grünes unterlegte Bar oder Logo oder was auch immer.
Ja, aber nur entsprechend dem Zertifikat.
Ja, genau, entsprechend wie viel Geld du bezahlt hast.
Ja, wenn es eine Bar ist, aber trotzdem siehst du irgendwie an einem Schloss-Symbol, dass hier irgendwie Verschlüsselung gefahren wird. Also dir wird so ein bisschen bewusst gemacht, okay, wenn du HTTPS nimmst, ist das gut, aber dass das andere irgendwie schlechter ist, wird dir jetzt nicht so bewusst, wenn du so rumsurfst.
Ja, zum Beispiel finde ich es ja auch komisch, dass wenn du auf eine Webseite gehst mit quasi selbstsignierten Zertifikat, dann sagt er, oh mein Gott, super unsecure. Aber wenn du auf eine normale Webseite ohne SSL gehst, sagt er einfach, ja, ist cool eigentlich.
Ja, vor allem, weil
es eigentlich total cool so.
Ja, super Quatsch einfach.
Weil die verschlüsselte Webseite, wo du selber erstelltes Zertifikat wäre in dem Fall trotzdem noch viel, viel sicherer.
100% sicher.
Einfach. Als eine, die gar keine Verschlüsselung anbietet.
Ja, genau.
Ja. Jedenfalls, das Chromium-Team würde das jetzt gerne umkehren und sagen, yo, also HTTP ist blöd und das halt so, Achtung, du surfst auf einer unsicheren Seite, willst du das wirklich? Und nur wenn es HTTPS ist, dann...
So ein Security-Banner quasi.
Ja.
Sicherheitsbanner. Was ich ja lustig fand, ich habe bei mir eine Firma, habe ich auch einen Firefox in Benutzung. Und wenn man da auf die internen Webseiten geht, dann sagt der Firefox so, oh mein Gott, das ist total unsicher, weil die halt SSLv3 benutzen und mein Firefox aber gerne TLS-v1 mindestens haben möchte.
Ja, stimmt, den neuen, ab der neuesten Version ist es.
Und man kann aber auch nicht sagen, okay, ich möchte es einfach trotzdem, weil es ist einfach unsicher und dann geht mir jetzt nichts mehr. Also ich habe es nicht gefunden, vielleicht geht es irgendwo, aber ich habe es nicht tatsächlich gefunden.
Na, doch, kannst, im About Config kannst du...
Ja, genau, in About Config, nice.
Ja, kannst du sagen, ist, wäre auch okay.
Ja, also das fand ich auf jeden Fall ein bisschen weird und ja, gut zur Zeit.
Ja, dann sag halt deinem Arbeitgeber, die sind scheiße und sollen
mal upgraden. Habe ich schon gemacht.
Ja. Upgrade doch mal.
Aber auf jeden Fall eine lustige Sache, dass man quasi mit den normalen Sachen nicht mehr...
Ja, ich meine, wäre auf jeden Fall mal okay, wenn man jetzt mal so ein bisschen Druck aufbaut. Ich meine, Google hat ja an der Stelle auch schon angefangen, indem sie gesagt haben, wenn ihr verschlüsselte Seiten anbietet, dann ranken wir das ein bisschen höher.
Ja.
Das wäre jetzt noch so ein Schritt, wenn sie in ihrem Browser dann also HTTP-Seiten brandmarken sozusagen und sagen, die sind unsicher.
Ja.
Vielleicht bewirkt es dann halt irgendwas.
Vielleicht, was ich auch gut finden würde, wenn Google die Seiten besser ranken würde, wenn du von HTTP direkt auf HTTPS umleitest. Immer quasi automatisch. Das wird, dass da nochmal Bonuspunkte gibt. Würde ich gut finden.
Naja, wenn eine Webseite HTTPS anbietet, dann kannst du sie per HTTPS ansurfen.
Ja, ja, nee, ich meine, dass wenn du quasi HTTP und HTTPS anbietest und von HTTP aber immer nur einen Redirect machst auf HTTPS.
Ja, wenn du einen richtigen Redirect machst, merkst du es ja Google dann. Wenn
ja, du, ja. Aber du meinst, es also, ist dann quasi automatisch besser?
Ja, automatisch besser.
Na gut.
Automagisch.
Okay, überzeugt. Machen wir weiter.
Ja. Ja, ich glaube, das Problem ist ja, also so, ja. Es ist auf jeden Fall gut, wenn sie es machen. Vielleicht zieht ihr dann auf Firefox nach. Wir hatten ja immer noch das Problem, dass SSL-Zertifikate halt blöd teuer sind und jetzt nicht für jeden einfach so benutzbar, ja, weil das Handling ist ein bisschen schwierig und wenn man es sicher haben will, dann sollte man das Zertifikat ja auch nicht bei irgendeinem Anbieter erstellen lassen, sondern weil, wenn der den Private Key dann auch hat, dann kann er damit ja auch wieder machen, was er will, sondern du müsstest den ja bei dir erstellen. Und deswegen hatten wir letztes Mal vorgestellt, diese Firefox-Kampagne, wo es dann irgendwie mit zwei Kommandos gehen sollte.
Das ist es fertig eigentlich? Kann man das jetzt machen?
Nee.
Oh, ich hätte jetzt auch gerne Zertifikat.
Aber das soll irgendwann nächstes Jahr losgehen.
Genau. Ich glaube, in Kombination von diesen beiden Dingen, also Chrome sagt, HTTP ist Bubu und es gibt eine Möglichkeit, es für jeden einfach SSL-Zertifikate kostenlos zu erstellen, sind wir da, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
Ja. Definitiv, vor allem, weil halt die ganzen Anbieter auch irgendwelche Kackbratzen sind, die dir erstens das Geld aus der Tasche ziehen wollen und zweitens unbenutzbare User-Interfaces zur Verfügung stellen, in denen man sich überhaupt nicht zurechtfindet. Und das macht es halt dann Leuten, die da vielleicht ein bisschen unbedarfter sind, auch noch extra schwer.
Ja, und dir dann so Steine in den Weg werfen. Ich wollte ja letztens ein Zertifikat, was Sternchen Domain A und Sternchen Domain B hat.
Geht nicht.
Genau.
Geht nicht. Also außer bei Start-SSL, wo du es machen konntest, so bei anderen Anbietern, ich hätte den ja 1.000 Euro gezahlt.
1.000 Euro?
Ich nicht,
aber ich nicht persönlich.
Ich nicht, aber der Typ, der es haben wollte, hätte ja 1.000 Euro gezahlt. Aber es war nicht möglich. Das ist das Problem. Ich habe echt gefragt, Leute, könnt ihr das? Und die sagen, nee.
Diese Leunope.
Nee. Dabei ist es technisch ja kein Problem, ja.
Und was war der Grund dafür? Die haben da keinen Prozess für, keine Interfaces für, wissen nicht, dass es geht, glauben nicht dran, dass es geht.
Nee, dass es theoretisch geht. Also wir haben bloß gesagt, es geht nicht.
Sie wollten mein Geld nicht.
Nee. So. Okay.
Ja. Also ich habe zwei verschiedene Anbieter gefragt und sie haben gesagt, nö, geht nicht.
Leider.
Also vielleicht, wenn du dann irgendwie ganz, ganz viele tausende Euro in die Hand nimmst, vielleicht hätten sie es dann gemacht, aber...
Wahrscheinlich hätten sie dann den einen Nackenbart aus dem Keller geholt, der hat dir dann dieses eine Zertifikat gemacht.
Na, egal. Gut. Also diese HTTPS-Geschichte ist immer noch so ein bisschen Pain, aber wenn jetzt immer mehr Browser dann vielleicht so ein bisschen Druck machen, ja, vielleicht auch nicht schlecht. Dann kommen wir zur Shocking News der Woche. Chinesische Forscher haben herausgefunden.
Wer war das denn?
Ja. Das ist dann auch wieder aus der Qualitätsquelle schlechthin Gulli.com.
Die beste Quelle der Welt.
Achtung, es gibt plastikfressende Bakterien.
Voll gut.
Oh
ja, ist cool, dann können wir den ganzen Dreck irgendwo mal in Tümpel werfen, da ein paar von den Bakterien drüber streuen und die machen da wieder irgendwie, keine Ahnung.
Ja, Magic. Was machen die daraus?
Magic.
Rosenduft. Ja, Rosenduft. Genau.
Ich weiß nicht, oder
Pfefferminzbonbons. Kommt da direkt drauf. Oh, lecker Plastik-Pfefferminzbonbons.
Ja, also ist tatsächlich die Frage, wenn die das noch zu was Gutem machen, dann ist das ja cool, ansonsten
zu
ist
Cola.
Das nur ziemlich doof.
Ja, je nachdem, wenn da, außer da kommt Atommüll raus, wäre nicht so praktisch.
Ja.
Oder irgendwas, was noch schlimmer ist als
wahrscheinlich kommt da die Chemikalie raus, die sie beim Fracking in die Erde pumpen.
Oh yeah, so praktisch, weil dann brauchen wir die ja gar nicht extra herstellen. Nice. Ja, jedenfalls chinesische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es solche Bakterien gibt. Davor wurde es immer nur gemutmaßt und es gab eine Studie, die das mal geschaut hat und sie hatten irgendwie irgendwelche Bakterien, die das wohl gemacht haben.
Sagen wir es mal so, sie haben eben Verdauungssystem.
Hey, ich war noch nicht so weit. Vorher okay, nicht in
sorry,
Ordnung.
Sorry,
nicht
sorry,
in Ordnung. Genau, also es gab davor Studien schon, die quasi genau diese Polyethylenzersetzung untersucht haben. Aber da ging es dann immer nur darum, um die Reduzierung der Masse um 20%. Es wurde aber dann nicht nachvollzogen. Und jetzt gibt es nämlich, dieser Wissenschaftler hat gemeint, oh, durch Zufall haben wir gesehen, dass Motten, ja quasi, wenn sie in die Vorratskammer eindringen und dort durch deine Reissäcke fressen, müssen sie dieses Plaste quasi aufsnacken und runterschlucken. Und dort gibt es Bakterien in dem Magen von diesen Motten, die genau dieses Plastik zersetzen können. So, also das ist so die Grundidee. Und sie können wohl innerhalb von 60 Tagen 0,4 Mikrometer tief in Plastik eindringen. Aber das ist natürlich viel, viel mehr, als wenn du es einfach nur liegen lässt.
Weil das dann ist gar nicht so viel eigentlich.
So. Ja, es ist nicht so viel, damit kannst du momentan eher so Wafer ätzen, ja.
In 60 Tagen halt, ja. Aber das ist
voll gut. Neues Lithografieverfahren.
Oh yeah.
Ja, also ich meine, wirfst du einfach mal ein paar Motten auf deine Wafer und legst denen irgendwas zum Snacken hin. Und
ich glaube nicht, dass die Motten selber reichen, sondern du brauchst die Bakterien
aus. Hat Samsung schon irgendwie noch?
Ja, die Motten haben ja die Bakterien.
Neuen Fabbing-Prozess.
Aber die snacken ja nicht unbedingt deine Plastedinger auf, sondern die snacken die Sachen, die dahinter sind. Und dadurch beißen sie sich halt irgendwo durch.
Ich meine, dann wirfst du ihnen halt Reis unter den Wafer. Sorry.
Noch nicht überzeugt. Muss ich ja ganz ehrlich sagen.
Das ist nur ein Engineering-Problem, das kriegt man schon irgendwie hin.
Okay, wir brauchen mehr Motten, heißt das wohl.
Mehr Motten.
Und da irgendwann kommt dann Mothra und dann brauchen wir Godzilla und dann sind wir eh.
Aber wenn Mothra unseren ganzen Plastik essen würde, wäre auch okay, muss ich ja sagen.
Ja, ich meine, in dem neuen Godzilla-Film isst sie irgendwie Atombomben, das ist ja auch nicht schlecht.
Ja, kann man ja mal machen.
Kann man schon machen.
Also ich meine, ist ja quasi so ähnlich.
Ja.
Ja, nur noch besser eigentlich.
Ja. Also weil die, also dann, wenn, sollten die Bakterien da Atommüll produzieren, dann können wir das ja wiederum
Mothra geben. Sehr schön, und was kommt daraus?
Die Motten an Mothra, die atomverstrahlten Motten an Mothra verfüttern.
Ja. Das Problem ist halt, wenn da wieder Plastik rauskommt.
Nein!
One weakness.
Endless Loop.
Shit, wir haben gedacht, wir haben das Problem gelöst.
Das ist so wie das Endlagerproblem. Ja. Wir packen das einfach auf Züge, die fahren die ganze Zeit durch die Gegend. Wir haben kein Endlagerproblem.
Die Zugstrecke ist lang genug, dass wir immer mehr Züge rauf tun können auf diese Strecke. Bis es dann einfach nur so ein langer Streifen von Zügen ist, die komplett durch Europa gehen.
So. Ja. Gibt es eigentlich irgendwelche News zum Thorium-Reaktor?
Nee. Wir brauchen den Mark wieder.
Schon lange keine Thorium-News mehr. Wir müssen mal den Mark wieder einladen.
Ja. Müssen Mark mal fragen, ob er da was
weiß. Oder du bist doch Physiker.
Ja.
Weißt du irgendwas über Thorium?
Ist ein Element.
Ja, das ist gut.
Also, ich kann dir die Wikipedia-Artikel vorlesen, wenn du möchtest.
Nein, wir brauchen was zum Thorium-Reaktor, ob da was Neues gibt, weil wir wissen ja, dass es funktioniert. So.
Wir wissen, dass es funktioniert. Moment! Moment. Lass mich da kurz eingrätschen. Nein!
Doch!
Oh, Forscher haben
Kernenergie, bewiesen. Kernenergie, da gibt es einen Wikipedia-Artikel
drüber. Ja, siehst du, funktioniert.
Funktioniert, bang!
Ja. Aber nicht gut.
Doch!
Nicht gut.
Thorium-Hype, das finde ich gut.
Nein.
Ja. Gut, jo. Haben wir die Bakterien abgehandelt?
Ja. Sich alle schon bei uns ins Gehirn reingefressen.
Kommen wir zur Unterwäsche.
Und warum?
Ja, weil das Internet toll ist.
Ich verstehe es.
Also ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit der Church of Latter-day Saints seid?
Die Mormonen.
Haben sie einen Wikipedia-Artikel?
Mormonen.
Das sind doch die, die an komische Sachen glauben.
Ja, also, was glauben die?
Quasi die Fanfiction, Bibel-Fanfiction glauben.
Ja, stimmt, genau.
Und eine der lustigen Details in ihrer Fanfiction ist halt, dass sie halt so Magic Underwear haben.
Und warum?
Also, und die reden.
Die gepierste Nippel haben, sorry.
nein, das ist ja nur eine. Also, es gibt halt irgendwie so, die haben halt irgendwann mal beschlossen, dass sie halt so super Bonusunterwäsche tragen. So lange, so quasi Keuschheitsunterwäsche. Und das ist aber halt sehr lustig, weil das ist halt so ein Thema, da möchten die gar nicht drüber reden. Das ist was ganz, ganz Privates. Hm. Und wenn du da so einen Mormonen danach fragst, das ist denen allen.
Peinlich.
Ja.
Das ist interessant. Das nächste Mal, wenn mich Mormonen nach Ostern fragen,
frage
ich sie mal nach Unterwäsche.
Nach ihrer Unterwäsche. Weil das ist ein Zeichen für irgendwie, bla bla bla, wie sehr sie verbunden sind mit ihrem Glauben und so. Und die kann man halt auch nicht kaufen, weil die ist ja magic und geheim und die Schnittmuster kennt man nicht und so. Aber weil es halt das Internet gibt, kann man jetzt, ja, online,
kann man Free Shipping!
Einfach, kann man sich... Mit Free Shipping innerhalb der USA kann man sich jetzt einfach Magic Mormon Underwear kaufen. Das heißt, jetzt kannst auch du
Mormone sein.
Auch nicht nee. Fühlen wie Mitt Romney. Ja, wenn man morgens aufsteht und denkt, jetzt gerne mal sein wie Mitt und einfach nur die Unterwäsche kaufen.
Mit oder ohne Eingriff.
Ich meine, das sieht ja bequem aus.
Ja, es sieht total Comfy-Core aus. Also ich bin ja auch ganz schön beeindruckt, ehrlich gesagt.
Also das
aber es sold out, man kann es nirgendwo kaufen.
Aber das mit diesen komischen, aber irgendwas ist mit den Nippeln komisch.
Ja, das ist lustig, die haben alle irgendwie so.
Also aber ich glaube, das ist draufgestickt. Ich glaube, da sind nämlich noch so Symbole draufgestickt. Das habe ich in der About-Page gelesen. Die haben noch so geheime Symbole draufgestickt.
Aber das bei den Frauen sieht. Ah, doch, das ist tatsächlich draufgestickt.
Und ich glaube, deswegen ist es halt auch Magic. Also ich glaube, diese Unterwäsche, die gibt dir richtig Power.
Sind das irgendwie so sind das wie so Feigenblätter, die da drauf gestickt sind, oder?
Ja, oder so, weiß nicht so.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist Japan, was da drauf gestickt ist.
Es ist Japan.
Es ist Japan, was auch sonst.
Das ist auf jeden Fall schon mal so das Richtige. Also ich glaube, so, man kann es dann schon auch kaufen, wenn man mal so richtig seinen Mormonenfetisch ausleben will.
Ja, den einen Fetisch.
Was hast du heute Morgen so gemacht? Ich habe meinen Mormonenfetisch ausgelebt.
Ja, ich meine, gibt's komischere Sachen tatsächlich.
Ja, vielleicht.
Machen wir weiter.
Ja.
Es kann nicht schlimmer werden, oder doch?
Doch, geht immer schlimmer.
Sony wurde gehackt.
Sony, oh mein Gott, wir hätten es höher ziehen sollen zu den ganzen Security-Dingen.
Gab es da nicht so eine Seite, ist Sony hacked today?
Ja, ist wahrscheinlich mal wieder auf Und zwar, also diesmal wurden sie nicht so ein bisschen gehackt, sondern super, ultra, doppel-mega-Explosion.
Wo wir gerade bei Unterwäsche waren, diesmal mussten sie die Hose ganz runterlassen.
Ganz tief, ganz, ganz nach unten runtergelassen einfach.
Ja.
Und zwar, diesmal sind nicht nur so ein bisschen das Sony Gaming Network oder sowas gehackt, sondern quasi alle Daten, die Sony jemals besessen hat und besitzt, also quasi auch so Telefonnummern von irgendwelchen Schauspielern.
Alle möglichen E-Mails.
Alle E-Mails und irgendwelche quasi die Filme, die in der unreleased Zukunft unreleased waren, die noch gar nicht rausgekommen sind.
Die Drehbücher von Filmen, die noch nicht gedreht wurden.
Genau, einfach alles weggehackt, ja. So übertrieben wurden sie weggeohnt und alle weinen jetzt eigentlich nur noch.
Einfach mal alles weghacken.
Also das ist so super, super fucked up, zumal die ja schon mal gehackt wurden und man könnte denken, dass die quasi daraus gelernt haben.
Also dieses PlayStation Network.
Genau. Die haben jetzt einfach gewartet, bis nochmal was passiert, dann lohnt sich's auch.
Ja. Das PlayStation Network, das ist doch so ungefähr jede Woche gehackt worden. Also das hat doch dann irgendwann so den Zustand der Normalität. Also man wundert sich, wenn es nicht gehackt ist gerade.
Ja, das ist dann jedes Mal, wenn ich dann PlayStation spielen will, dann ist dann irgendwie gerade, nö, geht jetzt gerade nicht, weil PSN ist down.
Ja.
So. Ja. Genau, hier gibt es eine Seite 13 Revelations from the Sony Hack. Und da gibt es dann so super über, also super Insight über irgendwelche Filme, dass zum Beispiel der neue James Bond Film schon 50 Millionen über dem Budget ist und solche Sachen. Da denkst du so, holy crap, das ist einfach nicht in Ordnung.
Sony ist beim neuen James Bond Film dabei? Ah ja, stimmt, die sind ja immer Sponsor von den Rechnern und Handys bei ihm.
Tja, so sieht's aus. Ja,
Sony Entertainment ist schon ziemlich groß.
Ja.
TM.
Genau, dann wurden natürlich die ganzen Sachen geleakt, also nicht nur alles weggenommen, sondern dann auch noch verteilt im Internet.
Oh, dieses böse Internet! Wow.
Oh, schon wieder verkackt. Jedenfalls,
wieso, ich hab doch auch gesagt.
Nee, ich hätte es doch sagen sollen. Oh,
Mensch. Doch, ey.
Jedenfalls, wurde das ganze Zeug über Torrents verteilt und dort hat Sony sich irgendwelche Evil-Hacker rangeholt und die haben die gefragt, ja, was soll ich machen? Die ganze Sachen werden gehackt. Und dann haben die gesagt, lol, Bad Seed ist der neue heiße Scheiß in Torrent-Ding. Quasi bedeutet, du hast ein Seed in dem Swarm, der korrupte Daten verteilt und sagt, ja, ich hab das hier voll, das ist super legit und nimm das einfach. Und alle Clients, die das annehmen, haben dann natürlich korrupte Files und dann verkrepelt es. Und das funktioniert nur, weil du quasi
weil keine kryptografische Hash-Summe darauf ist.
Also genau. Ist es nicht so, dass das BitTorrent auch irgendein Hashing-Algo, also irgendein CRC oder so irgendwas?
Nee, die benutzen SHA-1. Aber so wie es aussieht, nur für die Metadaten und
nicht für die Pakete, für die Blöcke selber.
Ja, sieht so aus. Da müsste ich jetzt aber noch genau lesen. Ich habe es tatsächlich nicht
super. Kennen wir den Mark mal da? Der hat sich mal mit sowas beschäftigt.
Oh, Mensch.
Mensch.
Jedenfalls, genau. Und das
können wir nicht einen Telefonjoker nehmen und ihn irgendwie anrufen? Egal.
Kannst mal probieren, aber das wird ein Problem, denn jetzt wieder irgendwie in die Leitung zu kriegen. Ihr habt gesehen, wie lange das beim letzten Mal gedauert
hat. Das war total gut, bestimmt.
Ja, jetzt wissen wir ja, wie es geht.
Klar.
Aber da müsste der Marc neben dem Flydi sitzen.
Ja. Und sein, nee, wir haben keinen XLR-Anschluss mehr.
Ja, mach halt mal Business-Ausflug in die USA.
Aber echt jetzt?
Mach Business-Ausflug in die USA.
Ja, da reden wir noch drüber, Flade.
Da reden wir noch mal drüber.
Ja, sehr gut.
Ja.
Gut.
Genau, was noch? The Interview.
Ja, hier, Kaffeetassen. Ich finde ja dieses Keycup-Zeug ganz furchtbar, aber ich finde diesen Hack lustig. Felix, das ist von dir, oder?
Genau.
Ja, aber wir wollten genau noch kurz.
Ich wollte ganz kurz
sagen.
The Interview wurde gecancelt vom.
Die wurden jetzt so hart gehackt, jetzt können die nicht mal ihren Film zeigen. Also, ich weiß nicht, Interview, das ist dieser Film mit Seth Rogen und James Franco, glaube ich, wo sie irgendwie nach Nordkorea fahren, um Kim Jong-un zu ermorden, im Auftrag der CIA. Und dann gab es natürlich gleich wieder großes Hallo, als er zum ersten Mal angekündigt wurde. Und Kim Jong-un hat gesagt, oh, ihr seid jetzt von dem Nordkorea-Subreddit gesperrt oder was auch immer, keine Ahnung.
Lol.
Und jetzt haben die bösen Sony-Hacker haben jetzt wohl auch gesagt, oh, wenn ihr den Film zeigt, dann sprengen wir die Kinos in die Luft. Und das Department of Homeland Security hat gesagt, ja, nee.
Das finden wir dann nicht so gut.
Das glauben wir euch auch nicht. Ja. Und Sony hat gesagt, ja, wir fragen mal die Kinos. Und die Kinos haben gesagt, fuck no, und jetzt zeigen sie den Film nicht.
Sie sagen, wir wollen nicht gesprengt werden, also von den Hackern.
Die zwei größten Kinoketten in den USA haben beschlossen, den nicht zu zeigen und damit ist halt rum, ne? Tja.
Ist er wenigstens gut? Wie ist der bei
IMDb? Schön, dass sie ihn gedreht haben.
Also ich habe ein Review gelesen, so von jemandem, und der meinte, es wäre schon ganz lustig. Also ich meinte, es ist halt so Comedy.
Der hat eine 9,4 auf IMDb. Was ist los?
Ja, hat noch keiner gesehen.
Hat noch keiner gesehen.
Oder alle haben ihn einfach aus Prinzip abgelehnt.
Doch, hier.
Astroturfing.
850 User haben den gesehen. Auf Metascore hat er aber nur 52.
Das ist bestimmt IMDb gehackt worden.
Sind das gehackt?
Sind das bei Amazon bestätigte anderen Views?
Amazon Like-Views.
Bestätigter Kauf.
Genau. Bestätigter View.
Genau. Ja. So kann man auch einen Hype
um Film machen.
Film machen, oder?
Ich will
jeder kennt
auf jeden
jetzt
Fall,
dieses The Interview.
Ich will den auf jeden Fall jetzt sehen. Und wenn ich den quasi
kann man denn runterladen?
Piratisieren, meinst du? Ja, vom Sony-Hack, blöde Frage. Das ist alles geleakt.
Also das Problem ist, da sind die ganzen Blöcke kaputt.
Ja, du musst halt schauen, dass du die Bad Seeds blockst. Ist ja wohl klar.
Es ist bestimmt irgendwie, da gibt es bestimmt eine
Community, Blockliste,
die sich nur drum kümmert, da Blocklisten zu pflegen, damit man irgendwie die Interview gucken kann.
Ja. The Interview Blocklist.
Wahrscheinlich.
Oder du nimmst Private Tracker.
Oder so.
Ist eigentlich Pirate Bay immer noch down?
Ja.
Es gibt jetzt hier irgendwie theoldpiratebay.org oder so. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist nur so ein Archiv von dem Zeug, was mal drauf war. Ich weiß nicht, ob das noch upgedatet wird.
Die Schweden, auf die kann man sich auch nicht mehr verlassen.
Ja. Mann.
Früher mal der Leuchtturm des Internets und dann haben sie es irgendwie verkackt.
Naja. Diese ganze Gay-Porn. Ich glaube, das ist das Problem gewesen.
Gut. Okay, dann können wir jetzt zum Kaffee kommen, oder? Also zum ersten Teil von Kaffee, nämlich zum gehackten Kaffee.
Oh yeah, gehackter Kaffee.
Hackkaffee.
Und zwar?
Ich trinke gerne Hack mit dem Kaffee.
Genau, Hackerkaffee.
Genau.
Kaffee aus Hacker.
Es gibt ja immer wieder Leute, die denken, das ist eine gute Idee, alles mit DRM zu schützen, weil sie Angst haben, dann irgendwie, dass sie quasi von den ganzen Chinesen und den ganzen Billigherstellern abgezockt werden. Und diesmal war es ein Kaffeehersteller, beziehungsweise Kaffeemaschinenhersteller, so ähnlich wie Nespresso hier in Deutschland. Die heißen Keurig. Und die haben früher eine Kaffeemaschine gehabt, wo du einfach diese Dinger reinstopfen konntest, diese Kapseln oder was auch immer das war. Und ja, also dann
K-Cup ist da der Markenname.
Genau, K-Cup, genau. Und die haben dann einfach da Wasser durchgedrückt und dann war es fertig. Und jetzt in der
zu einfach
Keurig 2.0 haben sie gesagt, finde ich nicht gut, dass alle die billigen Kapseln nur noch kaufen. Und haben deswegen DRM, also Digital Rights Management, diesen Kapseln verpasst. Und was du jetzt quasi, was jetzt passiert, wenn du da so eine Kapsel reinstopfst, dann sagt deine Kaffeemaschine, ist gut oder ist, was ist das?
Das war das Video, was da gleich
abspielt.
Achso, nee, okay. Also bei mir geht es auch nicht mal, weil das Plugin ist vulnerable and should be updated, mein Adobe Flash, aber ich kann nicht updaten, weil es gibt keine neue Version.
Ja, das also ist ein YouTube-Video.
Deswegen benutze ich ja auch
Chrome. Obwohl ich irgendwie Flash nicht anhab.
Okay, was auch immer. Jedenfalls gibt es jetzt diese Kaffeemaschine und die gucken nach, ob ein bestimmter Barcode auf deinen Keurig Kapseln drauf ist. Und wenn der nicht drauf ist, dann sagt der, Leute, da drücke ich jetzt aber kein Wasser durch. So, die Grundidee. Und jetzt könnte man sich natürlich denken, okay, wenn das jetzt ein Barcode ist, dann kann man doch bestimmt einfach diese Folie von der alten Kapsel nehmen, die auf diese neue Kapsel draufdrücken und dann drückt der da auch Wasser durch.
Ja, aber?
Funktioniert. Nichts aber.
Das klang so nach einem Aber.
Nee, ja. Das ist einfach genau das, was sie gemacht haben.
Die sind halt einfach nicht auf dem Level von Druckerherstellern angekommen, ne?
Genau.
Dass sie irgendwelche Chips in die Pads reinmachen.
Und du kannst jetzt das noch zweimal Wasser durchdrücken.
Das wird kommen, ich sag dir das.
Nee,
die Chips sind noch
in
zu teuer.
In den Kaffee, ja. In der Kaffeebohne
die
wieder durchgemacht.
Nano-Chips in die Kaffeebohnen rein.
Ja. In jede einzelne, ja. In jeden Kaffeepulver, genau.
Und dann geht es
mit das mit der Nano, mit den Nanobots kommt, dann geht es so richtig ab mit dem DRM.
Oh yeah.
Das wird
cool. Genau, dann fressen sie deine Kaffeemaschine auf, wenn du dann versuchst, einen
Kaffeesierten
Kaffee zu brühen.
So Mini-Daleks.
Exterminate.
Exterminate your coffee
die
machine.
Fressen dann, die fressen nicht nur die Plastiktüten auf, sondern alles einfach.
Ja,
dich,
genau,
dich auch
die,
gleich
die mit. Die fressen dich auf und machen aus dir Kaffee.
Ja. Kauft alle eine Aeropress, solange sie noch keinen DRM hat. Das sind nicht die Originalpapierfilter. Oh mein
genau.
Gott.
Genau.
Genau.
Streikt dann
da vielleicht. Können wir auch so lustige Kettenbriefe drauf machen, draus machen. Wenn du jetzt nicht diesen Brief 1000 Mal an deine Freunde weiterschickst, dann musst du in Zukunft Lizenzen für deine Aeropress zahlen. Oder so.
Ja, dann verkaufst du so gestempeltes Aeropress-Papier. So.
Auf jeden Fall.
Nee, dann stirbt dieses kleine Kästchen. Ja. Okay.
Genau.
Mhm. Kommen wir zu DNS. DNS ist auch mal wieder kaputt.
Schön. Schon wieder.
Was ist denn jetzt schon wieder?
Naja, gut, eigentlich sind nur die DNS-Server so ein bisschen kaputt. Sie lassen sich halt,
gegangen.
Sie lassen sich halt über bestimmte Tricks dazu verleiten, den Dienst einzustellen. Es ist, geben dann keine falschen Informationen raus, aber sie funktionieren dann halt nicht mehr. Das ist auch irgendwie blöd, wenn so die 3 größten DNS-Server, nämlich Bind, PowerDNS und Unbound, kaputt sind.
Nein.
Die ließen sich so manipulieren, dass sie halt sich aufgefressen haben und nicht mehr weitergearbeitet haben. Gibt es natürlich schon Updates für alle, wenn ihr einen von diesen einsetzt. Also ich weiß, bei meinen Debian-Maschinen kam für Bind lauter Updates raus die Woche. Solltet ihr tun, solltet ihr einspielen, sonst könnte euch die jemand außer Gefecht setzen und dann könnt ihr eventuell nicht mehr ins Internet, außer ihr tippt die IP-Adressen selber per Hand ein.
Oh, aber mit DNS-Mask ist noch okay, oder? Die sind nicht gehackt.
DNS-Mask steht jetzt hier nicht mit
dabei. Oh yeah, das heißt, nicht alle Router sind gehackt. Das ist ja total praktisch.
Das ist total gut, aber DNS-Mask ist halt auch kein, sagen wir mal, richtiger DNS-Server, den du ins Internet stellst, sondern das ist halt nur so Caching- und Forwarding-DNS.
Ja, ist ja meistens gut genug.
Fürs lokale Netz ist das total toll, aber ich glaube, du möchtest jetzt irgendwie nicht deine Domain mit DNS-Mask verwalten.
Du kannst es auch nicht, weil du keine Zones hast, die du verwalten kannst.
Ja. Genau. Hier müsstest du bei dem Angriff müsstest du irgendwie eine schon irgendwie eine Zone manipulieren können, dass der DNS-Server sich dann so verfängt, dass er dabei drauf geht.
Okay, das heißt, wenn ihr bei kleineren Anbietern seid, könnt ihr das hier mal ausprobieren.
Ich meine, nein! Don't do it!
Don't.
Wir rufen hier nicht zur Schädigung fremder Infrastruktur auf.
Nicht?
Nein.
Also nur eigene Infrastruktur. Ihr könnt es bei euch selber ausprobieren, wenn ihr einen eigenen
DNS-Server habt. Ja, oder nur zu Forschungszwecken, ne? Wie der Carsten Noll.
Ja. Mr. Carsten Noll probiert es aus. Geht komplett alleine, ohne seine 100 Studenten, die für ihn arbeiten.
Geht doch zu Carsten Noll und sagt, mach mal den DNS-Server da hinten kaputt.
Genau, geht doch zu Carsten Noll.
Du Opfer.
Oh.
Oh.
Ich habe getrunken. Tut mir leid.
Ich habe auf die seine Glasseite hat dir total den Rest gegeben.
Ja. Knallt dich voll weggeknallt einfach. So, weiter. Fertig. Security-Themen durch.
Gott sei Dank. Kommen wir zum
Security?
Kommen wir zum total Thema
Security.
Flydie, wir müssen reden.
Oh, Flydie, ja, du hast dich kaufen lassen.
Du hast dich
Flydie.
Hör dich auf.
Ich arbeite jetzt bei Microsoft.
Oh!
Wie viele Millionen hast du jetzt schon eingenommen in den letzten 2 Tagen?
Du musst das irgendwie trauriger sagen, Flydie.
Ja, so traurig bin ich ja tatsächlich.
Oh. So viel Geld! So viel Geld!
Nee, tatsächlich. Also zum einen nicht meine Entscheidung gewesen. Zum anderen ist es halt passiert.
Und dann war sie schwanger.
Genau, was ist denn passiert? Fangen wir mal bei A an.
So, was ist denn die App passiert? Letzte Woche ging offizielle Presse mit, also ging offizielle Blogpost auf gut Deutsch raus, die angekündigt haben, dass die Firma, bei der ich bis jetzt das letzte fast Jahr gearbeitet habe, von Microsoft gekauft wurde. Inklusive
dann halt auch. Produkt und Mitarbeitern.
Genau.
Du bist sozusagen Leibeigner, haben die dich gekauft, mitgekauft?
Nö.
Nur ein bisschen.
Nö. So, wenn ich da jetzt keine Lust drauf hätte, könnte ich auch kündigen. Aber also ich bin da jetzt mal offen und gucke mir das Ganze mal an. Und bis jetzt machen so die neuen Kollegen einen netten Eindruck. Und der Job scheint interessant zu sein. Und wie gesagt, ich bin da jetzt mal neugierig und gucke mir das mal an.
Hat sich deine Seele nicht schon irgendwie verfärbt auf die dunkle Seite?
Kannst du jetzt schon Laser aus deinen Händen schießen oder Blitz oder so?
Ja, wenn ich das irgendwas könnte, dann wäre ich total, dann würde ich jetzt gerade draußen rumlaufen und irgendwo Dinge, Bäume im Wald umlasern, Felix.
Wirklich? Das ist alles, was du dir vorstellen kannst, was du mit deinen Superkräften anfängst?
Ich weiß nicht, wen soll ich denn sonst noch kaputt lassen?
Irgendwo muss man anfangen. Ja.
Erstmal ausprobieren und dann kann man noch weiter.
Ja, erstmal Bäume.
Für Gerechtigkeit kämpfen, die Bösen hinter Gitter bringen.
Nee, du bist ja Bäume. Selber böse, was ist das für ein Quatsch?
Ach so.
Ja. Ja. Du könntest das Ganze. Nee, du könntest das Ganze. Plaste verdampfen, zum Beispiel.
Du könntest in die Hohlerde gehen und dagegen die Nazis auf den Dinosauriern kämpfen.
Ja, aber das schaffst du ja nicht.
Ich könnte einfach lernen, wie man auf Dinosaurier reitet.
Und dann mit den Nazis zurückkommen.
Oh ja. Gott. Nee, ohne die Nazis. Wenn ich dann Dinosaurier reiten kann, dann schieße ich sie ab mit meinen Laserhänden.
Gut. Okay,
jetzt also, macht alles Sinn, zum Glück.
Ja, also, Hockey-App wurde von Microsoft gekauft.
Ich bin da momentan ganz neugierig und ist, glaube ich, auch eine interessante Zeit, um da irgendwie anzufangen, weil die gerade so nach dem, was wir die letzten Monate so gesehen haben, auf dem Weg der Besserung sind und irgendwie doch nicht mehr ganz so uncool sind, was so Produkte und Dinge angeht. Und also was man auch aus den Blogposts rauslesen kann, ist halt, unser Produkt Hockey-App wird da halt jetzt auch vor allem mit integriert, weil die Interesse an Support für iOS und Android haben. Und also ich denke, so das Know-how für Windows und Windows Phone und sonstige Dinge hätten die selber im Haus und die hätten uns auch nicht gekauft, wenn das jetzt irgendwie, wenn sie vorhätten, da den Support zuzumachen. Deswegen, also ich glaube, das zeigt halt auch, dass die irgendwie Interesse haben an anderen Plattformen und dass die halt jetzt einsehen, dass irgendwie so Windows nicht das Einzige ist und ja.
Ja, also man muss mal eine Lanze brechen für Microsoft. Sie haben in letzter Zeit auf dem Bereich Services, auf dem Bereich Developer-Tools schon gezeigt, dass sie da anscheinend eine richtige Vision in ein paar Bereichen haben und für mich passt das irgendwie insofern ins Bild. Also man muss natürlich immer gleich vorausschicken, der Pleidi und auch ich, der ich irgendwie jetzt da seit 6 Monaten im selben Office hocke, haben natürlich beide entweder nichts mitbekommen oder verordnet bekommen, nur offizielle Dinge zu sagen. Also beispielsweise jetzt, was Hockey-App angeht, in dem Blogpost selber steht ja auch drin, es wird irgendwie weiter Indie bleiben, das Produkt Hockey-App wird es weiter geben. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass als Apple Testflight gekauft hat, oder wie heißt die Firma dahinter, Crashlytics?
Nee, Crashlytics, ich glaube, die Firma hieß tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, ob sie Testflight hieß, aber Crashlytics ist oder war auch ein, oder ist immer noch ein Konkurrenzprodukt zu Hockey-App, gehört aber Twitter. Also
Crashlytics gehört Twitter. Ja, also die Firma genau, hinter Testflight, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Als Apple die gekauft hat, man kann sich sicher sein, ohne da jetzt genaueres zu wissen, dass Apple da bestimmt auch mal bei Hockey-App angefragt hat und dass die anscheinend Nein gesagt haben. Und vielleicht lag es auch daran, dass sie eben nicht so ein Acqui-Hire machen wollten. Ja, also was ja mit Testflight passiert ist, Apple hat es gekauft, das Produkt, die Leute, hat das irgendwie total zugemacht, hat alle Sachen abgeschaltet, die da ihnen nicht in ihre Plattformpolitik gepasst haben mit, ja, iOS und macOS ist das einzig Wahre. Und aus dem Statement kann man wohl rauslesen, dass das für Hockey-App so nicht in Frage gekommen wäre. Ob sie ein Angebot von Apple bekommen haben, weiß ich nicht, aber würde mich nicht wundern. Und das scheint jetzt halt zu passen. Ja. Ja, also das scheint jetzt auch so ein Punkt gewesen sein, der gepasst hat, dass man eben sagt, okay, Hockey-App gibt's weiter mit allen Features, mit allen Plattformen, iOS, Android, auch macOS anscheinend, zumindest wenn ich den Blogpost richtig lese.
Ja.
Und auch die Blogposts von den Microsoft-Mitarbeitern, die das da, also der Soma Sega, die das gepostet haben und auch was sie damit vorhaben, was schon öffentlich ist, hört sich so an, als wollen sie damit was Großes anstellen oder weitermachen und nicht irgendwie das Ding jetzt nur kaufen, Talent einkaufen und tschüss.
Genau, also ich glaube, was man sagen kann, was in diesem Blogpost auch explizit erwähnt wird, ist,
dass so früher oder später Hockey App irgendwann mal Teil von Application Insights werden wird, was so ein Produkt ist, was momentan so in der sehr, sehr frühen Phase ist. Und gerade auch aus dem Hintergrund finde ich das ganz spannend, da mal irgendwie so an der Entwicklung von so einem Produkt und an der Weiterentwicklung beteiligt zu sein. Und wie gesagt, ja, ich schaue mir das jetzt mal an und guck mal, was passiert.
Genau, ja. Die nächsten Monate werden bestimmt irgendwas zeigen, wenn es auch schon so angekündigt wurde. Und wenn es nur ist, dass es vielleicht doch alles anders ist und Hockey App zugemacht wird. Ansonsten, was gibt es dazu noch zu sagen? Die Stuttgarter Zeitung.
Die Stuttgarter Zeitung hat maximal verkackt.
Ja gut, das kann sie gut. Also die hat einen Artikel lanciert. Also für uns war es lustig an dem Tag, weil so viel kann ich sagen, an dem Tag, als das bekannt wurde, war das gesamte Hockey-App-Team drüben in Seattle. Außer Pleidi. Mein Kollege und ich waren im Hockey-App-Office, also da, wo davon auch berichtet wird, und haben dann so mehr oder weniger die ganzen irritierten Reaktionen wahrgenommen, weil irgendwie keiner Bescheid wusste vorher. Also die Geheimhaltungspolitik hat anscheinend super funktioniert zu dem Zeitpunkt. Und dann kam irgendwie auch dieser Artikel raus, den muss anscheinend jemand aus dieser Startup-WG da lanciert haben. Weiß nicht wer, anscheinend steht da ein Name drin von jemandem.
Zur Begriffserklärung, die Startup-WG ist quasi das großes Büro, in dem wir gearbeitet haben, in dem wir quasi mehrere kleinere Startups auf einer Etage zusammen
genau
in einem Büro gearbeitet haben.
Genau, das ist so ein Shared Office und da saß halt bis jetzt eben unter anderem Hockey App mit drin und noch ein paar andere und die News hat dann eben ihren Weg zur Stuttgarter Zeitung gefunden, die da sich dann noch ein paar interessante Sachen dazu fantasiert hat. anscheinend, ja, also
Begriffe irgendwie so
anders
geschrieben hat.
Ja.
Dinge.
Ja. Auf Rückfrage dann anscheinend auch eher unkooperativ war, die offensichtlichen Rechtschreibfehler doch zu berichtigen.
Ja, nee, Sie sagen was mal ganz konkret. Sie haben sich halt geweigert, Hockey-App richtig zu schreiben.
Nee, ihr weigert euch, das richtig zu schreiben.
Genau, ihr weigert euch, richtig zu nennen einfach.
Genau, wir weigern uns richtig zu nennen.
Ja, ihr haltet euch doch nicht an die Rechtschreibung mit eurem Namen da.
Finde ich nicht in Ordnung. So. Echt.
Das geht ja nicht.
Bin Majuskel da.
Wer denkt sich denn sowas aus?
So geht's nicht.
Okay. Kamele. Kamele. Da sind wir schon wieder, ja? Da.
Ja,
genau.
Ja.
Kameltreiber.
Wir sind jetzt einfach schon wieder bei der Islamisierung des Abendlandes. So ist es halt einfach.
Ihr macht mich
Felix.
Wenn wir endlich mit der Politik reden, ich dachte, ihr seid ein Politik-Podcast.
Ja doch, sehen wir doch.
Ja,
ja, haben wir doch gerade.
Deshalb haben wir dich doch dabei. Moment.
Ja,
Politik-Experte.
Genau. Experte aller Politik-Dinge.
Ja.
Ausländer, die gehören nicht nach Deutschland.
Was? Kannst du nicht sagen.
Ausland.
Ah ja,
gut. Name. Gut, dass wir
nicht Ausländer heißen, wenn sie Deutsche wären.
Gut, dass wir alle in Russland sitzen.
Gott sei Dank.
Ja, natürlich. Da haben wir es viel einfacher.
Putin hat es da auf unserer Seite, würde ich sagen.
können wir bitte weitermachen, das führt doch zu nichts.
Doch.
zu den lustigen Sachen, wo man sich daran erinnert, wenn man es nochmal hört.
Geschmacklos und unlustig.
Alle guten Sachen vereint quasi. Ja.
Und man kann auch immer alles kaputt machen, aber das hatten wir ja davor bei den ganzen Hacks. Gut, halten wir fest, ihr seid jetzt bei Microsofties, Microgruftis. Microsoft scheint ein paar Sachen richtig zu machen und wir müssen mal gucken, was die Zukunft bringt.
Würde ich sagen, ja.
Dann können wir das dann nochmal neu bewerten eventuell.
Schön.
Der Fleidi will uns ganz viel schenken. Der hat Weihnachtsgeschenke mitgebracht.
Machen wir das nicht jedes Jahr, dass wir irgendwie Weihnachtsgeschenke aufschreiben?
Ja, bloß dieses Jahr waren wir irgendwie alle zu faul. Bloß du hast welche aufgeschrieben.
Ich musste noch Resturlaub abbauen.
Ja.
Deswegen hatte ich Zeit.
Okay.
Es ist sehr verwunderlich, ob der letztmonatlichen Veränderungen, dass du so viel Zeit hattest, so viel Sachen anzuschauen.
Naja, das sind ja Sachen, die ich mir im letzten Jahr angeschaut habe.
Ja.
Du hast 3 Bücher das letzte Jahr gelesen.
Ja, nee, das sind ja noch diverse Fachbücher.
30 Bücher!
30
Moment. Minimum.
Ich habe im letzten Jahr.
Ist schon okay. Du
34
darfst,
Bücher gelesen.
Du darfst auch was dazu sagen. Nee, das sind tatsächlich nur so ein paar, die ich mir rausgegriffen habe. Das sind ja tatsächlich nicht alle, die ich dieses Jahr gelesen habe.
So ist das also.
Ich habe ja hier
nur die besten.
Übers Jahr hinweg habe ich ja immer mal wieder so ein paar Bücher gepickt. Ich habe jetzt mal ein paar drei rausgegriffen, die ich eigentlich ganz lustig fand. Und zwar Snow Crash.
Yeah!
Halting State.
Yeah!
Wenn einem das gefällt, dann kann man auch noch Rule 34 lesen. Das liegt bei mir hier gerade noch in
Rule 34 ist aber nicht das, was ich jetzt denke, oder? Es ist das.
Also das ist nur der Buchtitel. Das aber es geht schon auch darum.
Das ist der Buchtitel, aber das ist schon, ist auch schon Nerd-Lektüre, deswegen ich denke, es wird schon.
Aber es geht nicht um, okay,
was auch immer. Also es geht unter anderem um eine Sektion der Polizei, die sich damit beschäftigt, quasi 4chan zu lesen.
Aber das gibt's doch schon jetzt.
Sehr gut,
oder? Ja, aber da heißt es dann halt Rule 34 Squad.
Oh ja.
Die haben dann nämlich den richtigen Namen, TM. Genau, und What If als Buch bin ich jetzt auch fast durch momentan. Ist immer noch lustig, macht immer noch Spaß. Und ich lese es deutlich lieber als jetzt irgendwie im Feedreader oder so. Einfach mal so abends so ein bisschen die Augen runterkommen lassen auf Papier ist schon ganz gut.
Schön.
Dengo hat noch ein Buch.
Ja, genau, ein Buch, was ich letztens verschenkt habe und was für Kenner, wenn ich sage Firefly, eigentlich schon alles ausdrückt.
Ist das Fanfiction?
Nein. Da geht's, das beschreibt dir wirklich nochmal das komplette Firefly-Universum. Viele schöne Bilder drin.
Aber das ist doch, die haben doch bloß eine irgendwie
ja,
eine Staffel gehabt. Und wie kann man darüber so viel schreiben? So
voller Quatsch. Ein Film.
Ja, das geht, siehst du? Also so wirklich Quatsch, ein, weiß ich nicht, wie viele Seiten sind es? 544 Seiten, voller Bilder, voller spannender Anekdoten, voller toller Farben und lauter lustigen Geschichten. Also wer Firefly mag und das nochmal irgendwie in haptischer Form irgendwie ein bisschen nachblättern will, ich glaube, es waren auch ein paar Karten, so Postkarten-Sachen mit drin und dies und jenes
schön.
Ist in Englisch gehalten.
Übrigens, apropos aber Sachen erklärt, ich habe ein YouTube-Video von, wo die Lord of the Rings Vorgeschichte, die Mythologie um Lord of the Rings erklärt wird, in 4 Minuten. Ihr müsst keine 500 Seiten lesen, sondern nur 4
oder drei Filme a 3 Stunden schauen.
Nee, da, es gibt ja zu den Filmen nochmal so ein extra Buch, wo diese ganzen Sachen dann nochmal erklärt werden, in super Detail für 5 Millionen Seiten oder ja, wie viel das hat.
Vielleicht will man das ja.
Gibt es eigentlich Lord of the Rings Angry Birds?
Meinst du jetzt das Silmarillion?
Ja, genau.
Okay.
Und wie viele Seiten hat es? Das weißt du doch bestimmt, oder?
10.000.
10.000 Seiten hat's. Mindestens. Also der im Video sagt 1 Million.
Über 9.000.
Ob der mich da nicht angelogen hat.
Über 9.000.
1 Billion. Gajillion.
Billion.
Hätte ich vielleicht angetrollt. Man weiß es nicht. Angeschleppt, angefischt.
443 Seiten bei Amazon.
Oh, siehst es ja weniger als das Firefly-Buch.
Aber bei
also, das ist ja einfach.
Ja.
Das ist quasi die Hälfte von 1.000.
Genau, quasi fast.
Voll gut, voll wenig eigentlich.
Almost.
Ja, jetzt muss ich mal das wenig. Ä suchen. Das ist auf dem Q.
Also ich sag mal, so bandbreitenmäßig wärst du mit dem Buch wahrscheinlich besser bedient als mit dem Video. Aber wir haben es doch.
Ja, aber du kannst dir, genau. Also ich kann mir auch ein lustige Katzenvideos angucken.
Ja, das ist natürlich auch
gut. Ich bin Gott.
Nein.
Gut, dass wir drüber gesprochen
haben. Genau. Immer noch
Gandalf
nicht.
Deinen Ring.
Gandalf ist übrigens ein quasi Halbengel, wollte ich jetzt mal sagen.
Das ist korrekt.
Schön, oder? Machen wir mal weiter.
Lustige Fakten aus dem Herr der Ringe.
Das ist eine Sache von den 4 Minuten, die ich mir gemerkt habe.
Und nicht vor allem, schlecht, wie kann man von Science Fiction auf so komische
ist
Sachen
Fiction.
Wie
Science Fiction, Fiction. Ein Wort ist dazwischen nur.
Du machst einfach nur Science weg.
Genau. Science weg, dann hast du Fiction.
Science.
Egal.
Reden
gut.
Wir jetzt über die Bücher oder war es das jetzt schon?
Ja, das
More Lights and Your Body is
War's scheinbar schon. Also kauft euch Firefly.
Was ist denn The Martian? Sind wir da noch nicht?
Jetzt,
The Martian, das ist quasi so Technik, das ist quasi Technikporno. Also worum es halt geht, ist, es gibt halt, spielt irgendwie so in einem sehr optimistischen 2040 oder so, wenn man halt mal die Mars-Mission hat.
Okay.
Und Menschen landen halt so auf dem Mars. So zum zweiten oder dritten Mal schon, um halt wegen Forschungsmission zu machen und wollen da auch eine Weile bleiben. Dann geht halt irgendwas schief. Irgendwie, es gibt einen Sandsturm und die müssen alle schnell wieder zurückfliegen und einer wird verletzt und die denken, er ist tot und er wird halt zurückgelassen, allein auf dem Mars. Und überlebt dann allerdings. Und in dem Buch da liest man sozusagen sein Logbuch, wie er halt seine Abenteuer auf dem Mars beschreibt, wie er halt, er überlebt dann halt diesen Unfall, von dem alle dachten, dass er dann tot ist, und dann muss er halt zurück zu diesem, dieser kleinen, was ist ein Habitat, das ist ja kein deutsches Wort.
Aber doch, Habitat ist ein deutsches Wort.
Ja, zu diesem Dingsbums, was sie da auf dem Mars haben, dann muss er da halt hin zurück, und dann fängt er irgendwie an, Kartoffeln anzubauen, damit er genug Kalorien
das
hat.
Das ist die Geschichte so. mit dem Code auf dem Küchentisch, richtig?
Das ist genau, das ist mit dem Code auf dem Küchentisch.
Ja, ist lustig, ein Kollege von mir hat mir gerade letzte Woche dieses Buch ebenfalls empfohlen.
Ja, also es ist sehr schön, also es ist halt einfach so richtiger Pragmatismus-Porno, weil er sitzt da halt so auf dem Mars und hat halt wirklich nur das, was halt da ist. Und voll er muss gut. halt dann damit versuchen, halt irgendwie die 400 Tage oder so zu überleben, bis halt wieder die nächste Mission auf dem Mars ankommt und ihn halt eventuell abholen kann. Und dann hört man, also ich habe das Hörbuch gehört, das auch sehr, sehr schön ist, weil man kriegt dann halt so seinen Überlebenskampf dann mit, und später bekommt man auch so ein bisschen mit, was bei NASA in der Zeit so passiert, wie die dann irgendwann rausfinden.
Dass da einer fehlt? Das ist so schön.
Und wie sie dann die Rettungsmission planen und alles mögliche. Und es ist echt schön, es ist sehr detailliert auch, aber ohne, dass es anstrengend wird. Und es ist, soweit ich das sehe, auch ziemlich korrekt so. Also es ist nicht irgendwie so Soft-Sci-Fi und dann kommen die Aliens und er beamt sich nach Hause oder so, sondern es ist quasi auch die Technik ist fast die von heute, was dann auch klar macht, wie traurig es ist, dass wir noch nicht auf dem Mars gelandet sind.
Oh. Also ja. The Wall Street Journal beschreibt das Ganze als Apollo 13 meets Castaway.
Und das ist so ähnlich.
Das finde ich doch schon echt schön.
Also das hört sich, gibt es auch irgendwie diesen
Doppel-Tom Hanks.
Es gibt übrigens auch bald einen Film, also es wird gerade produziert mit, ich glaube, Matt Damon in der Hauptrolle.
Matt Damon.
Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr schön.
Schön. Okay, auf jeden Fall lesen dann.
Ja, super. Ist auch sehr unterhaltsam. Ist auch nicht so lang. Das kann man auch einfach versuchen. Flutschen.
Okay, und was ist das Nächste?
Das nächste ist ein Sachbuch. Ich dachte, wenn mal jemand ein bisschen was lesen will, wo man hinterher Kopfschmerzen hat, weil man ein bisschen nachdenken muss. Quantum Computing since Democritus ist genau das, was es ist, was der Titel andeutet. Das ist einfach ein Buch, wo erzählt wird, wie so Quantencomputer funktionieren. Und zwar nicht nur so, alles parallel, sondern halt richtig. Das heißt, es ist halt auch, wenn man das lesen will, sollte man zumindest mal irgendwie sowas wie Informatik studiert haben oder Mathematik oder sowas in die Richtung.
Naturwissenschaften. Also
es zeigt halt, es ist kein Fachbuch, also es ist nicht ein Lehrbuch, wo man dann irgendwie die ganze Zeit nur so Gleichungen hat, sondern es ist schon unterhaltsam geschrieben. Aber ich sag mal, es ist schon eher. Aber dafür kriegt man sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr witzig auch teilweise halt beschrieben, wie so dieses ganze Quantum-Zeug wirklich funktioniert, wo das alles herkommt. Und wie toll es jetzt wirklich ist.
Und ist es toll?
Es ist sehr toll.
Ja, es ist toll. Schön. Okay, dann jetzt sind wir durch die Lesesachen durch, oder was?
Wir haben noch Lesesachen, aber Fachlesesachen.
Oh. Wollen wir nicht andere mal erzählen, über was es in Snow Crash geht? Oder hast du das schon?
Ich glaube, das kann man nachlesen.
Tatsächlich habe ich Snow Crash, Halting State und What If schon früher in Sendungen gepickt. Inklusive auch andere Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Ich habe nur gedacht, das ist so als Weihnachtsgeschenk ganz nett, deswegen habe ich es mal angesprochen, so dass man das kann man sich mal angucken. Und also letzten Endes Snow Crash und Halting State sind beides Science-Fiction-Bücher. Halting State spielt eher so in der nahen Zukunft, Snow Crash eher so ein bisschen weiter weg, aber auch noch so relativ nahe.
Also Halting State ist das, was man auf jeden Fall so, wo man die Welt wiedererkennt. Das spielt irgendwie in Schottland.
Spielt irgendwie im Jahr 2018 oder so. Also das ist so, die haben irgendwelche Goggles, mit denen sie, während sie durch die Gegend laufen, im Internet surfen können. Aber letzten Endes erkennt man halt
Google Glass
wieder. Und das ist jetzt halt echt nicht, ist halt nur so ein kleiner Schritt in die Zukunft. Aber es ist eine relativ spannende Geschichte.
Ja, es ist halt so lustig, weil der Autor hat halt jetzt irgendwie aufgehört, die Serie zu schreiben, weil halt in Schottland gerade die politische Singularität halt einfach passiert. Und er nicht damit klarkommt, dass er halt jetzt nicht weiß, was passiert. Also, weil in den Büchern ist halt Schottland schon unabhängig.
Und dann, es gab ja da dem jetzt diese Abstimmung, wo sie unabhängig werden wollten. Und diese ganze Geschichte ist wohl immer noch nicht ausgestanden. Und es ist alles total crazy und verrückt.
So crazy. Genau.
Also Charles Cross ist ja, glaube ich, auch Schotte, wenn ich das richtig interpretiere.
Also er lebt zumindest in Edinburgh.
Ja.
In Edinburgh.
Genau. Edinburgh.
Edinburgh. Und es geht in beiden so mehr oder weniger um virtuelle Welten, würde ich mal sagen.
Ja. Also Snow Crash ist schon so ein bisschen verrückt. Neal Stephenson, ich weiß nicht, also den kennt man ja auch, der schreibt ja gerne so, sagen wir mal so, seine Bücher sind zumindest mal so zu guten 30% einfach so, was er gerade für eine Obsession hat. Ja. Und, oh, lass mich mal 50 Seiten über die Sumerer schreiben, weil du wolltest bestimmt schon mal wissen, was die Sumerer genau gemacht haben. Ja, oder kann er es dann doch unterhaltsam machen, genau, weil zwischendurch Atombomben explodieren.
Oder erklär mir doch mal, wie dieser Mathematiker hier mit seiner Masturbation umgeht, damit er weiterhin produktiv sein kann.
Ah, das Kryptonomikon.
Ja,
gutes Stichwort. Das auch kann ich auch sehr empfehlen. Da geht's, wenn es nicht um Masturbation geht, geht es um Kryptographie.
Und Computerdinge. Aber auch, Computer. Auch sehr viel um Masturbation.
Hauptsächlich, nein.
Ja.
Das ist quasi so Kryptographie-Geschichte-Fanfiction des Cryptonomicon. Ich finde das sehr toll.
Ist ein interessanter Mix.
Hört sich weird an. Ich glaube, wir machen einfach weiter.
Ich glaube, wir haben sie jetzt irgendwie abgehängt.
Ja, wir sind gerade woanders, glaube ich.
Man guten merkt ein bisschen, dass der Retina-Cast seit einer Weile schon nicht mehr gesendet hat. Das muss halt irgendwie raus.
Ja, das ist jetzt einfach ein Crossover. Damit müssen sie jetzt einfach klarkommen.
Okay, dann sehr gut. Gehen wir jetzt weiter zu anderen Dingen.
Genau, dann noch Fachbücher.
Oh Gott, es sind ja schon wieder so viele.
Ja, da würde ich jetzt sagen, Platte geht mal ganz schnell durch.
Genau, ganz schnell. Wir hatten, glaube ich, die meisten
auch
schon.
Rails, Anti-Patterns und Easy Active Record habe ich in den letzten Folgen schon mal gepickt. Kann man sich irgendwie nochmal anhören. Sind beides E-Books, die ganz nett sind, wenn man mal irgendwie mit Rails klarkommen will. Rails, Anti-Patterns habe ich jetzt ein Papierbuch gepickt, gibt's aber auch als E-Book. Ich habe gerade angefangen, ein weiteres E-Book zu lesen, nämlich Rails 4 Test Prescriptions. Und das ist ein sehr schönes Buch, was so in einem sehr, sehr lockeren, aber doch sachlichen Stil geschrieben ist, wo es einfach mal um so einen Ansatz geht, wie entwickelt man testgetrieben eine Rails-Anwendung und wie sorgt man dafür, dass man gute Test-Coverage hat, ohne dass man irgendwie wahnsinnig wird beim Maintain der Tests und was gibt es da für Werkzeuge, die einem dabei helfen und was hat sich da in der letzten Zeit getan und was für Frameworks kann man benutzen und all diese schönen Dinge lernt ihr in diesem Buch.
Schön.
Ich habe mir noch so ein paar andere Pragmatic Programmer Bücher gekauft, als es die vor ein paar Wochen war, ja Black Friday. Da hatten die so ein Sale, wo es alle Bücher zum halben Preis gab. Da habe ich mir mal so, ich glaube, 3 Bücher dort gekauft. Kommen wahrscheinlich in den nächsten Sendungen auch noch andere vor. Genau, was habe ich noch? Ich habe ein Buch, was ich tatsächlich schon seit einer Weile hier liegen habe, aber noch nicht gelesen habe, aber schon von sehr vielen Seiten empfohlen bekommen habe. Deswegen pick ich es jetzt einfach mal auch hier. Understanding Computation. Das ist so der Versuch, komplexe theoretische Konstrukte aus der Informatik mal auf eine verständliche Art und Weise Leuten, die das vielleicht nicht studiert haben, nahezubringen und ist vielleicht auch für Leute, die es mal studiert haben, also als Auffrischung und der theoretischen Grundlagen ganz cool. Und ja, der benutzt halt auch als Programmiersprache, benutzt er auch Ruby, um irgendwelche Beispiele zu zeigen. Und das sind halt irgendwie von Dingen wie Konzepte aus Programmiersprachen und Finite State Machines und sonstigen Dingen, funktionale Programmierung und so weiter und so fort, sind sehr viele Konzepte mit drin, die irgendwie gut sind, wenn man sie mal verstanden hat. Darum kann man mal lesen.
Schön.
Das war's von mir auch.
Gut, dann habe ich noch eins, DNSSEC Mastery. Wir hatten ja vorhin, dass das DNS-System mal wieder so ein bisschen kaputt ist. Nicht so schlimm wie vor ein paar Jahren, aber zumindest haben die ein paar Server wieder Probleme. Und ein Buch, was dann immer wieder durchgereicht wird und jetzt, was auch jetzt wieder ein bisschen in die Verkaufscharts gestürmt ist sozusagen, DNSSEC Mastery. Wer sich mal mit DNSSEC ein bisschen näher beschäftigen will, wie man das ein bisschen absichert, das DNS-System. Ich bin ja sowieso ein großer Fan, alles da reinmachen, ja. Wir SSL-Zertifikate abschaffen und nur darüber machen.
System D in DNS.
Kommt ja sowieso, System D macht ja jetzt auch DNS. Also eigentlich alles mit DNS machen, total toll. wer sich mit DNS-Sec ein bisschen beschäftigen will, dass die Abfragen auch sicher sind, ja, dass ich auch wirklich die IP-Adresse kriege, die ich haben will und nicht, dass mir jemand dazwischen mein DNS kaputt macht und ihn irgendwie infiziert, der sollte sich mal damit beschäftigen. Vielleicht ein nettes Buch. Ich habe es leider nicht gelesen. Ich hatte es immer überlegt, mir vielleicht zu kaufen, aber ich habe es irgendwie so geschafft, mein DNS-Sec aufzusetzen, deswegen ist es vielleicht gar nicht mehr nötig. Aber wer von vorne anfangen will, ist auf jeden Fall ein Buch, was immer wieder rumgereicht wird, wenn es um DNS allgemein und im DNS-Sec im Besonderen geht.
Schön.
Ja, kommen wir zur Elektronik.
Oh, Elektronik-Dinge.
Ja. Elektronik-Dinge. Genau, also ich bin da zum einen, ist lustig, zum einen waren da viele Stände und viele Demos auf dieser Microsoft-Konferenz, auf der ich da letztens war. Jetzt wisst ihr übrigens auch, warum ich da war.
Da.
Alles macht so viel.
Alles ergibt Sinn.
Also die haben auch interessanterweise auch viele Sachen irgendwie auch mal mit Node.js gezeigt und irgendwie als Demo so für Internet of Things und so auch mit so Tesla-Boards rumgespielt. Finde ich ganz interessant. Also ich glaube, das war sogar mal ein Kickstarter vor einem Jahr oder so.
Sieht ja ultra-hipster-compliant aus.
Und das ist halt quasi Embedded Hardware, auf der JavaScript läuft, was wiederum Node.js kompatibel ist und somit kann man dann halt auch quasi mit irgendwelchen Libraries und sonstigen Dingen rumspielen, die es halt für Node gibt. Und es gibt halt ganz viele so Module, die man da ranstecken kann, unter anderem so Sachen, die ich jetzt zum Beispiel interessant finde, wie so ein Environment Kit, also wo man dann quasi so Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensoren hat. Es gibt irgendwelche Servos, es gibt UMTS, GPS und sonstige Module. Das Schöne daran ist, also was heißt das Schöne daran? Ich bin ja mehr so der faule Mensch, der gerne Software macht, aber irgendwie sich nicht gern die Hände schmutzig macht. Und das ist halt so eine Lösung für so die faulen Hacker, die halt an der Software hacken wollen und irgendwie sie nicht die Finger beim Löten verbrennen wollen, weil das ist halt alles irgendwie so Noob-kompatibel, somit man steckt einfach Dinge drauf und die sollten dann theoretisch tun und man muss nicht mehr viele Sachen selber löten und es gibt halt so fertige Module für alle möglichen Dinge. Und man muss halt auch, man kann halt auch in einer High-Level-Programmiersprache, namentlich JavaScript, programmieren und muss sich jetzt nicht irgendwie mit C oder so einem C-artigen Dialekt rumschlagen.
Everyday, bro.
Und das ganze Teil hat irgendwie noch eingebautes Wi-Fi, so wie ich das sehe.
Also JavaScript ist, glaube ich, C-artig, oder?
Naja, aber es ist jetzt halt schon auf einem höheren Level als C. Du musst jetzt kein Memory Management mehr machen und du hast halt schon irgendwie, du kannst Funktionen übergeben und du hast jetzt irgendwie so ein bisschen zumindest eine prototypbasierte Objektorientierung und wenn man es Objektorientierung nennen will, da gibt es ja auch Leute, die sich drum streiten. Aber auf jeden Fall, du arbeitest schon auf einem anderen, du hast Strings, so Dinge, du hast Objekte.
Char-Array, good enough, so.
Ja. Yeah.
Außerdem kann C++ ja auch schon fast
strange. Ja, ist nicht ganz billig. Ich glaube, so ein Starter-Kit mit so ein paar Modulen dabei und so kostet, wenn ich nicht alles so, ich glaube, $170.
Das ist ganz schön teuer für so einen Mikrocontroller.
Also da ist halt, also der kann halt auch was. Also das,
ist, das jetzt, ist ja nicht mehr disposable, das ist ja nicht cool.
Ja, also das ist jetzt kein so super billig Teil, was jetzt irgendwie quasi nichts kostet, sondern aber sagen wir mal so, in diesem Beginner-Pack ist halt auch da noch so ein Accelerometer mit dabei. Dann sind irgendwie Licht- und Soundmodule, Kameramodule, Klimamodul, Servomodul und so weiter. Also schon so ein Pack, wo man viel mitmachen kann. Der Tesla an sich kostet allerdings auch schon $75, ist also jetzt nicht so super billig.
Wie viel Energie hat der so? Also ist das ein echter Computer oder ist das so ein Cancer-Shirt? So ein
Ich suche gerade mal die Specs.
Das ist doch bestimmt ein ARM irgendwas, oder?
Es ist ein ARM Cortex M3, 32 MB RAM, 32 MB Flash, 20 Pin GPIO und der hat, glaube ich, 180 MHz und kann halt USB.
Okay.
Und Wi-Fi ist mit integriert. Ich glaube, das ist halt auch so ein Teil, der relativ teuer ist, aber so, dass so ein Teil dann Internet hat, ist schon irgendwie cool.
Oh.
Also, weil, sag mal so ein Wi-Fi-Modul für so ein Arduino ist jetzt auch nicht gerade billig.
Ja, weißt du, wenn du dir ein Wi-Fi-Modul für ein Arduino holen würdest, dann kannst du dir auch gleich so ein 703 holen, so ein OpenWRT-Teil, weil das kostet quasi genauso viel und hast einen echten Computer quasi an deinen anderen echten, nicht ganz echten Computer dran.
Hat aber wahrscheinlich dann auch echt ähnliche Hardware, aber da hast du halt den Nachteil, dass du nicht so ohne weiteres die ganzen fertigen Module ranstecken kannst.
Ja, also ranstecken ist schon eine coole Sache auf jeden Fall.
Also so ranstecken, Code per USB draufladen und irgendwie halt einfach Node.js so out of the box und dass du groß noch irgendwie was in der Gegend rumflashen musst oder so, ist halt schon, das ist convenient. Es ist nicht ganz günstig, wird vielleicht auch mit der Zeit günstiger, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Leute sich auch erstmal ihre Entwicklungsarbeit bezahlen lassen wollen.
Ja, ja, ist okay.
Oder die Produktion ist noch relativ teuer. Ich kann es jetzt nicht richtig einschätzen, aber es ist so eigentlich ein ganz cooles Produkt. Ich weiß nicht, bei mir ist momentan so das Ding, ich habe eigentlich so genug zu tun und kein Weg, also mein Problem ist halt auch bei solchen Embedded-Sachen, ich habe mir vor ein paar Jahren irgendwann mal ein Arduino gekauft und irgendwie ein Ethernet-Shield dazu und sonstige Dinge und Servos und ich habe das ganze Zeug bis heute nicht angefasst, weil ich irgendwie nicht richtig einen Plan hatte, was ich denn überhaupt damit tun möchte. Ich glaube, ich werde mir sowas erst kaufen, wenn ich tatsächlich ein konkretes Projekt im Kopf habe, was ich auch umsetzen möchte, weil ansonsten liegt es dann irgendwann nur noch in der Ecke rum.
Das okay, schön. Okay, machen wir weiter. Los.
Kindle Fire TV. Haben wir schon irgendwie öfters mal drüber geredet. Ich habe ihn jetzt tatsächlich auch in Betrieb genommen. Und der funktioniert und spielt lustig Videos ab und ich habe schon mal so ein paar Sachen installiert und
genau, wir wollten allgemein drüber reden. Also wir hatten also letzte Woche...
Können wir jetzt an dieser Stelle tun, wenn wir noch genug Zeit dazu haben.
Hatten wir eigentlich beschlossen, das nochmal zu verschieben, damit alle jetzt ihren haben. Ich glaube, mittlerweile hat jeder einen, oder?
Ja. Du hast jetzt auch deinen? Noch nicht?
Wie, du hast
deinen? Scheiße.
Hast du wieder zurückgeschickt, oder was?
Nope. Kam einfach noch nicht angekommen.
Du hast immer noch keinen bekommen.
Ja, ich habe gerade ein bisschen Stress mit Amazon.
Sind die Boys zu dir? Du musst mal vorbeigehen, sie punchen.
Ja, die haben es mit den Adressen gerade bei mir nicht so.
Aber ist auch echt schwer, ja.
Das
Adressending, das ist ja auch was ganz Neues, was jetzt extra erst angeschafft wurde für dieses Neujahr quasi.
Ja.
Okay. Ja, ja, gut, also.
Macht ihr mal.
Ja,
also, schön.
Mein Fire TV hat jetzt. Vorher hatte ich ja so einen LG Blu-ray Player, der halt auch immer per SMB sich die Sachen gezogen hat und abgespielt hat. Und weil mein Smart TV war nicht wirklich smart genug. Und der Fire TV hat jetzt eigentlich diese Aufgabe komplett übernommen.
Und wie spielst du Sachen von deinem SMB Share ab? Oder einfach nicht mehr?
Plex.
Okay.
Plex.
Ja. Ja, da kann ich nachher noch zu weinen.
Ja, bei mir funktioniert's.
Bei mir funktioniert es, also sagen wir mal so, ich habe so zwei Probleme mit Plex. Soll ich das jetzt schon an dieser Stelle sagen?
Ja, oder? Können wir gleich mal machen.
Klar. Also ist vielleicht ein vorgezogenes Mimimi. Also das eine ist, ich hatte die ersten paar Tage, hatte ich so ein Problem, dass jedes Mal, wenn ich über Plex auf dem Fire TV Sachen abgespielt habe, dann ist so mein Video mal eine halbe Stunde gelaufen und dann ist abgebrochen. Dann konnte ich resumen, weil der hat sich ja dann gemerkt, an welchem Timecode er war und so weiter. Dann konnte ich wieder gucken und dann ging es meistens auch. Wenn ich dann das nächste Video geguckt habe, dann war so meistens so 30, 40 Minuten, hat er abgebrochen. Ich war dann zuerst irgendwie total überfordert und wusste ja gar nicht, okay, wo liegen hier die Logfiles und was passiert hier überhaupt, weil das ist da dann auch irgendwie so Software, das ist irgendwie so das, ja. Die eierlegende Wollmilchsau, die man irgendwie jetzt auch nicht so ohne weiteres debuggen kann. Ich habe dann irgendwann mal Logs gefunden, habe die dann mal irgendwie auf ein Log-Level geschalten, wo ich dann irgendwie auch in der Lage war, mit der Menge an Informationen, mit denen ich beworfen wurde, irgendwie umzugehen, weil standardmäßig stand es irgendwie auf Verbose Logging und ich hatte überhaupt keine Ahnung, auf was ich jetzt achten muss. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe irgendwie zweieinhalb Tage an zweieinhalb Abenden dran rumgedoktert und habe rausgefunden, wer schuld war, nämlich SystemD.
Yay!
Immer SystemD.
Ja, also SystemD macht irgendwie was, SystemD hält es für eine gute Idee, das Temp Directory in der RAM-Disk zu mounten.
Das ist ja auch eine gute Sache.
Wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich macht das schon Sinn, weil man will ja, dass Temp dann irgendwie nach dem nächsten Reboot auch wieder weg ist und so. Kann man schon machen. Das Problem ist jetzt allerdings, der Plex Media Server ist standardmäßig so konfiguriert, dass er die Videos, die er transkodiert, oder Audio-Streams, die er transkodiert, in Temp reinschreibt, um sie dann zu streamen.
zwischenzuspeichert quasi.
Das ist ja natürlich dann ein bisschen blöd, weil mein Server, der hat halt irgendwie nur, ich weiß nicht, ich glaube 2 GB RAM. Ist jetzt nicht die dickste Kiste, ist halt auch schon ein paar Jahre alt und aber tut halt immer noch eigentlich ganz gut. Und hat dann halt natürlich dazu geführt, dass so nach 30, 40 Minuten das Temp-File-System vollgelaufen ist und er dann halt nicht weiter schreiben konnte. Deswegen ist das Video abgebrochen worden. Nachdem das Video abgebrochen ist, hat er natürlich seine Temp-Files wieder aufgeräumt und dann war wieder Platz, dann konnte man wieder ein bisschen gucken. Ich habe das jetzt so geändert. Also ich hätte entweder System D sagen können, er soll Temp, also und das Problem war, ich habe erst dann etcfs-tab geguckt, da stand nichts drin, so von wegen, da war irgendwie so Standardeinstellung, ja, benutzt doch einfach mal das Temp-D auf der Festplatte. Aber dann habe ich rausgefunden, dass System D das so automatisch macht, weil System D das für eine gute Idee hält. Es gäbe jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder man sagt System D, macht es nicht mehr in den RAM-Disk und macht es auf die Festplatte und man muss sich dann so über andere Konfigurationsdateien darum kümmern, dass das Temp-Directory nach einem Reboot aufgeräumt wird. Mhm. Oder was ich jetzt in meinem Fall gemacht habe, man kann das Verzeichnis, in dem Plex seine Temp-Files ablegt, kann man ändern. Und ich habe das jetzt einfach in ein anderes Verzeichnis gemacht, was dann wiederum auf der Festplatte liegt, auf der wiederum genug Platz ist. Und jetzt kann ich zumindest mal Videos gucken, die nicht ohne dass es abbricht.
Voll praktisch.
Ja, das nächste Problem ist, Plex transkodiert mir zu viel. Also das Ding ist ja, also der Plex-Player versucht ja nach Möglichkeit nur, also der benutzt so wie ich das verstanden habe, nur Codecs, die auch auf dem Gerät vom Betriebssystem selber bereitgestellt werden oder Möglichkeiten, Sachen zu dekodieren. Was jetzt bei dem Fire TV nicht so viel ist, also der kann zum Beispiel kein AC-Audio oder kein DTS nativ normalerweise abspielen, so wie ich das verstanden habe. Deswegen muss es der Server machen und er transkodiert es dann, glaube ich, nach AAC, wenn mich nicht alles täuscht, was der Fire TV jetzt nativ abspielen kann.
Bei Videos. Okay, ich glaube, wir müssen das ein bisschen zusammenstauchen, weil wir schlafen alle drei hier gleich ein, sorry.
Naja, so schlimm ist es nicht.
Ja. Ich denke, kann ja auch noch was dazu sagen.
Ja. Also ich weiß, dass du es bei vielen Playern kannst, also auf dem Tablet kannst du zum Beispiel sagen, dass er direkt alles nicht kodieren muss, sondern halt alles abspielen. Wenn es in einem Format vorliegt, was abgespielt werden kann, dann transkodiert er halt nicht. Aber
nee, das kann man ja einstellen. Das Problem, zu meinem Mimimi komme ich jetzt nämlich. Also das mit, dass er Audio transkodieren muss, ist okay. Das verstehe ich, weil das passiert so. Und
ist ja auch schön, dass er es macht. Also genau, ich meine,
es gibt halt so ein paar Fälle, bei denen er auch das Video transkodieren muss, was mein Server so von der Leistung zwar ab kann, aber irgendwie halt so nicht Sinn und Zweck der Sache ist, weil der Fire TV das Video halt selber dekodieren kann und nicht nochmal extra eine transkodierte Version dazu braucht.
Ja.
Es wäre jetzt zum Beispiel, wenn die Videos in einem Codec encodiert sind, die der Fire TV nicht versteht. Ist aber in meinem Fall nicht so, das ist alles H.264.
Ja, und was ist jetzt das Problem?
Das Problem ist, dass aus irgendwelchen Gründen, die ich noch nicht richtig debuggt bekommen habe, möchte Plex, also transkodiert Plex Videos, wenn ich Videodateien abspiele, in denen Untertitel mit im Container liegen. Also standardmäßig ist es so wie ich das verstanden habe, dass Plex keine Untertitel separat darstellen kann, deswegen werden die auf dem Server in den Videostream reingerendert.
Also auf der Tablet-App kannst du sie einfach ein- und ausschalten, das weiß ich. Auf dem Fire TV.
Auf dem Plex Player, auf dem
Fire TV,
Fire TV auch. Ja. Aber er transkodiert dann halt trotzdem noch den kompletten Videostream, auch wenn er es nicht bräuchte. Und das Problem ist jetzt, es gibt ein Setting, dass man sagt, okay, enforce jetzt mal Direct Play. Genau. Dann kann er das Video problemlos abspielen, ohne Untertitel, so wie ich es eigentlich haben möchte. Aber dann habe ich halt keinen Ton.
Doof.
Und also das hört sich für mich irgendwie so nach Bug an, weil zum Beispiel bei Videodateien, bei denen die Untertitel als extra Dateien mit im selben Ordner rumliegen, bei denen transkodiert er das Video nicht, sondern streamt es direkt.
Ja, weil das ist bei mir meistens der Fall. Also genau. wenn ich halt einen File habe, dann liegt es mit einfach im selben Verzeichnis rum und da hätte ich jetzt das Phänomen noch nicht gehabt.
Genau, also ich weiß nicht, bei mir passiert es in der letzten Zeit immer öfters, dass ich irgendwelche Videodateien bekomme, bei denen eben halt im Matroschka-Container noch Untertitel mit drin liegen. Ah. Was ja eigentlich auch eine nette Sache ist so. Wenn man es braucht, ist ganz nett. Ich hab die aber meistens deaktiviert. Sorgt halt dafür, dass dann halt, während ich Videos gucke, dann läuft mein Server halt mit 200% CPU-Last, was jetzt eigentlich nicht notwendig wäre, weil er diese Arbeit nicht machen müsste.
Na,
also ist für mich jetzt technisch gesehen jetzt nicht so das Problem, weil ich kann Videos flüssig gucken, so, also das kriegt mein Server noch hin. Der verbraucht halt in der Zeit mehr Strom, wird warm, Lärm macht er jetzt nicht, weil er lustigerweise wassergekühlt ist, aber das ist eher so eine Legacy-Installation. Aber es ist halt irgendwie unnötig und also ich muss jetzt mal, ich habe jetzt Urlaub gerade, ich werde jetzt demnächst irgendwann mal vielleicht irgendwie so mal anfangen, in diesem Forum da zu posten und mal irgendwie bei den Entwicklern nachzufragen, was denn dieser Grund ist und ob man das irgendwie umgehen kann. Also ich glaube, was ich machen könnte, ist, ich könnte die Videodateien nochmal komplett in einen neuen Container packen. Da gibt's ja diese MKV-Tools, Kommandozeilenprogramme, mit denen man das machen kann und dann einfach
auch
ohne Untertitel nochmal in einen Container einpacken.
Ja.
Aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Also das ist irgendwas, was eigentlich diese Software automatisch tun sollte.
Das waren ja jetzt alles Geschichten, die eigentlich eher Plex angehen statt Fire TV. Wollen wir nochmal ein bisschen über den Fire TV reden?
Ja, können wir. Also was macht ihr denn alles mit dem Fire TV?
Ja, also ich natürlich die Sachen über Plex gucken und dann für mich halt die deutschen Mediatheken, vor allem die von... Ja,
Mediathek ist cool, auf jeden Fall.
Also Mediathek funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Die von AD und die von ZDF.
Ja, von ZDF ist bei mir ab und zu einfach, dass es nicht mehr streamt. Dann macht man so...
Echt? Ne, das hatte ich jetzt auch noch nicht das Problem. Und gerade da natürlich Heute Show und Anstalt, die man ja regelmäßig gucken muss. Und vorher hatte ich halt das Problem.
Das geht nichts dran vorbei.
Dass ich immer einen Laptop anschließen musste, um den Scheiß zu machen. Natürlich, weil mein Smart-TV halt nicht smart ist.
Sondern derpig.
Sondern
Samsung Derp Smart. TV.
Samsung, nee, es ist Derp Sony.
TV. Sony Smart.
Sony.
Oh, ist er gehackt?
Sony Smart.
Schon gehackt.
Ja, das ist viel, viel schlimmer. Das glaubt ihr euch gar nicht.
Doch, glaube ich.
Es hätte tatsächlich eine Tagesschau-App hat das Ding, aber auch die ist so grottig, dass sie nicht bedienbar ist. Ja? Und dann hast du ja für den Fernseher eine Fernbedienung, bei der du denkst, was haben sich die Designer eigentlich bei dem Scheiß gedacht?
Ja.
Das ist jetzt wieder der Vorteil vom Fire TV. Da ist es ja eine schön klare Bedienung. Ja, man muss sich zwar gerade im Dunkeln erstmal dran gewöhnen, welcher Knopf war jetzt was, aber es sind ja eigentlich nur vier und einmal das Rädchen. Das kriegt man irgendwann raus. Ich habe mal beim ersten Mal habe ich immer noch falsch gedrückt, dass ich Pause und ganzes Home-Menü irgendwie verwechselt hätte. Das ist dann immer ein bisschen blöd, wenn du wieder im Home-Menü landest. Aber ich meine, das hat man nach so ein paar Wochen hat man das einfach raus.
Ja, also ich benutze es ja jetzt erst seit dem letzten Wochenende, weil ich davor irgendwie keine Zeit hatte, das mal einzurichten. Man gewöhnt sich da schon relativ schnell dran.
Genau. Was ich halt extrem scheiße finde, ist, dass du das Ding nicht ausschalten kannst.
Finde ich auch weird. Aber es ist halt wie so
ein... Nee, das ist nicht... Du kannst über das Menü in Standby schicken.
Ja.
Das kannst du in Apple TV aber auch nicht.
Ja, aber
also ich
hallo,
du kannst dein Handy auch nicht ausschalten. Also du kannst schon was.
Das kann ich wenigstens mit einem Klick kann ich das so ausmachen, dass das Display aus ist.
Ja, aber das
geht ja mit dem Ding noch nicht mal.
Ja, aber du kannst
zum Beispiel halt die ganze Zeit vor sich hin.
Du kannst ja den Fernseher ausmachen, dann ist ja wie das Display ausgemacht.
Ja, nee.
Doch?
Ja, dann
nein,
nein,
doch,
nein.
Oh.
Es hat ein Fire TV. Ja, es versucht über die eine LED so ein Kaminfeuer noch so darzustellen. Ja.
Das Problem ist halt, wenn du zum Beispiel in der...
Zieh halt den Stromstecker raus.
Also ja, na, ich will doch nicht erst nochmal aufstehen und den scheiß Stromstecker rausziehen.
Doch,
welcher Welt lebe ich denn?
Oh. Also,
ich kann dir tatsächlich sagen, in welchem Modus ich den Fire TV betreibe. Und bei mir ist es halt so, ich habe vor der Steckdosenleiste von meinem Fernseher und Fire TV und was da sonst noch dran hängt, habe ich halt so eine, also ich habe da halt so eine Funksteckdose dran hängen, wo ich halt mit der Fernbedienung dann so alles, was daran hängt, einfach ausmache. Und bevor ich halt ins Bett gehe oder bevor meine Freundin ins Bett geht, machen wir einfach diese Steckdosenleiste aus und dann ist halt alles, was da dran hängt, aus.
Ja, dann ist bei mir auch das WLAN aus und das ist dann halt ein Problem.
Ja, dann musst du halt dein Router oder dein Access Point irgendwo anders hinstellen oder eine andere Steckdose hängen.
Nee, aber trotzdem, es wäre ja kein Problem, eine Taste zu haben oder von mir aus softwaremäßig, wenn ich Taste XY 3 Sekunden drücke, schaltet sich das Ding aus. Das ist softwaremäßig, also in den Standby gehen, ja. Das wäre softwaremäßig kein Problem.
Und wäre es wahrscheinlich auch nicht,
Ja, weil was heißt hier kein Use Case? Wenn ich vergesse, wenn ich in der Plex-App bleibe, läuft das Ding tagelang und schaltet sich nicht ab. Normalerweise ist es ja so, schaltet sich irgendwie nach 15, 20 Minuten, schieß mich tot, irgendwann dann mal in Standby und dann die Leuchte blinkt nicht mehr und ist aus. Aber wenn ich das vergesse, ja, ich mache einfach Fernseher aus und denke, habe ich gedacht, ja, ich gucke irgendwann alles mal weiter und ging halt davon aus, dass es sich irgendwann abschaltet, tut's nicht. Ja, und ich hätte kein Problem, dass du einfach...
Woher soll das Gerät wissen, dass es sich jetzt in Standby schalten kann, wenn die App noch läuft?
Ja, wenn es eine dedizierte Taste oder Möglichkeit gäbe, es auszumachen, hätte ich das getan. Da es das nicht gibt und ich nicht hingehen wollte und den Stecker ziehen wollte, konnte ich das nicht machen und ging also davon aus, dass es irgendwann ausgeht.
Also du kannst über das, wenn du in, das ist ein bisschen versteckt, wenn du in Einstellungen, System gehst, dann kannst du irgendwie hier jetzt auf Standby schalten und dann geht der auch in Standby.
Ja, aber wo ist das fucking Problem, was weiß ich, entweder eine dedizierte Austaste zu haben oder von mir aus, was weiß ich, ich drücke 5 Sekunden auf eine Taste und es geht aus. Wäre technisch kein Problem, gibt's aber nicht, prangere ich an, ist scheiße, Amazon.
Finde ich auch nicht gut.
Ja. So. Weil verbraucht ich glaub, Strom.
Die wollten die Controls halt möglichst einfach halten, aber einfach so irgendwie, also es muss ja, ich glaube, eine Hardware-Taste wäre ein bisschen zu viel gewesen,
ja, aber
einfach einen Menüpunkt jetzt irgendwie Standby oder so.
Ja, oder wie gesagt, was weiß ich, drück 5 Sekunden auf die große Taste, die es da gibt und dann ist es aus, wäre auch okay gewesen. Ich will halt nicht, dass das Ding scheiß Strom verbraucht und diese Leuchte da die ganze Zeit leuchtet und ich keine Möglichkeit habe, das auszuschalten, außer ich bastel mir halt irgendwie eine Lösung über irgendeine Funk-Dings, die ich ausschalten kann oder ich ziehe einen Stecker, aber das ist halt auch scheiße, ja. Und dann gehst du aus Versehen, bei mir ist dann halt auch, wenn ich aus Versehen den mal so schnell anschalte wieder, dann geht halt auch gleich der Fernseher an. Das ist halt auch, manchmal liegt das Ding halt irgendwo so, die Fernbedienung irgendwo so verstreut und dann, aber das wäre jetzt nicht ein Problem, ich will es halt einfach dediziert ausschalten können. Bitte rüstet das nach, weil das ist
totaler Scheiß. Ich habe ein anderes Problem, das klingt jetzt auch so wie Jammern auf hohem Niveau, das Teil hat keine Uhr, es macht mich wahnsinnig.
Ja, die habe ich ja jetzt am Handgelenk.
Taha! Nice!
Sehr gut. Ja. Nee, das Problem ist, ich trage normalerweise keine Uhr bei mir. Es passiert mir auch öfters oder ich entscheide mich auch öfters dazu, mein iPhone und mein iPad und sonstige Dinge irgendwie nicht mit auf die Couch zu nehmen, weil ich sonst irgendwie, während ich Sachen gucke, irgendwie im Internet rumsurf oder sonstige Dinge tue. Und es sorgt dann halt einfach dafür, dass ich abends irgendwie gerade eine Serie gucke und das Zeitgefühl verliere und nirgends auf dem Homescreen, in irgendeinem Player drin, in irgendeinem Untermenü, es gibt nirgends eine Uhr auf diesem
Teil. Okay, ich gebe den Tipp.
Da gibt's
kauf dir eine Uhr.
Genau, da gibt's
kauf
eine
App,
Uhr. Die macht dir das.
Ja, da gibt's eine App, aber dann... Ah, ja.
Stell dir eine Uhr neben deinen Fernseher. Es gibt so viele Möglichkeiten, du musst nicht mal den Fernseher anmachen und du weißt trotzdem die Uhrzeit.
Ja. Nee, ich bin da halt tatsächlich ein bisschen verwöhnt von XBMC, weil XBMC hat ja tatsächlich so ein Feature, was ich sehr cool finde, dass es einem neben der Spielzeit von der Datei, die man gerade abspielt, auch die Uhrzeit anzeigt, wann diese Datei fertig abgespielt sein wird.
Mhm. Cool.
Und das, sowas finde ich halt schon und es zeigt einem halt vor allem halt auch im Homescreen dann eine Uhr an. Und ich finde es irgendwie, das ist ein praktisches Feature, was ich gerne hätte und was ich da schon vermisse. Das verdirbt mir jetzt nicht dieses Device an sich, weil es ist halt einfach eine relativ coole Hardware für relativ wenig Geld.
Okay, machen wir weiter. Ich glaube, wir haben genug darüber geredet.
Was ich ansonsten noch benutze, ich benutze das Teil als AirPlay-Endpoint. Also ich habe halt so eine AirPlay-App darauf installiert, die kostet irgendwie 3 Euro oder so. Kann ich nachher auch mal raussuchen, den Link. Und ja, das ist halt ganz nett, weil ich kann dann halt quasi so meinen Bildschirm vom iPad oder vom iPhone drauf mirroren, wenn ich mal Leuten irgendwas zeigen will. Ich kann Videosachen drauf streamen, ich kann Audio drauf streamen, ich kann irgendwelche Slideshows von irgendwie Urlaubsfotos oder sowas drauf streamen. Und ich habe gestern auch tatsächlich mal ausprobiert die Spotify-App, was ich ein bisschen irritierend finde, weil sie preisen den Fire TV groß als Abspielgerät für Spotify an und die Spotify-App ist halt an sich so ein bisschen besseres Airplay. Also man kann halt von irgendeinem Gerät Spotify-Inhalte hinstreamen.
Achso, das macht er nicht selber.
Aber man kann halt nicht seine Playlisten browsen, man kann nicht irgendwelche Sachen suchen und dann abspielen, sondern du kannst halt eine Playlist auswählen, kannst sagen, stream die jetzt mal an meinen Fernseher und dann kannst du in dieser Playlist vor zurück skippen, ohne dass das Gerät jetzt irgendwie laufen muss. Aber du kannst halt mehr oder weniger immer nur so ein Album oder eine Playlist oder sonst irgendwas an deinen Fernseher schicken. Aber du brauchst halt immer irgendein Gerät, was dieses Abspielen initiiert. Hm.
Okay. Hat jemand mal die Sprachfunktion ausprobiert? Also was du ja machen kannst, ist auf den Knopf drücken und dann irgendwas sagen und dann sucht er das dir. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht.
Also ich finde es traurig, dass er nur die quasi Amazon-Videos findet und nicht irgendwie bei ZDF auch noch sucht oder so. Genau. Weil das wäre ziemlich nice.
Ja, also das Problem ist halt, alle Sachen, die du dort, also ich habe das schon öfters mal ausprobiert und die Spracherkennung funktioniert auch erstaunlich gut, muss ich sagen. Das Problem dabei ist halt, er findet halt nur Inhalte, die irgendwie von Amazon selbst bereitgestellt werden, aber das ist jetzt nicht möglich, in ein Textfeld reinzuklicken, zum Beispiel in der Mediathek und dann irgendwie zu sagen, Quarks und Co. und dann macht er eine Spracherkennung und pastet diesen Text irgendwie in das Textfeld rein.
Ja, genau, finde ich auch doof.
Sondern es geht halt einfach nur für Inhalte, die halt Amazon selber bereitstellt.
Genau, du kannst auch nicht nach irgendwelchen Features von Amazon suchen, sondern immer nur nach Videos. Zum Beispiel kannst du nicht sagen, ich hätte jetzt gerne Airplay-Aktivierung oder so ein Quatsch. Oder wie heißt das andere von Android, dieses Android?
Es gibt
Miracast oder sowas. Das kannst du nicht suchen, sondern immer nur Medien. Und das ist ein bisschen schade.
Genau. Also ich glaube, Miracast unterstützt der App, unterstützt
ja, aber
der
das nativ. Ist, ja, aber das ist ein Scheiß einfach. Ich habe das ausprobiert. Also, das ist total umständlich. Du musst irgendwie in die Einstellung gehen und dann musst du da unter Display und dann musst du da irgendwie Remote Screen aktivieren und dann, nur dann kannst du quasi mit einem anderen Gerät sagen, okay, ich möchte jetzt gerne mich mit dem verbinden und wenn die Sterne richtig stehen und du ein bisschen Glück hast, da zusätzlich noch, dann funktioniert das irgendwie und dann kann man es auch so machen, aber du kannst es dann nicht, du kannst nicht einfach quasi das Teil anmachen und dann jetzt mit deinem Handy sagen, okay, ich möchte mich dagegen verbinden, weil geht halt nur, wenn du in diese drei Untermenüs gegangen bist. Und das ist einfach voll der Quatsch. Das ist super umständlich einfach.
Ja. Ja, also wie gesagt, wenn man die App mal irgendwie, ich habe das mal verlinkt, das Ganze heißt, die App heißt Air Receiver, die ich da benutze. Die funktioniert eigentlich so ganz gut. Und da ist es halt so, die läuft irgendwie im Hintergrund oder macht irgendwo einen Port auf oder announced sich irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie das tatsächlich wirklich funktioniert. Jedenfalls kann man dann halt einfach irgendwie in seinem iDevice sagen, jetzt hier an dieses Gerät streamen und das tut dann so meistens. Also ich habe es jetzt nicht wirklich intensiv getestet oder intensiv benutzt. Ich habe mal ein bisschen damit rumgespielt und in meinen Versuchen hat es eigentlich ganz gut funktioniert.
Schön.
Ja, okay. Also ich ja, ich benutze es natürlich auch noch, um dann die Instant Video Prime Sachen zu gucken und was so in den Amazon Musik Dingsen gekauft hast, kannst du dann mit auch abspielen. Ja. Dafür ist ganz nett. Ich weiß nicht, hat mir jemand ein Spiel drauf gespielt? Spiele kann man auch spielen.
Ich habe letztens mal dieses Minion Rush gespielt. Das ist ganz nett, aber irgendwann geht's mir auf den Sack. Ja.
Was ich halt bei der Tastatur, also weil müsstest du ja durchscrollen oder so, da fand ich dieses, wir hatten auch mal so einen Player vorgestellt, ich glaube D-Link irgendwas, der auf der einen Seite auch so eine kleine, nur die paar Tasten hatte, aber wenn du es umgedreht hast, hattest du quasi eine volle Tastatur. Damit würde sich halt dieses, ich suche schnell mal was, wesentlich besser eintippen, als
ja, wenn
man. Ja,
man kann es doch einfach reinsprechen, wenn er es jetzt schon versteht. Ja? Das finde ich nicht
ja.
in Ordnung.
Ja, geht ja.
Ja,
geht
aber
ja
das Ding ist
nicht.
Ja nur zum Verstehen also. Da, was willst du bei Amazon kaufen?
Genau, ja, ja.
Also,
fucked
das,
up einfach.
Deshalb haben sie auch keine Ausschaltfunktion drin, weil du sollst mit dem Ding kaufen.
Ja. Du wird die ganze Zeit kaufen. Und wenn du auch so sehen mal was gesagt hast, dann würde das für dich kaufen. So ist es nämlich.
Ja. Hm. Wie hieß denn die? Wir hatten doch mal, den hatte Marc auch, glaube ich, irgendwann mal auch gepickt.
War das nicht so ein, ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, war das nicht so, war das nicht die Horstbox?
Nee.
Die Horstbox?
Horst. Wie hieß ja, denn das?
Es gab so... Von
Arschbox.
Deling, glaub ich,
Boxy. Big Boxy Box.
Boxy.
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 Ja, genau.
Boxy Box. Genau. Und da fand ich halt die Tastatur, also oder die Fernbedienung richtig gut, weil du hattest auf der einen Seite, konntest du schnell durchscrollen, schnelle Bedienung und auf der anderen Seite hattest du halt trotzdem noch eine volle Tastatur, konntest schnell mal so eine Suche
also,
eintippen.
Ich hab's jetzt nicht ausprobiert, aber sollte das nicht theoretisch möglich sein, eine Bluetooth-Tastatur mit dem Ding zu pairen?
Ja, muss man mal ausprobieren.
Also ich habe hier eine rumliegen, ich kann es vielleicht bei Gelegenheit mal ausprobieren. Ich weiß aber nicht, ob das Ding mit so einer Apple-Bluetooth-Tastatur irgendwie sprechen mag.
Ja, probier's mal aus.
Aber kann man mal gucken. Also ich glaube, was schon funktioniert hat, also was ein Kumpel von mir, der hat jetzt gleich irgendwie gesagt, okay, Plex ist für ihn keine Option, weil er will irgendwie keinen extra Server haben und sonstige Dinge. Der hat sich dann XBMC drauf installiert, was so aus, wenn man so Software aus Third-Party-Quellen installieren und so aktiviert, dann scheint das auch zu tun. Also es gibt XBMC portiert auf Android.
Okay.
Was auch auf der... auf dem Fire TV zu laufen scheint. Das heißt, wenn man irgendwie Plex umgehen will und Sachen direkt von einem Samba-Share oder sowas abspielen will, müsste das eigentlich auch mit XBMC gehen. Das wäre jetzt bei mir so der nächste Weg, den ich vielleicht mal ausprobieren wollte, weil XBMC hat halt den Vorteil, dass es die Codecs und sonstige Dinge, die Bibliotheken und so weiter, die es braucht, um Inhalte abzuspielen, selber mitbringt und darum dann halt auch dieses ganze Transkodieren nicht unbedingt notwendig ist. Mhm. Jedenfalls hat er mal aus Versehen ein Theme aktiviert, was touch-enabled ist. Und dann kommt man, halt so ohne weiteres nicht mehr raus.
Musst du deinen Fernseher anfassen.
Genau, und der Fernseher, oh, yeah. der blickt es nicht, dass er gerade angefasst wird.
Vielleicht steht er da drauf, der Fernseher.
Ja. Aber was du dann tun kannst, ist eine Maus anzuschließen und also vielleicht auch eine USB-Tastatur müsste eigentlich ausgehen, auch ja. gehen, weil das Teil hat ja auch einen USB-Anschluss.
Android merkt das dann sofort. Ja.
Weiß ich nicht. Ich habe es nicht ausprobiert, aber eine Maus scheint zu gehen.
Ja. Also ist tatsächlich so. Ich habe ja auch mir in meiner Zeit, wo ich mich da noch masochistisch mit beschäftigt habe, Development Boards zugelegt. Und da ist es so, wenn du an Android, also solange es halt nicht irgendwie total vom Hersteller verkrepelt ist, an den Standard-Launcher, wenn du einfach da mal Maus und Tastatur ranklickst und schon hast du einen Mauszeiger und kannst da drüber gehen.
Interessant.
Ja.
Nicht schlecht.
Gut. Ja. Also, ja, wie gesagt, ist ein ganz nettes Device, hat bei mir jetzt momentan den, die so zum Video gucken, die PlayStation und den Raspberry Pi abgelöst. Ich hatte halt den Raspberry Pi, um irgendwie sonstige Videos zu gucken und die PlayStation, um irgendwie, damit wir auch mal auf Amazon Prime Sachen gucken können. Und jetzt haben wir halt ein Gerät, was halt deutlich weniger Strom braucht als die PlayStation und deutlich mehr kann als der Raspberry Pi so. Und das Teil ist halt auch deutlich schneller und ich finde es halt auch echt schick, dass man, das ist glaube ich Bluetooth, was diese Fernbedienung so spricht. Und wir haben das Teil halt auch irgendwo hinter dem Fernseher versteckt und man braucht halt keinen Sichtkontakt mehr, wie bei so diesem ganzen Infrarotgedöns, was ich halt auch sehr schick finde.
Ja. Ja, also bei uns ist das auch jetzt gerade primäres Abspieldevice und funktioniert. Mhm.
Ja, wenn XBMC drauflaufen würde, wäre schon quasi Gewinn.
Ja, aber scheint
also
zu gehen.
Also wie gesagt,
also hier
scheint zu gehen. Es gibt auch
es gibt ein Bild also einfach.
Es heißt ja mittlerweile Kodi, XBMC.
Ja. Keine Ahnung.
Und in dem Wiki gibt es auch Anleitungen, wie man das auf dem Fire TV zum Laufen bekommt.
Macht es Sinn, dass sie es umgenannt haben oder haben sie es einfach nur gemacht, weil sie gedacht haben, das sind coole Dudes?
Das war damals schon, weil halt XBMC ja ursprünglich mal für Xbox Multimedia Center stand und sie hatten auch Namensprobleme damit auf Dauer und außerdem
ist wegen Xbox, weil Burst und gekauft von...
Ja, und auch gleichzeitig, ja nicht gekauft, weil schon immer mal...
Ja, also...
Gleichzeitig eben, weil halt ungefähr zu dem Zeitpunkt oder jetzt demnächst die Xbox-Version dann auch mal eingestellt wurde, sodass es XBMC gar nicht mehr für die Xbox gibt.
XBMC ohne Xbox, ja.
Ja, aber so, ist auch völlig egal. Ob da heißt es halt immer noch XBMC. Also ich weiß auch keiner mehr unbedingt, wofür es steht.
Also
es,
ja, aber ich finde es auch cool, dass man es jetzt Code genannt hat.
Kotig. Kotig ist es.
Hätten sich einen coolen Namen ausdenken können, mir ist das gereicht.
XBMC
2.
Penis.
Nee, also dass es ein rekursives Akronym ist, dann ist es das XBMC Box Media Center oder so.
Ja,
was immer.
Yet another XBMC.
Oder X für alles einfach. Nicht für Xbox, sondern für X für X.
X Codex.
All the things Media Center.
Ich hätte es einfach XMC nennen können. X Media Center oder so.
X.
X.
Ja. Extreme.
Like Extreme.
Exterminate Multimedia Center.
Genau, das Exterminate
Multimedia Center.
Ja. Okay. Gut.
Gut, kommen wir zu Pebble.
Pebble.
Habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich mir eine Uhr gekauft habe.
Hey, cool, ich habe auch eine.
Super, können wir ja gleich drüber reden.
Hast du dir eine aus Metall gekauft?
Ich habe mir, genau, ich habe mir die wie heißt sie, Black Steel Bladiblub.
Stahl.
Schwarz.
Genau, schwarz wie die Nacht geholt. Also die neuere, also die Pebble gibt es ja schon eine Weile, war ja, glaube ich, auch mal ein Kickstarter. Und
ja, Marcel hatte sich.
Ich habe eine Original Becker Watch. Ich habe die noch bekommen und danach hat der Zoll sie erstmal für ein paar Monate nicht mehr ins Land gelassen.
Oh yeah.
Okay,
so also Cutting Edge war das damals. Da so hatte gut. Der Zoll Angst.
Angst. hat das denn ein C-Zeichen? Ne? Hat es ein C-Zeichen?
Ich glaube nicht, keine Ahnung. Ich
hat es eine deutsche Beschreibung, nicht, dass du dir damit den Fuß schneidest oder so?
Keine Beschreibung, ich habe mir das Ding erstmal um den Hals gelegt. Fast gestorben.
Aber nur, weil sie nicht draufgeschrieben haben, dass du es nicht kannst.
Nicht um den Hals.
Also meine kam ja diesmal nur noch aus Irland. Die sind ja dann mittlerweile
fucking
die ganze Zeit.
So viel Guinness getrunken, genau.
Nach Whisky gerochen.
Die Uhr. Also ich habe so eine mattschwarze Uhr mit Lederarmband. Du hast ja dann noch eine mit Plastikarmband, ne?
Ja.
Ja, bei den neuen steht jetzt Pebble unten drauf. Die alten hatten das Gott sei Dank noch nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber ansonsten fühlt die sich so ein bisschen wertiger an als das Original. Ein Kollege hat auch die alte noch und schon gerade das Armband. Ich habe jetzt natürlich das Lederarmband. Es gibt nochmal so ein Stahlarmband, gibt es auch nochmal.
Stahlbetonarmband.
War auch dabei. Habe ich jetzt nie ausprobiert, weil ich glaube, mir gefällt, ich meine, Matt, du hast ja auch so eine aus Stahl, ne? Weiß nicht, ich
Stahl. Ist keine halt Pebble, ist, aber Stahl.
Ja, aber ein Stahlarmband ist halt ein bisschen kälter. Ich weiß noch nicht, ob.
Kalter, schwarzer Stahl.
Und schwerer natürlich. Deswegen bin ich
nicht zu empfehlen, wenn man mit flüssigem Stickstoff arbeitet und das einem versehentlich über Klirr. Den Arm läuft und dann das Uhrarmband, das Metall, ganz kalt wird.
Stand das auf dem flüssigen Stickstoff drauf, dass der einem nicht irgendwo langlaufen
ein
sollte?
Ein Wunder, dass der vom Zoll nicht gesnackt wurde, ja.
da stehen überhaupt keine Warnhinweise drauf. Ich glaube, ich sollte da mal jemanden verklagen.
Ja. Steht da nicht so irgendwie, och. Warning, hot.
Do not use if you use a pebble.
Hot contents.
Cold contents.
Nein,
naja,
hot.
Ich meinte Brandschuhen gibt es ja trotzdem, auch wenn es kalt ist.
Ja, siehst du.
Genau, ich hatte die Uhr letztes Mal ja gerade mal, noch nicht mal 24 Stunden oder gerade 24 Stunden. Jetzt trage ich es schon seit 3 Wochen und man gewöhnt sich dran, muss ich sagen. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass ich öfter mal auf meine Uhr gucke. Letztens hatte ich sie nicht an und habe trotzdem erst festgestellt, ach ja, nee, ist gerade nicht und musste dann das Telefon rausziehen. Auf der anderen Seite ist ich hole mein Telefon nur mal kurz raus, um zu gucken, wie spät es ist. Reflex doch manchmal noch da, ja, noch ein bisschen seltsam, aber man gewöhnt sich so ein bisschen um und ja, ich bin recht zufrieden für den Einsatzzweck, den ich mir vorgestellt habe. Also ich wollte ja jetzt keine Touch, wo man nochmal irgendwas hat, das du draufdrücken kannst und dann musst du es jeden Tag laden. Ja, so die Pebble hält bei mir so 4, 5, manchmal 5 Tage, eher 3 bis 4 Tage durch, bis man sie wieder neu laden muss. Ich hatte gehofft, dass ich eine Woche schaffe. Das habe ich bisher noch nicht geschafft damit. Sie ist natürlich kein Tracker, was dir irgendwie die ganze Zeit hier GPS-Koordinaten aufzeichnet und irgendwie noch deinen Puls misst und bladiblub, sondern sie ist tatsächlich eine Uhr, um dir die Uhr anzuzeigen und sie zeigt dir deine Nachrichten an. Und für den Einsatzzweck finde ich sie ganz gut und da hält sie auch lang genug durch und muss halt nicht jeden Tag geladen werden. Ja, ich weiß nicht, Marcel, wie geht's dir?
Was? Ja, also ich finde ja, das underrated Feature bei diesem Ding ist, dass man damit das so Musik per fernsteuern kann, so am Handy. Mhm. Also weil dann muss man halt dann nicht so die Kopfhörer kaufen, die unbedingt diesen bekloppten Klicker dabei haben, sondern man kann halt einfach irgendwas kaufen und halt einfach es auf der Armbanduhr machen und das ist schon irgendwie cool.
Also es ist tatsächlich ein Feature, wofür ich mir auch ein Device wünschen würde, was das macht. Also ich habe es ja schon mal probiert mit, ich kaufe mir so irgendwie so ein Bluetooth-Headset und tu da, also es gibt so Bluetooth-Adapter-Nupsis über die, also ich habe mir schon mal so ein Teil gekauft und ich wollte das eigentlich primär als Fernbedienung benutzen, aber das hat halt irgendwie so ein bisschen gefällt, weil man da eben irgendwie immer ewig rumfrickeln musste, bis man dann dem Handy mal beigebracht hat, dass es den Ton dann nicht über dieses Device schicken soll, sondern über den normalen Kopfhörerausgang und dass man das Ding nur als Fernbedienung benutzen möchte. Ja, und ich glaube, wenn das mit der Pebble dann gut funktioniert, dann ist es eine coole Sache. Ich hätte also, sowas gerne irgendwie als so einen kleinen Anstecknupsi, was ich mir irgendwie in die Hosentasche stecken kann oder sowas.
Es hat ja auch rein aus Ergonomie-Sicht Vorteile. Also dieser Klicker, wenn du den halt am Headset hast, mir kommt das in letzter Zeit auch immer wieder negativ unter. Du drückst halt irgendwie, also beim iPhone gibt es ja diese Morse-Befehle, so ja, einmal für Play, Pause, Call annehmen, zweimal für Skip, dreimal für an Anfang zurück oder das vorige Lied und so. Und das dreimal das in dem Rhythmus hinzukriegen, wie es das will, das ist schon eine mittlere Herausforderung.
Ja, wenn ich versuche, Squarespace-Werbung zu überspringen, das ist immer so ein richtig, man drückt dann erstmal und dann macht es erstmal Pause und dann drücke ich nochmal zweimal und dann irgendwann.
Ja. So also bei Spotify ist zum Beispiel mir sehr positiv aufgefallen, dass die so kleine Audio-Cues senden. Also die Music-App von Apple, die ist einfach nur tump, die macht einfach nix, die macht halt Play oder nicht. Und wenn du dann eben zum Beispiel einen Song hast, habe ich glaube ich schon mal erzählt, wenn du einen Song hast, der irgendwie dann so die klassischen 5 Sekunden am Anfang so ganz leise anfängt oder nix ist, dann denkst du so, habe ich jetzt? Und dann bist du halt wieder so ein paar Sekunden in so einem Limbo, wo du dein Handy rausholen willst. Und da ist halt so ein kleiner Audio-Cue schon praktisch. Jetzt ist es natürlich so, also läuft man an einer vielbefahrenen Straße lang oder so, dann ist das auch nicht die letzte Lösung. Und da ist natürlich super, wenn du das auf deiner Uhr machen kannst. Plus, du siehst gleich, was als nächstes kommt und kannst sagen, keinen Bock gerade drauf, skip. Also dafür finde ich auch persönlich das Ding Uhr, das Thema Smartwatch super. Und da braucht man auch jetzt nicht die krasse iWatch, Apple Watch mit Touch und allem.
Ja, also ich hatte sogar letztens bei einer Party, mein Telefon hing an einem Lautsprecher-Dingsy, ja, und ich konnte dann halt rumgehen und einfach sagen, jo, weiter,
Pause. Jetzt konnten sie zu den ganzen Leuten hingehen. Hier, guck mal, ich hab diese tolle Uhr. Jetzt kann ich umschalten. Guck mal, hier,
Hat schon was. Also konntest du zumindest drauf gucken.
Schon so ein bisschen.
Und wie viel Provision kriegst du für eins? Muss man jetzt mal nachfragen.
Ja. Ich meine, wenn man so ein Airplay-Device hätte, hätte man es natürlich auch von einem Telefon direkt da irgendwie hinschicken können.
Ja, aber das hast du extra deaktiviert, damit du das nur mit deiner Uhr machen kannst.
Es war halt so eine Billiganlage, die nur einen Klinkenstecker hatte. Dann legst du halt dein Telefon hin, Klinke rein und dann kannst du halt trotzdem im Raum rumlaufen und trotzdem hat es die Kontrolle. Also, das war schon ein bisschen cool, das stimmt. Ja, aber das ist, aber tatsächlich die Funktion, die ich am meisten benutze, ist sie als Uhr, ja, um die Zeit abzulesen.
Hipster. Und die binär Watch fest. Nee. Das ist richtig cool.
Nein, ich benutze ganz klar L-Cars Design, weil ich bin ja ein alter Trekkie. Das muss sein. Und zu gucken, wie warm es tatsächlich ist.
Weil Fenster aufmachen ist zu anstrengend.
Ja, ist lustig. Ist ich habe ja so, hab irgendwo in der Kiste noch so eine G-Shock rumliegen, die hat dann auch, da konntest du...
G-Shock?
Ach, G-Shock.
Casio
G-Shock. Das ist so ein riesen Monster-Teil und das hatte irgendwie so Temperatursensoren, da fand ich es dann als Kind immer total fancy, wenn ich jetzt irgendwie meine Hand irgendwo ins Freibadwasser gehalten habe und dann sagen konnte, dieses Wasser hat 16 Grad Celsius.
Aber dummerweise geht meine Körperwärme noch mit.
Genau, das wird auch überhaupt nicht, meine Körperwärme beeinträchtigt diese Messung überhaupt nicht und ist überhaupt nicht relevant.
Du hast die Uhr einfach ins Wasser getaucht.
Ja. Also an meinem Arm. Ja. Aber ist vielleicht doch ein ganz nettes Feature.
Ja, aber ich muss zugeben, so die Pebble,
es ist schon cool, so dieses ganze so Play-Pause, aber irgendwie, also sie liegt halt trotzdem auch einfach viel rum, weil dann ist sie dann mal nicht aufgeladen oder so und dann,
ja.
Und irgendwie, es ist halt jetzt nicht so geil, dass ich sie unbedingt jeden Tag tragen muss. Also ich trage auch jetzt gerade so eine ganz dumme Uhr, die einfach nur die Uhrzeit anzeigt. Ah, und das ist schon auch okay einfach.
Mega
voll hübsch. Gut. Das ist, ich habe wirklich seit, naja, also weiß ich nicht, seit Anfang des Gymnasiums keine Uhr mehr getragen. Ich glaube, in der siebten Klasse habe ich noch eine getragen, aber danach nicht mehr. Das heißt so irgendwie 16, 17 Jahre keine Uhr mehr umgehabt. Und habe jetzt wieder eine um. Ich habe die tatsächlich, ich lege sie nachts ab und morgens wieder dran. Bis auf einen Tag, wo ich sie vergessen habe, ist sie immer dabei. Und ich habe mich tatsächlich schon dran gewöhnt. Und es ist halt ganz cool. Du siehst halt, du merkst, dein Handy vibriert. Und dann kannst du so ein Zehntelsekunde später vibriert auch deine Uhr und dann kannst du kurz drauf gucken und yo, ist wichtig oder ist nicht wichtig. Schon nun einfach die Unterscheidung und dieses Gefühl zu wissen, ja, ich muss jetzt nicht mein Handy rausholen und zu gucken, war das jetzt irgendwas, eine SMS, was eine iMessage, war es eine Mail und ist das jetzt irgendwie wichtig, muss ich darauf reagieren und guckst nur kurz auf deine Uhr und sagst, ja, weg. Oder, okay, ist
unterschiedliche Mail. Klingeltöne kann ich übrigens auch empfehlen.
Ne? Ich kann es einfach nicht empfehlen.
Ja, aber dann kannst du bei einer Mail trotzdem noch nicht unterscheiden, ist sie wichtig oder ist sie nicht wichtig.
Mails
sind
generell unwichtig.
Ja, alles ist unwichtig.
Also ich lasse mir auch keine Notifications für Mails anzeigen, aber ich bin ja da eh so der Nazi, der sich irgendwie für überhaupt nichts interessiert und alles weggeblockt hat, was nicht ultra wichtig ist.
Mein Handy vibriert nicht.
Aber das Ding, also mein Handy, aber wenn mein Handy vibriert und ich es in der Tasche habe, bin ich tatsächlich in der Lage, anhand des Vibrierens rauszufinden, ob es jetzt eine Telegram- oder eine iMessage-Nachricht ist, weil die unterschiedliche
Vibrations- iMessage vibriert zweimal.
Dingsies haben.
Hm. Da weißt du trotzdem noch nicht, was drinsteht, ob es wichtig ist.
Nee, aber das interessiert mich dann ja auch im Zweifelsfall nicht. Trotzdem.
Dann brauchst du auch nicht unterschiedlich vibrieren lassen. Aber das ist halt schön, du guckst einfach kurz drauf und weißt gleich, ist wichtig, ist unwichtig. Kannst du auch in dem Moment gleich wegklicken und dann ist es ja auch im Telefon auch weg. Ja, auch dann wäre es aus den Notifications am Telefon raus. Und das ist tatsächlich, also Uhrzeit, Wetter und die Notifications benutze ich regelmäßig. Schade ist, dass es so wenig Speicherplatz hast. Du kannst halt nur 8 Uhren und Programme da drauf tun, mehr ist halt
nur
nicht Platz.
Nur 8 Uhren in deiner Uhr? Was ist das für ein scheiß Uhr? Ja, hey, ohne Witz.
Früher hattest du eine, müsstest damit zufrieden sein.
Das ist
sein
aber schon extrem albern irgendwie. Also kannst du doch nicht erzählen, dass die nicht noch ein bisschen mehr Flash gefunden
haben.
Also ich habe gedacht, das ist extrem albern, 8 Uhren zu haben. So, nein, es ist extrem albern, dass man nur 8 Uhr anhaben kann. So, echt ich extrem. 65.000 Uhren.
Also ich kann jetzt hier natürlich durchschalten durch meine verschiedenen Uhransichten. Ja, eine zeigt mir zum Beispiel den Doktor. Muss dann immer wissen, okay, der 11. Doktor, es ist also gerade
der 11. Doktor.
Ist der 11. Moment, Doktor
und 3 im Kopf, überschlage. Er guckt immer auf die Uhr und dann ist schon beim 12. Doktor.
Er ist schon der 12. Doktor. Das ist jetzt blöd.
Du hast ja das Gesicht von den Doktoren. Die alten Doktoren kenne ich sowieso nicht, aber so langsam.
Langsam.
Ich weiß immer nicht, wie viel Uhr es ist.
Wie spät ist es?
Die beschissenste Uhr überhaupt.
Es ist David Tennant O'Clock.
Oh nein.
Nee, gerade hatten wir Matt Smith.
Matt Smith O'Clock. Ja. So ist es heute.
Und 13. Gut.
Ja.
Und du hast
total
eine ganz einfach klassische Uhr, hast du auch noch, die irgendwie hier durchzählt.
Langweilig.
Und wie gesagt,
ich kann dir den Binär-Clock sehr empfehlen. Da lernt man mal richtig binär.
Ah, nee, das ist mir zu anstrengend. Ich will ja sehen, wie spät es ist.
Kann man auch falsch binär lernen?
Und
oder?
Nicht im Kopf noch.
Ja, genau. Es ist einfach binär, aber es stimmt einfach nicht. Genau.
Aber du musst es selber herausfinden. Sag dir nicht, wie spät es wirklich ist.
14.83 Uhr? Moment.
Ja. Mhm. Und die anderen Sachen, die es halt noch so gibt, ich meine, es gibt ja auch viele, viele Applikationen, die du da drauf tun kannst. Du hast ja so eine Art App Store. Wie gesagt, du kannst dummerweise nur 8 Sachen drauf tun. Ist komische Limitierung und es nervt ziemlich. Es gibt zum Beispiel eine, du hast die oberste und die unterste Taste. Wenn man die länger hält, kannst du eine App schnell starten quasi. Ich habe jetzt hier mal auf die oberste was gelegt, dass mir die Bus- und Bahnstation in der Nähe anzeigt und dann mir anzeigt, was da abfährt. Aber die Verbindung klappt manchmal nicht und also die Verbindung zwischen Telefon und dieser Ladeding, dieser, man sagt zum Beispiel jetzt gerade, gibt ein Problem mit Ihrer Verbindung, bitte laden, machen Sie irgendwie die App zu auf. Und dann bin ich schon wieder genervt davon.
Zu Recht auch, zu Recht.
Und deswegen sind diese paar Apps, die es da so gibt, jetzt nicht das, was ich viel verwende, weil ja, einfach tatsächlich Uhrzeit und Notifications reichen mir in dem Fall.
Überraschenderweise ist das Wichtigste an der Uhr eine Uhr.
Ja.
Verrückt.
Ja, aber ich meine, sonst musstest du immer das Telefon rausziehen. Man hat sich irgendwie dran gewöhnt. Entweder die Uhren um dich rum, die es eh überall gibt, auf dem Bahnhof, was weiß ich. Man weiß ja so ungefähr, wie spät es ist am Tag. Man kann auch draußen gucken, wie dunkel es ist.
Wisst ihr, wie spät es gerade ist?
Ja, zu spät, genau. Matt Smith und 15, ne?
Späte Glock ist es einfach.
Elfter Doktor, 15. Gut. Ja, kann sich natürlich jeder selber überlegen. Gibt vielleicht viele auch, die warten auf eine irgendwie fancigere Smartwatch. Und auch die werden dann feststellen, dass sie nicht sehr viele Funktionen auf dieser Uhr benutzen, außer die Uhr und vielleicht die Notifications. Und für den Fall reicht mir die Pebble und da hält der Akku wenigstens ein bisschen. Ja.
Schön.
Das ist mein Wort zum Sonntag. Gut.
Schön, zur Uhr. Schön, schön.
Mehr Pebble next time.
Double Pebble.
Ja, ihr könnt ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die auch in die Kommentare schreiben und dann definitiv können wir die mal.
Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir noch mit so einem Fire TV machen können oder wie wir besser mit Plex umgehen können, so gern alles in die Kommentare.
Mhm. Also während Marcel seine Uhr schon wieder abgelegt hat oder jetzt eine normale Uhr verwendet, ist die Pebble jetzt mein täglicher Begleiter. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Also jetzt die 3 Wochen war sie auf jeden Fall fast immer dabei.
Ich hoffe, bei dir haben sie den Bug gefixt, dass manchmal einfach der TFT-Treiber irgendwie abstürzt und dann einfach so totale Glitch-Art kommt auf deine Armbanduhr. Das
habe ich auch schon bei mehreren Menschen gesehen, die frühen Versionen der Pebble Watch hatten.
Ja, das haben sie gefixt. Also ich habe das auch bei Kollegen gesehen, die alte noch haben. Das hatte ich jetzt nicht. Also
aber das ist doch irgendwie geil. Das ist so ein bisschen Cyberpunk, wenn einem die Armbanduhr abstürzt.
Mir ist sie tatsächlich einmal abgestürzt, wo sie neu gebootet hat, wo ich gedacht habe, hä, was passiert jetzt? Und einmal habe ich sie selber neu gestartet, weil sie irgendwie die Verbindung nicht mehr gefunden hat. Das waren jetzt aber die einzigen 2 Mal, wo sie sich nicht so verhalten hat, wie ich es erwartet habe in den 3 Wochen. Ist okay von daher. Also ja, diese Glitches hatte ich nicht.
Was glaubst du, wie krass das in 10 Jahren mal alles ist, wenn die mal richtig dünn sind?
Wenn man sie halt vielleicht mal eine Woche lang tragen kann, ohne sie laden zu müssen. Also das ist halt so bei mir momentan der Grund, weshalb ich so ein Teil noch nicht habe. Notifications könnte ich ausschalten, dann hätte ich noch eine Uhr, könnte mir die Temperatur anzeigen lassen und würde mich an meine Jugend erinnert fühlen und ich könnte meine Podcasts und irgendwie sonstigen Player damit steuern. Aber ich habe halt echt keine Lust, jetzt noch ein weiteres Device jede Nacht irgendwie an Strom zu hängen.
Ja, wie gesagt, jede Nacht muss es nicht. Es ist bei mir jetzt so alle 4 Tage ungefähr. Deswegen wollte ich mir auch keine Touch-Uhr kaufen, weil wirklich noch ein Device jede Nacht laden, finde ich blöd. Und ja, klar, schön wäre natürlich auch noch, wenn du sie, ich meine, du konntest diese alten Uhren, konntest ja durch Bewegungen zum Beispiel so aufladen. Da verstehe ich auch noch nicht, warum sie sowas nicht eingebaut haben. Sicher.
Ja, ich glaube, es kommt nicht genug rum einfach.
Kommt wahrscheinlich nicht genug rum, ja, vielleicht, aber es würde ja trotzdem ausreichen, um ein bisschen, ja, um es noch ein bisschen zu verlängern.
Kannst du die ganze Zeit schütteln, so, gehört los.
Vielleicht kommt das ja auch noch. Auch eine nette Funktion ist natürlich, dass das Licht angeht, ja, wenn du die Uhr so ein bisschen schüttelst und so ein bisschen drehst. Also das war das Erste, was den ganzen Leuten aufgefallen ist. Dein Licht geht da ab und zu mal an. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist Smartphone. Ich guck, da geht Licht an.
Oh yeah, Porno.
So kannst du auch im Dunkeln deine Uhr sehen. Ja, geht ja auch nicht allen Leuten so, dass sie ihre Uhr nachts noch unter Kontrolle haben. Auch eine schöne Geschichte. Gucken wir mal, was da noch.
Manchmal nachts auch nicht unter Kontrolle.
Ja, manche Leute haben ihre Blase nicht unter Kontrolle, wir haben unsere Uhren nicht unter Kontrolle. Ja, auch das ist auch gut.
Eine gute Sache.
Ich glaube ja immer noch, dass die Uhren ja nur ein Zwischenschritt sind, haben wir uns auch vor ein paar Sendungen schon unterhalten, dass das alles in die Brille wandert und dann brauche ich auch keine Uhr mehr. Ja?
Brain-Computer-Interfaces, Bro.
Ja, wenn ich dann, weiß ich nicht, auf meinen Brillenrand einmal tippe und dann auch die Uhren und Notifications sehe, würde mir das total reichen.
Ja, dann brauche ich nicht so ein Ding da. So Zustände wie, wie heißt diese Serie, Ghost in the Shell, wo du dann plötzlich irgendwelche Viren dir auf dein Hirn einfangen kannst.
Ja, deswegen hast du ja dann noch einen Virenscanner im Gehirn. Also genau. Ich meine, das ist ja alles so, das entwickelt sich ja meistens zusammen.
Ja, ja. Sehr schön. Gut.
Aber dann hast du dann, wenn du dann...
Norton Antivirus
Brain. Das ist nicht so lustig.
Ja, das ist halt blöd, wenn du dann halt wirklich abstürzt.
Was stürzt dir denn Rückenmark ab und du bist einfach...
Oh no, oh no.
Need to reboot.
Nervensystem gestorben. Genau, einfach mal warten, bis der Akku leer ist. Nee, das ist dann irgendwie schwierig.
Ja, musst halt Backups machen. Ne? Das geht alles Hand in Hand.
Ja, das wär cool, dann haben wir irgendwann...
Knochenmarktransplantation.
Wir können halt unser Bewusstsein in die Cloud backuppen.
Ja. Am besten nach AWS. Ich glaube, AWS würde dich auch mal
nutzen. Ja, nach Glacier, weil wie oft brauchst du das bitte?
Die Flächenerinnerungen kommen nach Glacier, die braucht man nicht so oft.
Genau.
Einfach, ja.
Und wenn, dann kann man auch warten, bis es wieder da ist.
Genau, ein halbes Jahr so.
Ja.
Gut, da kann man sich auch wieder neu zusammenbauen lassen, komplett. Okay, dann gehen wir mal schneller durch den Rest, oder? Sonst wären wir nämlich gar nicht mehr fertig. Jo. Ist schon spät.
Ich hab schon öfters mal so USB-Akkus gepickt, weil die mir auch schon öfters aus der Patsche geholfen haben. Ich habe jetzt letztens in diesem Jahr schon ein paar Mal so einen kleinen verschenkt, denn irgendwie mittlerweile sind die Dinger echt billig geworden und ganz, ganz nett. Und ist auch ein nettes Geschenk für Frauen, weil das kann man schön in die Handtasche packen und ist irgendwie bunt und so. Und ich habe hier noch ein Bild verlinkt, woran man sieht, dass wenn man da den USB-Stecker drin hat, dann sieht es so aus, als würde dieser Akku vor Schmerzen aufbrüllen, weil er in den USB-Stecker im Auge hat. Das ist auch ganz amüsant. habe ich jetzt auch hier mal verlinkt. Ja, wie gesagt, USB-Akku ist jetzt nichts Neues, ist aber immer mal wieder ein nettes Geschenk für Leute, die vielleicht jetzt mittlerweile auch mal so Smartphones besitzen oder irgendwie mal unterwegs sind oder irgendwie mal Strom brauchen, einfach für alles Mögliche. Ja, mehr habe ich dazu eigentlich jetzt nicht zu sagen. Ist ein Akku, der ganz nett aussieht und deutlich hübscher ist als den ich jetzt mit mir rumsteppe.
Gut, go Akku, go. USB Volt Ampermeter.
Oh yeah, so gut. Ich habe die verschenkt.
Ja, yo, ich habe eins hier.
Zwei Stück.
Super.
Ich habe nämlich
vielen Dank hier.
Der Ingo wollte eins haben und dann hat gedacht, kaufe ich halt zwei, weil kann man immer eins weiter verschenken. Hat sich direkt gelohnt. Und zwar, was es ist, man könnte ja denken, wenn man irgendwie ein gutes Ladegerät hat und dann macht man den USB-Stecker dran und dann ist halt immer alles schnell. Also das Laden von deinem Handy zum Beispiel. Aber es ist nicht so. Und zwar liegt es nicht nur unbedingt an diesen Stromsteckis, sondern es kann auch an dem fucking USB-Kabel liegen. Und man kann sich das erst gar nicht vorstellen, weil man denkt so, okay, sind vier Kabel, ja, wie 5 Watt müssen da durch, ja. Vielleicht ein bisschen mehr, wenn du halt schnell laden willst, 10 Watt. Aber dass da zu wenig Kupfer drin ist, dass diese Teile nicht schnell genug laden können, ist einfach schon super, super, super
dreist,
ja. Die Chinesen sparen an allem einfach. Ja? Ja, und wenn man billige Kabel hat, dann kann es sein, dass das Handy langsamer lädt. Und man hat es ja immer nur so im Gefühl, so irgendwie lädt es langsamer als sonst. Ja. Mhm. Und mit so einem Teil kann man es tatsächlich testen, wie viel Strom, also wie viel Milliampere quasi durch diese 5 Volt Stromis durchgehen.
Ja, also ich werde, vielen Dank nochmal, ich werde das zu Hause gleich mal durchprobieren. Weil ich habe da, bei einem Kabel habe ich letztens auch gedacht, passiert da überhaupt jetzt noch was oder ist es schon am Abnippeln? Und ja. Ich werde die jetzt alle mal durchmessen und dann entsprechend aus.
Genau, also es kann an beiden Sachen liegen, das ist das Schlimme einfach.
Ja, aber vielen Dank, tolle Sache.
Ja.
Arduino.
Also im Zweifel soll Dinge messen, ist schon mal cool.
Arduino.
Ist eine gute Einstellung, unterstütze ich auf jeden Fall.
Auf jeden Fall Sachen messen, um dann fundierte Entscheidungen
reinbilden und dann genau. Standardabweichung berechnen. Und
genau, also das Ding, das Teil kann auch die Ampere oder also quasi die, die Ampere, die in dein Handy
die rein. Die Stromstärke meinst du?
Die Amperestunden, die in dein Handy noch reingehen auf deine 5 Volt. Kann es auch mitrechnen und dann sagst es dir, wie viel Milliampere denn noch in dein Handy reingehen. Und das ist doch eine ganz nette Sache.
Gute Sache.
Und dann weiß man gleich, ob der Akku kaputt ist oder auch nicht.
Ja.
Und das ist nicht immer nur so ein Gefühl, dass man denkt, so, ja, irgendwie geht da weniger rein. Man kann es messen.
Gute Sache.
Finde ich super auf jeden Fall. Und du kannst es in China einkaufen, das ist billig. So einfach. Und wenn man es jetzt einkauft, kommt es dann bestimmt zu Ostern auch an.
Sehr gut. Nee, also oder man bezahlt mehr und dann kommt es vielleicht noch vor
Weihnachten. Ja, nee, vor Weihnachten. Also vielleicht, ja, kannst, doch, halt vielleicht kannst du bei Amazon kaufen. Aber
viel mehr bezahlen, dann geht das.
Also hier bei AliExpress kostet das Ding $5.80. Und das hat ein cooles Display und kann auch die Ampere-Stromis messen.
Okay, alles. Arduino, TFT, Touchscreen.
Genau, das ist ein anderes Dings. Ich habe mir so ein Arduino TFT LCD, Arduino TFT, doch, TFT LCD Screen Dingsy geholt. Und zwar kann man damit auf 320x240 Pixel Dinge anzeigen. Und das war billig im Internet. Und deswegen musste ich es kaufen. Und mein Plan war eigentlich, das für so LCD for Linux Zeug zu benutzen, dass man quasi es auf seinen Server stellt und kann man irgendwelche lustigen Dinge anzeigen.
Hast du damit schon irgendwelche coolen Dinge gemacht?
Oder also ich hab's geschafft, zum Laufen zu bringen auf mit dem Arduino, was eine gute Sache ist.
Nice.
Das Problem ist einfach, dieses LCD for Linux ist auch so ein riesiger Krepel. So ein Krepelscheiß einfach. Ja, und du denkst dir so, ja okay, es sind Pixel und man sagt dann Pixel anzeigen oder so. Aber es ist alles kacke einfach.
Ja, also ich habe da mal versucht, ich hatte mal so ein AFD, nee, wie ist heißen denn diese, sowas wie ein LCD bloß invertet, mit invertierten Farben.
Ja, halt so ein Ding.
Egal.
DCL.
Ja, Display. Auf jeden Fall so ein Teil hatte Display, ich irgendwie mal, was irgendwie ganz nett ist und das hat ja auch irgendwie Tasten und so. Und theoretisch könnte man das auch irgendwie unter Linux zum Laufen zu bringen. Also ich glaube, da war der Felix sogar mal dabei und ich habe das irgendwie verzweifelt versucht, irgendwie über so einen USB-to-Serial-Adapter zum Laufen zu bringen und ich bin einfach hart daran gescheitert.
Ja, jedenfalls hier für das Teil müsste man dann irgendwie einen eigenen Treiber schreiben oder so ein Quatsch und oder irgendwie schauen, dass es mit dem Dings funktioniert oder auch nicht.
Ja, aber du könntest es ja aber irgendwie solche Dinge verwenden, wie du schickst da irgendwie per Netzwerk Sachen an dein Arduino und der zeigt es dann an.
Ja, genau. So. Also das geht alles schon und das ist, du kannst auch einzelne Pixel anzeigen, kannst irgendwelche Formen schreiben und so, all den Kram, aber du kannst es halt nicht mit LCD for Linux gerade benutzen. Ja. Ich habe die Library dazu verlinkt, was nämlich total wichtig ist, weil das so ein komischer China-Shit ist. Geht es natürlich nur mit bestimmten Libraries wieder, aber ich habe die eine gefunden, die funktioniert und deswegen kann man das kaufen und dann die Library zu benutzen und dann funktioniert es und das ist eine gute Sache. Weil das ist immer viel zu selten. Weil, also wenn ich so ein China-Reseller wäre, der solche komischen Displays verkaufen würde, würde ich auf jeden Fall immer die fucking Library dazu machen, auch wenn es nur eine Cancer GitHub-Shit-URL ist. Einfach nur zu sagen, so ja, das funktioniert mit irgendwelchen Dingen und wir wissen, dass es tut und es ist gut. Aber das haben die noch nicht so draus. Weil dann verkauft sich das auch mehr, weil dann guckst du nach, so okay, das eine hat keinen Link dazu, wie es funktioniert, und das andere hat einen Link, wie es funktioniert, dann nehme ich das, was funktioniert. So einfach.
Auf jeden Fall. Dann riesige SSDs.
Riesige SSDs. SSDs sind so billig geworden. Ihr müsst auf jeden Fall SSDs kaufen. SSDs 512 GB für unter 200 Euro. Ich glaube schon 160 oder sowas gab es jetzt letztens im Angebot oder so ein Quatsch. Und deswegen müsst ihr die unbedingt kaufen.
Ja. Also ich hab ja mir ja jetzt gerade einen neuen Laptop bestellt und ich habe jetzt irgendwie so kurz überlegt, ob ich tatsächlich die 1 Terabyte SSD reinmache, aber die sind tatsächlich, also wenn man so Apple Laptops kauft, die sind immer noch unbezahlbar, weil da zahlt man halt einfach
Apple Sonderpreis,
Apple. Du zahlst halt einfach den Apple Aufpreis und dann zahlst du für so einen 1 Terabyte SSD zahlst du 500 Euro Aufpreis und das ist dann echt viel.
Also hier kriegst du eine Terabyte SSD, die Samsung Evo.
Die 840, glaube ich, oder so ist
momentan. Ja, genau, 840. Also die Evo heißt, dass die da noch mehr Bits pro Platz reingekrepelt haben. Das heißt, du hast dann irgendwie so super Multilayer.
Mehr niedrigere Latenz und mehr Durchsatz.
Ja, also das, dass du mehr Bits auf einem Platz hast, ist kacke eigentlich, weil dann hält deine SSD nicht so lange. Aber das ist egal, weil die immer noch lang genug hält. So, du hast hier ein Terabyte für 335 Euro. Jo. Oh, das ist halt einfach ein geiler Preis. Wenn man überlegt, dass die vom halben Jahr noch so unendlich teuer waren. Okay. Und du die jetzt einfach kaufen kannst für billig?
Tja. Ja, für billig.
So gut.
Ja, das ist so, ist schon ganz nett. Ich habe mir tatsächlich letztens überlegt, ob ich mir vielleicht ein SSD in meinen Server reinpacken soll, aber dann habe ich mir halt auf der anderen Seite auch überlegt, wofür ich das denn haben möchte und dann ist mir kein Use Case eingefallen.
Wofür nicht, Pleidi, wofür nicht?
Genau, wofür nicht? Was ist das für ein Quatsch, echt?
Ja, tja. Nee, ansonsten habe ich gerade gar keine Devices, wo man normale Festplatten mehr reinstecken kann, was irgendwie auch ein bisschen traurig ist.
Hm. Ja, externe Festplatten, externe SSD.
USB 3 SSDs, genau.
USB 3 SSD. Ja, aber ich glaube, dann ist USB 3 wieder zu laden, dann macht es auch keinen Spaß.
Nö, ja, USB- du hast doch hier so Apple-Devices, wo Thunderbolt dran ist.
Genau. Schon,
aber
macht es doch so.
Ja.
Ja, kann wenn man es nicht braucht, dann muss man es auch nicht machen.
Genau, also, wenn man es nicht braucht, muss man es nicht machen und dann kann man ja auch drehen.
Ich finde halt SSDs cool, aber ich habe ja ansonsten auch normale SSDs in meinen Rechnern drin, deswegen
ist gut. Ja, wenn man schon SSDs in seinem Rechner drin hat und die nicht reichen und man die aber auch nicht raus und umbauen will. Oder nicht kann, wie
bei Apple Hardware.
Oder eventuell nicht kann, dann ist eine Möglichkeit, den SD-Port zu nehmen, der vielleicht an seinem Rechner dran ist, wie das bei mir der Fall ist. Und blöde SD-Karten sind einfach zu groß und stecken vor. Eine Lösung hat Transcend mit dem Jet Drive Lite rausgebracht. Den gibt es in 64 GB und 128 GB. Den kann man reinstecken in sein MacBook Air oder Pro oder was auch immer und schließt dann schön ab, steht also nicht mehr vor. Und erhöht halt die Speicherkapazität, die man vielleicht intern gerne bräuchte, aber nicht mehr hat. Ich habe da meine ganzen Downloads und so Sachen, die man wenig braucht, einfach drauf liegen.
Der Download.
Und die ganzen Audiosachen, die ich jetzt auch nicht mehr unbedingt direkt noch schneiden muss, sondern da jetzt schon ein bisschen so als Archiv drauf liegen. Die liegen jetzt bei mir alle auf diesem Jet Drive Lite.
Gab es da auch mal nicht mal so ein Kickstarter, wo auch sowas, wo so gar nicht übersteht?
Ja, Nifty Drive hieß das.
Nifty Drive, also dann ist das jetzt quasi so eine kommerzialisierte Version von diesem Kickstarter.
Ja, das Problem an dem Nifty Drive war halt immer, dass die einfach, da tust du halt die ganz klar, die Super Mini, diese Mini-SD-Karten oder Micro-SD-Karten rein und die sind einfach ultra langsam.
Ah, okay. Aber die sind auch schneller geworden, also es geht alles schon.
Ja, aber ich sehe gerade...
Und es gibt auch inzwischen, wenn wir schon bei Nifty Drive sind, es gibt jetzt inzwischen so eine Generation 2 davon, die ist jetzt wohl auch viel toller und weil die erste Generation hatten irgendwie so Hardware-Probleme, dass da irgendwie, die sind irgendwie rausgefallen oder so. Das war so ein bisschen traurig.
Das ist ja schon ein bisschen blöd.
Also es gibt jetzt wohl neue und die sind jetzt ganz schick und aus Alu und so und ja.
Gut, also...
Ich wollte das nur mal erwähnt haben.
Genau, also die ich habe, fällt nicht raus... Gute Sache. Funktioniert genug.
Und du hast, also ich habe gerade gesehen, man muss jetzt auch noch da irgendwie auswählen, für welches Gerät man das haben möchte, weil die alle unterschiedlich tiefe SD-Card-Slots haben. Richtig?
Genau. Ja. Okay. Ist ganz absurd.
Ja, wusste ich tatsächlich auch nicht, dass es da Unterschiede gibt zwischen den Modellen, aber irgendwie so macht der Sinn, weil die haben unterschiedlich viel Platz.
Meh. Weiter.
Ja.
Matt?
Ich mach's ganz schnell. Das ist ein Keyboard. Das ist Keyboard. So ein Anker-Keyboard. Anker ist ja bekannt dafür, dass sie Apple-Zeug irgendwie kopieren.
Also der Akku, den ich vorhin gepickt habe, der war auch von Anker.
Ja, dass sie das, also häufig kopieren sie so Apple-Zeug und es sieht aber dann auch noch ganz gut aus und ist auch noch mit ganz guten Werten so versehen. Ähnlich ist es bei dem Keyboard. Ich habe mir das vor einiger Zeit gekauft, weil ich meinen Zockrechner mit einem Bluetooth-Keyboard oder Wireless-Keyboard ausstatten wollte und ich mich halt überall sonst mit diesen Apple-Keyboards rumschlage und das ist halt vom Layout her so gleich, wie es nur geht. Und damit ist es ganz cool und ich habe jetzt noch ein zweites dafür gekauft, weil ich mein XBMC im Wohnzimmer damit auch hin und wieder mal mit der Tastatur hauen will und dann habe ich da eins gekauft, kostet nichts und ist toll.
Geil.
Ja, ist ganz, ganz lustig, kostet halt irgendwie ein Drittel von dem, was so die normale Apple-Tastatur kostet.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, also meine Apple-Tastatur hat es jetzt schon zweimal überlebt, dass ich sie im Backofen gebraten habe.
Was?
Wieso? Aus Gründen.
Passiert sowas aus Versehen?
Hier, Schatz, ich habe Pizza gemacht.
Oh. Ups, war doch mein Ding-Pad. Mensch, das ist ja jetzt blöd.
Nee, das war tatsächlich Absicht. Also einmal habe ich irgendwie was drüber geleert und dann waren die Tasten klebrig, dann habe ich es mit Wasser ausgespült und im Backofen getrocknet. Und das zweite Mal ist mir nur Wasser über die Tastatur gelaufen und er hat irgendwie gemeint, er müsste irgendwelche Tasten so dauerhaft auslösen und dann habe ich halt irgendwie so bei niedrigen Temperaturen irgendwie mal irgendwie mal auf 50 Grad hochgeheizt, ausgemacht und dann mal die Tastatur
Umluft oder Ober-Unterhitze?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Wie viel Grad bei wie viel Umluft?
Weiter, es gibt
wie viele Minuten war das jetzt?
Es waren 30 Minuten bei 50 Grad Umluft.
Gott, schön. Gut.
Die Bugtipps von
Spieler. Ober- und Unterhitze musst du ein bisschen heißer machen, weißt du ja.
Ja, natürlich.
70 Grad.
Wir spielen jetzt Backen.
Ja, genau. Spiele. Der Felix hat mich vor der Sendung oder in der Pre-Show gefragt, was es eigentlich so für Spiele gibt, so Brettspiele.
Und zwar, die man Koop spielen kann.
Die man Koop spielen kann, genau. Da habe ich gesagt, die Verbotene Insel habe ich, glaube ich, schon mal auch vor ein paar Jahren vorgestellt. Schönes Spiel. Es gibt auch das Spiel des Jahres 2013. Was habe ich gesagt? Andorra. Reise nach Andorra. Die ist ein bisschen schwieriger zu spielen. Wäre aber auch ein Koop-Spiel, also Kennerspiel des Jahres 2013.
Oh, Kenner.
Ja, Reise nach Andor. Andor. Reise nach Andor oder Legenden von Andor. Da gibt es dann, glaube ich, auch noch eine Erweiterung dazu, wie es halt immer so üblich ist heutzutage. Da braucht man aber schon ziemlich viel Zeit und muss sich mal mit Leuten einarbeiten, die das dann auch länger und spielen wollen, während die Verbotene Insel kommt man relativ schnell rein, kann man auch mal so schnell zwischendurch spielen. Camel Up, das ist leider kein Koop-Spiel, aber das ist das Spiel des Jahres 2014. Super viel Spaß, lustig, hatte ich auch von ein paar Sendungen schon mal erwähnt. Dann Firefly, das Spiel, ja, von Heidelberger, muss also von euch da irgendwo aus der Gegend kommen.
Heidelberger Druck.
Ja. Genau, muss ja quasi gut sein.
Muss gut sein. Und Firefly, ich habe das auf der Spielemesse hier in Stuttgart mal kurz angespielt, war auch etwas, dass man mehr Zeit da investieren muss, bis man überhaupt erstmal loskommen kann. Also die Anleitung war schon ziemlich lang, sodass wir es nicht in einer halben Stunde mal einfach nicht mal einfach losspielen konnte, aber ist auch wieder schön gemacht. Also die ganzen Charaktere und den muss irgendwie eine Crew zusammenstellen und dann Missionen fliegen und muss ich mir unbedingt mal tiefer angucken, aber wer Firefly mag, für den ist vielleicht auch das Brettspiel was. Dann Computerspiel, ich spiele zu Weihnachten immer ein Computerspiel und dann immer ein Adventure. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich der dritte Teil von Deponia sein und es ist Chaos on Deponia. Gut, bin ich durch damit, mit meinen Spielen.
Schön.
Dringend Adventure Games, ganz, ganz viele tolle Adventure Games, gerade wieder ein Kickstarter.
Oh mein Gott, so viele Dinge.
Ja, weiter.
Schön.
Oh mein Gott. Wo wir gerade vorher, also ich würde es jetzt mal vielleicht ich bin mir nicht so sicher, ob ich es dazu einordnen würde, aber The Room, das ist ein Spiel, das gibt es, glaube ich, auch auf Android, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es gibt es auf jeden Fall auf iOS.
Gab es schon zwei, dreimal kostenlos bei Android.
Also ich habe es auf dem iPad gespielt. Und das ist so, ich würde jetzt mal sagen, so ein Rätselspiel.
Escape Game einfach, oder?
Ja, so ein Escape Game und ist halt so vielleicht auch so ein bisschen Point-and-Click-Adventure.
Also wenn ihr bei Amazon nach The Room sucht, dann findet ihr die DVD. Und das ist kein guter Film einfach.
Das ist, glaube ich, das was anderes.
Ja.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall ganz nett und so ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen, so ein bisschen nachdenken, ein bisschen rumprobieren und also ich habe jetzt den ersten Teil mal komplett durchgespielt, den zweiten Teil habe ich angefangen, ist nett, ist cool und macht auf jeden Fall Spaß. Was auch Spaß macht, ist Monument Valley.
Ja,
das ist so, ich würde mal sagen, das ist ein Spiel, das hätte von MC Escher kreiert werden können, so von der Optik her.
MC Escher.
Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, weil das ist ja noch nicht mehr das jüngste Spiel auf iOS. Es gab halt vor kurzem mal ein Update zu dem, zu dem World AIDS Day da und ja. Also es ist ein cooles Spiel, vor allem ich fand es nie schwer, sondern so schön meditativ irgendwie.
Ja, es ist halt ein bisschen zu leicht, oder?
Ja, also es ist relativ leicht, aber so alle Aktionen, die man macht, die machen hübsche Geräusche und es ist dann total süß, wie dann diese kleine Prinzessin hier irgendwie auf den Leitern rumläuft und irgendwie es hat jetzt keine tiefgreifende Story, aber es ist halt einfach so schön und nett gemacht und so
perfekt zum Einschlafen irgendwie und abends.
So vom Audio Design her und so ist es halt einfach irgendwie cool und es macht Spaß. Und also sagen wir mal so, wenn man sich reinhängt und die Rätsel kennt, dann kann man es vielleicht mal in einer Stunde oder so durchspielen, aber das ist dann, es macht halt einfach Spaß und es macht auch Spaß, die Level immer mal wieder so ein bisschen zu machen. So, ja.
Ja. Ein Spiel, das ich empfehle, einfach auch nur, ja, also ich liebe den Stil von Monument Valley und ich bin gerade eh an so ein paar Sachen dran und Lumino City hat auch einen sehr schönen Stil. Ich habe es bisher noch nicht gespielt. Ich habe es nur mal bei Steam gekauft und dann noch keine Zeit gefunden. Ist halt auch ein Indie-Game und kostet jetzt ein bisschen mehr, weil es halt nicht für iPad oder iPhone ist, sondern eben für Mac und Windows. Hat insofern was sehr Cooles. Es ist nämlich so, dass die Welt in Papier gebaut wurde und wenn ich es richtig verstanden habe, dann nach, also ab, wie abgefilmt wurde. Mhm. Und die Interaktion in dem Spiel ist dann eben genau so. Und dadurch hat es sehr coole Effekte, die man halt so in Grafik auch sonst schwer erzeugen könnte. Nämlich, dass halt das Papier so leicht durchscheint, wenn von hinten Licht drauf scheint und so weiter. Das ist sehr cool gemacht. Sehr, sehr schöner Stil. Über das, wie genau das Spiel sich nachher spielt, kann ich leider selber noch nichts sagen.
Aber du hast es schon mal.
Ich hab's schon mal.
Ist da schon mal was, ja?
Ja.
Auch mal wichtig.
Schön. Für die ruhigen Tage dann demnächst.
Für die guten. So. Jetzt ist ja bald soweit.
Ja, nicht mehr lang.
Nicht mehr lang. Also für mich ist er jetzt schon angefangen, ja? Muss ich mal sagen. Ja. Für manche Leute, die müssen jetzt arbeiten.
Urlaub?
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja. Machen wir weiter?
Ja, kommen wir jetzt schon zum Kaffee oder was los?
Ich habe noch ein paar Spiele in die Liste geschrieben, um euch ein bisschen zu überraschen.
Ja. Oh, Überraschung.
Lass dich überraschen.
Also einmal würde ich gerne ein Spiel picken, das heißt Space Age, das ist jetzt relativ neu, ich glaube so 1-2 Monate ist das schon her, weil auch so ein Indie-mäßiges Spiel fürs iPad. Das ist so ein retro-futuristisches Weltraum-Erkundungsspiel. Es ist irgendwie so alternative Realität, wo irgendwie man schon 1967 auf irgendeinem fremden Planeten gelandet ist. Das heißt, alles ist so ein bisschen retro, es ist so ein bisschen Low-Res-Grafik auch, also nicht so Hardcore 8-Bit, aber so super hochbittig ist es halt auch nicht. Es sieht trotzdem wunderbar aus und man hat halt so ein Team von Leuten, mit denen man dann so auf so einem Planeten rumstiefelt und irgendwelche Missionen erfüllt und das ist so ein bisschen, manchmal so ein bisschen Strategie, so ein bisschen rundenbasiertes Kämpfen gelegentlich und alles Mögliche. Es ist total, total nett, wunderbar, sehr charmant. Die Musik ist super. Nicht nur empfehlen.
Cool. Schön.
Und Weltraum. Weltraum.
Weltraum. Weltraum. Aber du hast keinen Link dazu. Ich kann nirgendwo raufklicken.
Mhm. Das ist, weil mein Laptop leer ist. Und der Pleidi ist ein schlechter Sekretär.
Ich mache
das
irgendwie zu faul, um das jetzt irgendwie hier.
Keiner macht das für dich. Finde ich hier noch.
Ich bin da dran. Hier, Kids.
Kids.
Und Strom.
Denk doch an die Kinder.
So. Strom ist doch sowas von 20. Jahrhundert.
Oh, Papers, Please, da hast du natürlich ein super Ding geholt, weil Apple dir ja irgendwie, ne?
Und so. Zensiert.
Ja, das war der Knaller war das. Also ich weiß nicht, Papers, Please, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal in einer vorigen Folge drüber referiert habt. Also,
bestimmt.
Ich nicht. Nee. Das ist ein Document Simulator, ja. Also man rollenspielt in diesem Spiel quasi als jemand, der bei der Einwanderungsbehörde von so einem DDR-ähnlichen sozialistischen totalitären Staat ist, ja, und man ist dann halt so in der Grenzbehörde und stempelt halt Pässe und überprüft dann halt so die Pässe und das ist so ungefähr das, was passiert und das ist total großartig und es gab natürlich jetzt großes Brouhaha, als irgendwie die ihre iPad-Version rausgefunden haben und so ein Teil dieser Geschichte ist, dass man halt zwischendurch wohl irgendwie mal so Nudes von den Leuten anguckt, so weil die ja alle total überwacht werden. Und Apple hat dann so gesagt, oh, Nudes, oh nein, das ist ja Pornografie, das wollen wir aber nicht in unserem App Store und ohnehin politische Inhalte und ernsthafte Kunst, nein, nein, da schreib lieber ein Buch, wenn du über sowas reden
willst. Genau, schreib lieber ein Buch.
Und dann gab es halt da großes Hallo und alles, ich meine, das ist ja bei Apple gerade so ein bisschen, dass da so Theater ist mit irgendwie, ja, App Store Policies und das ist ja schon immer so ein bisschen Bergwerk und niemand weiß, was passiert. Und naja, jetzt ist ja wohl irgendwie wieder alles gut. Und sie haben ihm gesagt, ja, bitte mach die Version mit den Nudes wieder rein. Wir haben es nicht so gemeint.
Eigentlich sind wir nette Typen.
Ja, aber auf jeden Fall, das Spiel ist total großartig und Glory to Astorska und so. Und ja.
Schön.
Schön.
Schön, ja. Sehr schön.
So, Flydie hat jetzt 2 Minuten für Kaffee.
Genau, also ich habe versprochen, TikTok, mich TikTok, zu beeilen.
TikTok.
2 Minuten.
Weihnachten und Leute sind unterwegs auf dem Kongress bei den Verwandten, sonst irgendwas. Oh ja, da will man natürlich auch Kaffee machen. Und man will ja nicht irgendwie den ekelhaften sonst was Kaffee bei der Verwandtschaft trinken, die ja wahrscheinlich keinen Geschmack hat. Deswegen.
Wir beleidigen einfach mal wieder alle. Ist ja
einfach mal alle beleidigen, ja. Kategorisch. Das ist auch auf jeden Fall immer gut. Ich pick jetzt einfach hier mal meine mobile Kaffeeausrüstung. Ich habe einen kleinen Reisewasserkocher, der fast 500 Milliliter macht.
wasserheiß. Ich habe einen Filterhalter, der ist aus Silikon und zusammenfaltbar und braucht deswegen im Koffer oder im Rucksack nicht viel Platz. Alternativ kann man natürlich auch eine Aeropress mitnehmen, die geht auch nicht schnell kaputt. Oder so ein V60-Filter, wenn man es edel haben will.
Ah, V60 ist unhandlich, Aeropress ist ja super.
V60 geht mittlerweile auch in Metall, gibt es auch in Kupfer, was sehr hübsch ist, aber recht teuer.
Und das ist doch doof.
Du zwei Minuten sind, glaube ich, schon vorbei, oder?
Nee, einer. Ein Filter, der die Hitze ableitet. Das ist doch eine schlechte Idee.
Aber es ist hübsch. Egal,
es glänzt. Es glänzt.
Shiny and made by Apple.
Genau, es glänzt und ist hübsch. Genau, dann habe ich noch eine kleine Handmühle. Alternativ noch eine kleine Handmühle aus Metall, wenn man es ein bisschen robuster haben will. Und die Drogenwaage, die habe ich irgendwann schon mal gepickt. Die ist auch unterwegs ganz gut, weil die geht einfach... verbraucht nicht viel Platz, ist leicht, klein und batteriebetrieben.
Und man tut sich nicht versehentlich zu viel grünen Tee in seinen grünen Tee.
Genau das.
Voll das praktisch.
Also mobiles Kaffeekit, wenn es die Leute interessiert. Ich habe jetzt hier alles mal verlinkt.
Du hast immer einen Reisewasserkocher dabei? Ist das nicht total unhandlich?
Ist es ein Reisewasserkocher in der Tasche oder freust du dich nur, mich zu sehen?
Naja, sag ich mal so, wenn ich jetzt meine Eltern besuchen gehe, die haben einen normalen Wasserkocher oder wenn ich irgendwo
weiß... Das geht gar nicht, der ist verkalkt. Genau, der ist nicht gut für den Kaffee. Das eklige Kalkwasser.
Und der funktioniert mit 230 und 120 Volt.
Nee, du brauchst dann einfach dein mobiles Entkalkungsset dafür. Das
ja, das ist tatsächlich eine lustige Geschichte.
Zwei Minuten sind vorbei.
Ja, da. Okay, jemand anders hat den Fetisch Tee.
Tee.
Kurz noch lustige Geschichte. Ich war bis jetzt schon in drei.
Warum traut sich keiner Nein zu sagen?
Nein, so.
Ja, ich bin dafür. Und in jeder, sagen wir es mal so, in jeder Airbnb-Wohnung, in der ich bis jetzt war, habe ich den Wasserkocher entkalkt zurückgelassen.
Ich kann mir das so gut vorstellen.
Das ist einfach so. Das ist so rude von dir, Mann. Die Leute haben so hart daran gearbeitet, dass da eine schöne Kalkschicht. Und die haben sich Mühe gegeben und du machst sie einfach raus.
Ja, das ist Patina. Ja, genau.
Das ist Charakter.
Marcel war auch schon dabei, als ich in der Wohnung, in der wir waren, als wir in London waren, die Messer nachgeschärft habe.
Oh Gott! Die waren extra stumpf, weil das waren für Leute aus der Anstalt.
Also ladet euch den Flydi ein, der macht euch eure Wohnung wieder.
Wenn ihr die Wohnung mal
scharf und entkalkt die.
Kernsaniert haben wollt.
Genau, bietet eine Airbnb-Wohnung, schreibt extra für Flydi.
For Flydi.
Please come Flydi to us.
Messer sind unscharf und der Wasserkocher muss auch mal wieder entkalkt werden.
Einfach nur
der
so
Backofen muss geputzt werden und
immer wenn du dann so eine Anfrage für die Wohnung kriegst, als erstes nur so Fragen zurück, are you Flydi?
No. Go away. Denied. Come back when you are Flydi.
Ja. So, Tee. Ich hab vor einiger Zeit mit Tee angefangen und da fällt mir an, ich muss das noch was anderes kurz nebenher raussuchen. Und zwar Kuss-Me-Tee hat das mir mein
Kuss-Me-Tee?
Ja.
Hast du da auch einen mobilen Wasserkocher dabei? Oder geht
Nein,
das
ohne? Ich bin da ganz simpel drauf.
Kaltes Wasser.
kaltes, klares Wasser. Mit Grad.
Grad genug Grad, dass es Grad ist.
So, dass er mir schmeckt.
Coolen Dosen, ja.
Die
ja,
haben sehr geile sehr Dosen also und ich, die sind nicht billig.
Auf meinem Schreibtisch stehen da auch, glaube ich, 5 oder 6 von diesen Dosen.
Nicht mehr. Die habe ich heute mitgenommen. Aber echt, gibt's die da? Ich habe die mir im Internet bestellt. Ich habe vorher wieder eine riesen Ladung bestellt. Und ja, also die haben da so ganz viele tolle Tees. Und dann habe ich die gekauft und dachte mir so, ich brauche ja irgendwie jetzt so ein Tee-Ei, Tee-Sieb, was weiß ich, für eine Tasse. Und dann kam mir etwas unter, nämlich eine kleine Figur.
Total großartig.
Der heißt sinnvollerweise Mr. T. Und
so schön.
Der hat halt so eine Silikonhose an.
Mit Löchern.
Und da sind Löcher drin und du tust den Tee in die Hose und dann hängst du ihn in die Tasse rein und der chillt dann so in deiner Tasse ab. Und das Geilste dabei ist außerdem noch, wenn du
dann tust du den Tee in die Hose und der hängt dann da in der Hose ab.
Ja, tatsächlich, wenn du den das erste Mal reinhängst und das Wasser am Anfang noch ja klar ist, ja, und dann fängt es an, dann sieht es echt so aus, als
pinkelt der dir da in die Tasse rein. Ist ziemlich cool. Es gibt dann auch eine andere Tee-ähnliche Figur, die heißt Manatee.
Manatee?
Das Teemännchen Manatee.
Moment. Okay, wenn ihr das für nächstes Jahr braucht, dann könnt ihr 5 Stück für $8 kaufen bei AliExpress.
Viel besser fand ich Kunden, ja, die das gekauft haben, kauften auch, ja, den Happy Man Bottlestopper.
Der ist nicht schlecht, ne? Der ist so schön.
Tja, und es gibt passt in alle Flaschen, alle ziemlich Flaschen rein.
Oh, ich sehe gerade noch ein sehr geiles, und zwar ein T-Sieb-U-Boot, und das sieht halt so aus wie das Yellow Submarine von den Beatles. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Kunden kaufen.
Gute Sache. Also der Mr. T, aufgrund, also weil der Matt den halt auch empfohlen hat, ich habe den meiner Freundin zum Nikolaus geschenkt und die ist auch sehr begeistert davon. Ist auch cool.
Ja. Spülmaschinenfest und alles.
Aber das ist doch nicht richtig T-Nerd-compliant. Da hat er doch viel zu wenig Platz zum Ziehen.
Nee, das ist Geek. Egal.
Also wir trinken ja eh im Normalfall keinen so einen richtigen Tee, sondern so Kräutertee oder irgendwas ohne Koffein, ja, was man mal abends trinken kann, und da ist es völlig in Ordnung. Ich hab auch noch so ein Tee-Ei so von irgendeiner Firma, die heißt Ad Hoc. Erfüllt den gleichen Zweck, ist deutlich weniger lustig.
Lame.
Ja.
Machen wir weiter.
Gut. Ja.
Also ich finde den Typ schon gut.
Lesefu?
Lesefu.
Laser.
Das hätten wir nicht heute schon genug gelesen. Na gut.
Noch mehr Lesefu hatten wir da nicht.
Threads und Ruby. Okay. Next.
Ja, Threads in Ruby, wer sich für Threads in Ruby interessiert, liest
den Artikel. Danke.
Wer schon immer mehr über Threads in Ruby wissen wollte.
Okay. Hubmotor. Ja. Brushless Hubmotor.
Oh, das ist das ist mein Lesefu, und das ist eine ziemlich coole Sache, nämlich das ist ein Typ, der hat quasi als Firma, die bauen so ganz kleine in dem Radmotoren, ja? Also du hast einen Motor, der direkt in so einem kleinen Rad drin ist.
Ja.
Und im Gegensatz zu den anderen Leuten, die dann sagen so, oh Gott, ich finde es scheiße, wenn die Chinesen mein Zeug piratisieren und dann verkaufen, sagt er so, ich warte eigentlich nur darauf, dass die Chinesen endlich meinen Shit piratisieren, damit ich das von denen kaufen kann. Und das ist eine ziemlich coole Sache, weil er beschreibt dann einfach mal, wie er quasi, er hat einen, jetzt nach irgendwie 2 oder 3 Jahren, wo er das erste Mal gemacht hat, hat er dann so einen Motor aus China mal bestellt und hat gesagt, dass die Teile, die er da gekauft hat, dass die eigentlich voll gut verarbeitet sind und gut genug, dass er die jetzt einfach kaufen kann, anstatt dass er die selber bauen muss.
Du meinst, er hat so das Ding geplant und schickt denen dann so die Details und sagt so, hier, könnt ihr das für mich fertigen, und dann und dann machen sie das und er kauft es nachher für einen Fünfer.
Genau. Also
bei Amazon, bei AliExpress.
Also bei AliExpress hat er die eingekauft. Und das ist ein cooler Artikel, weil er wirklich, also er ist wirklich einer, der sonst diese Motoren gebaut hat, ja. Mhm. Und er sagt, ich will die eigentlich gar nicht selber bauen, sondern ich will die einfach nur einkaufen und billig. Und ist cool zusammengeschrieben, kann man auf jeden Fall gut lesen. Gut.
Bounce on Escalator.
Kann man sich angucken. Das, also ist eigentlich von
Felix. Nicht das, was ihr jetzt denkt, das ist was Schönes.
Was?
Boards? Das ist total schön, das ist total meditativ.
Meditatives Boards on Escalator.
Good.
Ja.
JS in Flames.
Node.js in Flames ist von Netflix. Die erzählen da mal so ein bisschen, was sie für Probleme mit Deployment von Node.js hatten und wie sie das Ganze mit Flame Graphs irgendwie debuggt und gelöst haben. Fand ich ganz aufschlussreich.
Flames.
Hey. Flame.
Ja. So, genau. Ich habe ein Lesefu, wie man den zweiten Mikrocontroller auf deinem Arduino verwenden kann. Auf dem Arduino Uno ist es jetzt hier. Die Sache ist ja, du hast so ein 32 Atmega 32.8 auf deinem Arduino drauf, und dann hast du aber noch einen anderen Mikrocontroller, der nämlich diesen ganzen USB-Shit macht. Und nur wenn du den Arduino Standard-Bootloader hast, dann kannst du damit nichts anfangen. Aber in Wirklichkeit ist es ja ein anderer, kleiner, echter Computer, den man noch benutzen kann. Und hier von Hackaday gab es dann quasi einen Artikel, wo die beschreiben, wie man diesen zweiten Mikrocontroller auch beschreibt und wie man damit dann so USB-Sachen machen kann, wie zum Beispiel mit so einem Teensy kann man den dann quasi genauso verwenden. Und das ist, fand ich, eine coole Sache.
Was?
Teensy?
Teensy Mikrocontroller-Dingsy.
Ah, okay. Das ist das, wo man dann USB macht und dann wird zur Tastatur sowas.
Okay.
Und das kann man dann quasi mit dem Ding auch, obwohl das quasi früher noch nicht konnte, aber eigentlich schon immer kannte. Fand ich gut.
Gute Sache. Heulen, warum? Du darfst anfangen.
Ich habe schon das erste gemacht, das war das LCD for Linux mit TFT Shield.
Okay. Dann X-Frame Options, du kannst irgendwie die Möglichkeit sagen, dass in Frames deine Seite nicht angezeigt werden soll, also in einem iFrame.
Ja, ja, ja.
Und der Internet Explorer hält sich da auch total nett dran. Dann habe ich gedacht, na gut, okay, scheint irgendwie eingestellt zu sein. Ich will jetzt aber diese eine Seite in dem iFrame anzeigen und ich habe das ja alles unter Kontrolle. Also stelle ich mal im Nginx ein, dass nicht Same Origin festgelegt ist, sondern erlaube das von der Webseite. Hat mich gewundert, warum es nicht geht, bis ich rausgefunden habe. Django macht nochmal das Gleiche. Hat irgendwo eine Option, dass es auch diesen Header setzt und ewig rumgesucht, bis ich halt Django als Schuldigen festgestellt habe und dann
die Sau.
Das dort auch noch deaktivieren mussten. Das ist irgendwie eine komische X-Click-Jacking-Middleware-Foo, die halt genau das auch nochmal setzt.
Dürfen die das überhaupt?
Ich fand's halt scheiße, dass die das einfach so ungefragt machen. Und dann auch so einen blöden Standard setzen. Gna! Ja, fand ich gemein. Also Django war schuld in dem Fall.
Böse. Gut. Gar nicht lieb.
Also X-Frame-Options ist eine Möglichkeit. Aber so irgendwie gefühlt hält sich auch nur der Internet Explorer dran.
Das ist ja total praktisch.
Alle anderen hat das nicht interessiert, dass ich diese
das
Seite
das ist natürlich das Number One Hacking Tool.
Ja, es hat dann halt irgendjemand gesagt, du, die Webseite geht da in dem Browser nicht. Hä? Firefox tut, Chrome tut, was willst du eigentlich, ja? Bis dann mal irgendwie in einer virtuellen Maschine selber ausprobiert. Ja, sagt der Diensteanbieter, hat nicht erlaubt, dass sie das tun hier. Ich dachte, hä, was habe ich nicht erlaubt?
Diensteanbieter.
Keine Schuld bewusst, ja. Und dann musst du erstmal nachrecherchieren, was das überhaupt ist. Und dann war Django schuld. Schön. Gut. Dann, Speedport.
Ja. Also über Plex habe ich ja schon geheult. Das war ja schon. Ich hatte irgendwie in der letzten Zeit, jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch war, das Problem, ich konnte von dort keine Mails verschicken.
Zu Recht!
Und so beim ersten Mal habe ich mich dann fürchterlich aufgeregt und habe gedacht, oh, der SMTP von meinem Mail-Provider ist irgendwie offline und irgendwie alles andere ging, aber ich konnte halt weder auf irgendeinem Laptop noch auf irgendeinem iDevice noch irgendwie sonst wie Mails verschicken. Dann war ich irgendwie vor kurzem mal wieder dort und dann konnte ich schon wieder keine Mails verschicken. Da habe ich gedacht, oh, das ist jetzt aber komisch. Also so, das kann jetzt nicht schon wieder der Provider sein. Hab dann mal geguckt und irgendwie so mich mit so mal Tethering über mein iPhone gemacht und dann irgendwie tada, konnte ich Mails verschicken. Dann habe ich mir mal den Router vorgenommen und tatsächlich, sie haben irgendwie so einen komischen Speedport-IP-Gedöns von der Telekom und er hat ein in Anführungszeichen Feature, das nennt sich Email Abuse Detection. Was er macht, ist, er hat eine Whitelist von bekannten SMTP-Servern. An diese SMTP-Server erlaubt er, auf den bekannten SMTP-Ports E-Mails zu verschicken und alle anderen blockiert er einfach.
Zu Recht!
Ja, der hätte also doch durch SSH-Tunnel, ja.
Also durch SSH-Tunnel wäre wahrscheinlich gegangen. Ich habe das Feature einfach abgeschalten, weil ich es nicht finde. Und ja, das Ding ist halt einfach, der hat den SMTP von Fastmail, was mein Mail-Provider halt ist, nicht gekannt und hat mich dann blockiert und
so ein Hacker SMTP.
Und ich, also weißt du, ich habe da jetzt schon so ein bisschen Zeit für verschwendet mit irgendwie meinem Computerwissen, was ich so hab. Und ich frage mich dann, wie geht es jetzt Leuten, die sich so ein Teil kaufen?
Die haben nicht so einen komischen Mail-Provider, ganz einfach, die haben web.de.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber wenn sie den hätten.
Haben sie aber nicht. So einfach. Ja. Das heißt, das Problem stellt sich quasi nicht.
Ist auf jeden Fall irgendwie ein sehr fragwürdiges Feature, was ich dementsprechend abgeschalten habe, weil es irgendwie nicht wirklich viel bringt und im Zweifelsfall nur sehr viel kaputt machen kann und irgendwie, ich finde es fahrlässig. Naja, sag, egal.
Ja, die dürfen das einfach, die machen das.
Ja.
Dann Google und Asus sind Hurensöhne und haben immer noch kein Android 5 für mein Nexus 7 LTE.
Dürfen die das überhaupt?
Bereitgestellt. Ja, siehst du doch. Machen sie einfach. Hurensöhne.
Darfst du das so sagen?
Ja, ich darf das so sagen.
Sind wir schon ab? Bin, ja, wir sind hier, wir sind gute Hinter.
Ich bin hier in Russland, da kann ich sagen, ja, aber
was du willst. Vor allem Hurensohn.
Genau.
Au!
Solange es nicht von gleichgeschlechtlichen Huren ist.
Was? Schon wieder diese Islamisierung hier.
Hurra. Wenn schon, der schon.
Syrer, Hyrer. Suche.
Ist nicht okay. Ich glaube, wir sind zu spät.
Ja.
Boah.
Ja.
Boah.
Genau.
Sollte ich Gefühle verletzt haben. Hm. Dann werde ich gleich noch weitermachen.
Dann werde ich gleich noch mal ausrasten.
Nee, komm, ich bin noch nicht dran.
Doch.
Du bist dran.
Was, Android? Ah, doch. Ha! Digital Ocean. Ja. Ihr Lieben.
Ja.
Digitaler
Ozean.
Ja, nee, also Wirklichkeit. Digital Ocean, Mastercard und Commerzbank. Das sind auch
dürfen
Uhren.
Die das? Uhren.
Ja, Uhrensöhne. Nee, in der Tat, ich wollte denen einfach nur Geld geben und sie wollen einfach nicht.
Sie wollen dein Geld
also,
nicht?
Ja, also wir haben halt irgendwie, es gibt diese sinnvolle Regelung, dass Kreditkarten, auch wenn sie auf Firmen eigentlich zugestellt sind, sie natürlich auf eine Person ausgeschrieben sind.
Ja.
Und jetzt ist es halt dann bei uns so, dass der Inhaber der Karte offiziell dann zum Beispiel jetzt in meinem Falle Vorname, Nachname plus Name der Firma ist.
Ja.
Und die Trottel von Digital Ocean, die kriegen es einfach nur hin, dass sie sagen, so wenn du, also die können einfach nicht damit umgehen, dass bei ihnen anscheinend auch Firmen was mieten. Deshalb kannst du beim Kreditkartenfeld nur Vorname, Nachname eingeben. Dann habe ich halt auch so, ja, okay, Vorname, Nachname, Kreditkartennummer, lalala, alles reingetackert, geht nicht. Und es, sie sagen dir ja noch nicht, was falsch ist oder so, dass du es korrigieren könntest, sondern sagen nur, geht nicht. Probier's nochmal. Haha, retry. Damn. Nach dem dritten Mal sagen sie dann, oh, anscheinend gibt es da ein Problem, du kannst es jetzt nicht mehr, jetzt musst du mit dem Support Kontakt aufnehmen. Dann habe ich Support-Kontakt aufgenommen. Dann hat der Support nur gesagt, ja, mach irgendwie einfach dann noch den Firmennamen da irgendwie noch mit rein. So Vorname, Nachname, Firmenname, alles irgendwie so Mischimaschi. Hat natürlich alles auch nicht funktioniert. Ich bin am Ende so weit gegangen, dass ich halt einfach meine private Kreditkarte genommen habe. Die funktioniert da,
oh
weil
Mann,
das ist halt einfach.
So weit ist es gekommen.
Und das hat mich an eine Sache erinnert.
An damals.
An damals, als ich mal Urlaub gebucht hatte. Wir hatten es am Anfang so mit wenn man dann aus irgendwelchen Gründen auf einmal Sicherheitssachen irgendwie abschaltet. Ich erinnerte mich daran, wie ich irgendwie dieses Jahr meinen Urlaub gebucht hatte und ich wollte ihn mit Kreditkarte bezahlen. Und dann ging das nicht. Und dann kam irgendwie so eine ganz komische Fehlermeldung. Also ich meine, so Online-Shops bei so Buchungsseiten sind halt auch häufig bäh. Und da kam irgendwie in Großbuchstaben so irgendwas mit Fraud, Call Merchant, bla. Und ich habe halt irgendwie.
Warning!
Du hast ja dann immer noch so. Du hast ja dann immer noch so die Problematik. Du hast jetzt eine Visa-Karte, aber sie ist ja von der Bank ausgestellt. Also, wo rufst du an?
Ja.
Und, naja, und in letzter Konsequenz rufst du dann bei irgendeiner Hotline an. Ich habe eine Stunde lang in der Warteschleife gehangen, bis dann irgendwie so gefühlt irgendjemand, der gerade aus dem Sarg entstiegen ist, dann sagte so: Ja,
stimmt.
Ich bin jetzt hier und ich kümmere mich jetzt drum.
Ich kümmere mich um sie.
Und der meinte dann nur so, ja, anscheinend ist halt irgendwas bei dem Shop nicht richtig eingerichtet, deshalb schlagen da ihre Fraud-Detection-Systeme an. Und ich solle ihm jetzt mal sagen, ob ich mir wirklich sicher bin, dass ich das machen will. Und dann habe ich gesagt, ja klar, deshalb rufe ich ja an. Und dann hat er damals gesagt irgendwie so, ja okay, dann schalte ich jetzt mal diese Fraud-Detection-Systeme für 5 Minuten aus. Glauben Sie, Sie kriegen das in 5 Minuten hin, dass Sie die Zahlung da anweisen?
Einfach mal
global. Ohne Witz. Ich habe diesen Mann dann gefragt, für meine Kreditkarte nur? Und er meinte, nee. What the fuck? Oh, ja.
Genau, ich fahre mal alle Systeme runter.
Und weil ich das nicht wieder. Keine Ahnung, ob das dann nachher wirklich so global und so ist, ja. Aber weil ich sowas nicht wieder haben wollte, habe ich jetzt dann bei Digital Ocean einfach meine private Kreditkarte genommen.
Nicht, dass die wieder das Fraud Detection global ausmachen müssen und dann gehackt werden wegen dir. Aber
du kannst ja nächstes Mal schon anrufen und sagen, können Sie mal kurz
Fraud Detection deaktivieren?
Ich muss mal kurz eine Zahlung machen.
Unglaublich. Also wenn da irgendjemand noch weitere Insights hat über meinen Kontakt mit irgendeinem Callcenter-Menschen hinweg, bitte lasst es mich wissen. Ich fände es zu spannend. Aber gleichzeitig ist es halt auch so
traurig.
Ich will nicht wissen. Eigentlich will ich es nicht wissen. Das andere, ganz kurz: Amazon Sparabo, ziemlicher Scheiß. Ich habe irgendwie ein paar Sparabos, habe dann mal wieder Adressen ändern müssen. Also unter anderem, weil ich gerade niemand mehr die Pakete bei mir daheim annimmt und ich dann immer zur Vorweihnachtszeit schön 3 Stunden bei der Post stehen darf.
Weil, Packstation. Genau, ja, und dann habe ich sie auf die Packstation-Adresse ändern lassen und dann hat es mir halt bei einem von den Sparabos immer gesagt, geht nicht. Aber nie, warum nicht?
Es geht nur nicht. Einfach.
Geht nicht.
Weil so. Packstation.
Und dann habe ich es halt bei allen anderen geändert, dann war es da geändert, dann bin ich wieder zu dem ersten zurückgegangen, habe es da schnell auch geändert und dann ging's. Und es ist auch heute und alles noch so eingetragen, aber trotzdem kam dann demnächst, als ich irgendwie mitten in einem wichtigen Telefonat war, klingelt dann die Post und meinte so, Paket. Weil ich mal ausnahmsweise daheim war. Und das war halt genau das, wo die Adresse angeblich nicht zu ändern ging. Und ich habe bei Amazon jetzt auch reingeschaut. Und es ist aber immer noch, also es ist die Packstation angegeben, aber sie haben es mir nach Hause geliefert. Saftladen.
So saftig.
So ist jetzt schon vier saftig. Nach Peter Capaldi.
Oh, Mann, oh,
picken wir noch schnell was.
Ja, dann aber zackig, ja. Mikfu.
Okay, also ich habe den Free Software Foundation Holiday Giving Guide, ja.
Sehr schön.
Das ist Spaß für die gesamte Familie fürs Weihnachtsfest. Ah. Weil da sind, das ist der falsche Link. Der Link ist falsch, aber ich mach den Link nach, warte.
Ja.
Das ist so absurd einfach, was die Free Software Foundation denkt, dass das eine gute Idee wäre, das Leuten zu schenken. Zum Beispiel
kann ich einen Richard Stallman verschenken?
Nee, also,
schade.
Also für Dropbox haben sie als Alternative Tahoe Loves angeboten. Und ich denke mir so, wer sollte es benutzen? Willst du das deiner Oma geben? So, ich habe den Tower Love Brick gebaut. Den Introducer musst du aber leider selber stellen auf deinem Server, Oma. Und sie so, was ist ein...
Ja,
ist gut. Was ist ein Server? Das ist so absurd.
Nee, ist so gut. Deine absurd. Oma wird wahrscheinlich auch nicht mit Dropbox umgehen können.
Vielleicht. Ich habe den Link wiedergefunden, ich mach den so rein.
Sehr schön, ja.
Also das ist so absurd. Und du sollst lieber ein uralt ThinkPad kaufen, weil das hat ein Free BIOS oder so ein Quatsch.
Nee, okay. Think Penguin, GNU.
Ja, ja,
/Linux, nicht Linux, nicht GNU, sondern
Dann packe ich noch schnell den TLS in der Pause dazwischen.
So lustig.
Wenn deine alte
TLS Interposer.
Wenn deine scheiß alte Software irgendwie scheiß alt ist und nur scheiß SSL spricht, also so SSL V3 noch und
zum Beispiel,
du eigentlich den Schnee nicht willst, aber du ihn auch nicht abschalten kannst du was davor hängen.
Zum Beispiel
was
in Nginx alles, kann das davor hängen.
Was dir alles schön macht, du kannst auch den TLS Interposer nehmen und das funktioniert wohl.
Also ich habe letztens ein Nginx genommen, um dieses Termination zu machen. Und der macht dann auch wieder SSL auf deiner Seite.
Ja.
Auch wenn es kacke
ist. Auch eine Möglichkeit. Oder TLS Interposer oder Nginx. Egal. Hängt irgendwas davor vor eure scheiß alte Software, wenn die irgendwie nicht updaten lässt.
Oder einfach nicht benutzen.
Ja. Oder nicht benutzen. Von mir aus auch. Oder sie sicher machen. Mit
schön.
Software dazwischen. Gut.
Weiter geht's.
Einsteiger TF CT.
Ach so, Einsteiger CTF. Ich habe ja ein paar Mal schon über CTFs geredet und Capture the Flag, Online-Hacking-Dinge. Und es gibt gerade für den Advent gibt es vom Hacking Lab, das sind so Leute aus der Schweiz, glaube ich, oder Österreich. Veranstalten gerade ein CTF, was so Einsteiger-Challenges hat. Also sie sind alle relativ gut zu lösen und für jeden Tag was dabei, werden von Tag zu Tag ein bisschen schwieriger. Aber aktuell ist es noch gut genug und es sind noch fünf Challenges zu lösen quasi. Sehr schön und cool eigentlich. Ach, genau, die neue ist jetzt gerade raus, weil es ist nur 7 in Deutschland.
Es ist 7 nach Peter Capaldi, außerdem sind wir nicht in Deutschland.
In Deutschland wäre es jetzt.
Ich habe gesagt, in Deutschland wäre es jetzt 007, genau.
Ja.
Und jetzt gibt es gerade eine neue Challenge.
Die ist doch gar nicht 12.
QEMO. QEMO Adventskalender.
Genau, der QEMO Adventskalender. Auch eine schöne Sache. QEMO ist ja quasi dieses Emulation-Dings und hier gibt es dann jeden Tag neues Image, was man sich was man ausprobieren kann mit QEMO. Das ist quasi wie so eine Binary, nur dass du sie anstatt direkt startest, mit QEMO startest und dann passiert auf einmal lustige Sachen. Zum Beispiel ASCII-Art Demos, eine Ceph-Installation, die du einfach direkt benutzen kannst. Du hast Space Invaders, du hast irgendwelche anderen absurden Sachen, du hast irgendwie 512-Byte-Demos, also super kleinen Shit und das kannst du dann alles ausprobieren. ohne dass du ein neues Betriebssystem installieren musst auf irgendeinem Computer, sondern du kannst einfach nur booten. Modern DOS zum Beispiel auch, wo du dann Commander Keen hast, als Shareware. Schön. Genau. Was haben wir noch? Gut. Minibar in Python ist super cool. Das ist quasi so eine Anzeigebar, wenn du Sachen hast, die länger brauchen und wenn das eine Loop ist, dann kannst du das da einfach da reinwerfen und dann hast du auf einmal eine Anzeige. So cool, dass jede, also es quasi gibt den Generator das Element weiter und du kannst dann direkt weiter so benutzen, wie dein Loop davor schon war. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist cool. Und kann man überall reinschneiden und ist einfach fertig. Ich habe da letztens auch ein quasi zum Advent einen Pull-Request geschickt und alles cool und besser geworden. Software besser gemacht quasi.
License Finder.
So, jetzt seid ihr alles dann gut. Wieder.
Den License Finder, genau. Aus Gründen musste ich letztens so mal Dinge inspizieren, was unsere Abhängigkeiten denn für Lizenzen haben.
Jetzt sind sie weg.
Jetzt ist vorbei.
009. Nach 0 Uhr, sie haben eine DSL-Dingstrennung
Zwangstrennung.
Leider müssen wir die restliche Sendung jetzt.
Wir schneiden den Flight einfach rein, wie er noch eine halbe Stunde über Kaffee redet. Okay, machen wir einfach weiter. Ja. Wir reden über seine Sachen. Er musste Lizenzen finden und er hat sie dann gefunden mit dem Lizenzenfinder.
Genau. Sehr
gut. So, Ruby. Der Shell-Checker, wenn du deine Shellcode quasi auf Probleme checken willst, was ist eine coole Sache, weil viele Leute schreiben mir Cancer Shellcode und dann kann man da reinwerfen, dann sagt dir der Shellcode-Checker, der Shell-Checker, was alles scheiße ist an deinem Shellcode. Okay. Super coole Sache.
So, dann der Flydi musste aus Gründen, die ich gerade nicht genau erklären darf, Internationalization machen in Ruby-Projekten und dafür hat er die IN18N-Tags gefunden, die einem da sehr bei helfen.
So,
jetzt geht's mit Vögeln.
Aviary Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney mit Vögeln. Ist quasi ein Spiel im Kickstarter, könnte man noch irgendwo nach oben tun. Hm. Macht bestimmt total viel Sinn. Nächstes. Abmod.
Ja, damit
los,
sind wir
Mod.
Gott sei Dank endlich durch mit dieser Tortur hier.
Das Jahr geschafft.
Das Jahr hat uns geschafft, glaube ich. Mm. Oder?
Anyhow.
Matt, wie sieht's aus?
Anyways.
Ja.
Ja.
Jahresausklangsmelancholie einleiten. 3, 2, 1.
Genau. Sollen wir jetzt noch so in ruhige Stimmung reingehen und
cool.
Sagen, wir wünschen euch einen frohen, guten Rutsch ins Jahr 1983.
Besinnliche Festtage, vor allem sinnlich.
Sinnliche
Festtage. Festtage wünschen wir euch.
Wir sind wieder da.
Das ist gut. Dann könnt ihr auch noch Wünsche aussprechen.
Genau. Was wünscht ihr unseren Hörern?
Euch alles Gute und kommt gut ins neue Jahr und danke für die Spenden und habt Spaß.
Genau. Wir werden jetzt erstmal Winterpause machen, mindestens bis 15.01.
Ob es
dann direkt am 15. weitergeht, müssen wir noch sehen. Folgt auf jeden Fall uns auf Twitter, dann werdet ihr das mitkriegen. Wir werden sehr wahrscheinlich, also zumindest der Felix ist auf dem 31C3.
Genau, ich bin auf dem Kongress.
In Hamburg.
Er ist auch auf dem Kongress.
Sehr schön, der Marcel auch. Es wird da vielleicht ein Hörertreffen geben. Folgt einfach dem Leadname und natürlich Felix auch, Makefu auch, genau.
Genau, der Leadname, der wird das organisieren. Ansonsten wäre das jetzt nicht.
Genau, der Leadname muss das organisieren. Der hat auch Sticker.
Der hat auch Sticker.
Der hat Binärgewitter-Sticker gedruckt. Und die gibt es dann auf dem Kongress zu kaufen. Vielleicht bringst du ja auch dann welche mit. Ich hätte auch gern mindestens einen.
Also ich bringe auf jeden Fall welche mit. Und wenn ich die dem Lied nehme aus den toten Händen reißen muss.
Toten Händen? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Lied nehmen, du tust mir jetzt schon leid. Aber wenn ihr da seid, dann trefft euch doch mal und quatscht ein bisschen miteinander, tauscht euch aus. Würde uns freuen, wenn wir da auch wieder dann, was weiß ich, ein kleines Foto oder sowas von haben.
Pa.
Dann nochmal vielen, vielen Dank an alle, die uns dieses Jahr unterstützt haben, alle, die per Flatter unterstützt haben, alle, die Geld überwiesen haben, alle, uns Kekse gebacken haben.
Geile Kekse einfach.
Uns Schokolade geschickt oder vorbeigebracht haben.
Alle, die uns Feedback und Blasts geliefert haben.
Genau.
Die Pull-Requests geschickt haben.
Genau.
Guten Sachen einfach.
Ihr habt Tabler der Woche auch nicht zu vergessen. Ist auch wichtig.
egal wie ihr mitgemacht habt, wie ihr beigetragen habt, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid toll und natürlich machen wir das nicht nur zu unserem Spaß, sondern auch hoffentlich zu eurem Spaß. Und dann hoffe ich, wir hören uns im Jahr 2015. Nächstes Jahr, das klingt noch so weit weg, aber so weit weg ist es gar nicht mehr.
Ja. Schnell, ja.
Wieder
mit Hoverboards und so.
Oh yeah. Dann mit Hoverboards, Schuhen, die sich automatisch selber zubinden, Desktop, Linux, weil das ist nächstes Jahr garantiert das Jahr des Linux-Desktops und ButterFS und
Titzen,
war
dieses Smartphones und alles. Nächstes
Jahr. Titzen, Smartphones, genau.
Loves auf dem Desktop.
Ja.
Als
Dropbox-Ersatz auf jeden Fall.
Oder sucht euch was aus. Ihr könnt ja Vorschläge machen, was nächstes Jahr unbedingt das Jahr des XY sein soll. Wir wünschen euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Computer.
Dinge.
Frohe Weihnachten.
Was
und
auch immer.
Ja. Nee, ich mache jetzt keine schlechten Witze mehr. Mir sind noch viele im Kopf, aber ich beleidige jetzt keine Minderheiten mehr.
Die müssen jetzt bis 15.01.
Genau.
Mindestens.
Jetzt nicht mehr.
Schön.
Nächstes Jahr wieder.
Genießt die Zeit, Minderheiten, solange Ingo sich nicht eure annimmt.
Genau.
Nutzt die Zeiten in Minderheiten, ja.
Genau. Also ich meine, ey, die Compliance-Lampe, die hat jetzt auch mal ein paar Wochen Urlaub.
Ja.
Muss man die auch mal gönnen.
Die kann auch mal ausglühen, ja.
Ja.
Wir sollten umstellen auf LED.
Schön.
Ja. Das hilft alles nichts.
Genau, es verbraucht zu viel Strom. Da müssen wir noch irgendwie Thorium-Atomkraftwerke einschalten. Das wäre ja auch kein.
Ist halt manchmal so. Nee, muss einfach ab
Nein,
und zu mal gemacht werden.
Jetzt macht doch nicht so einen Stress hier. Wir waren doch gerade in der schönen Stimmung, allen frohe Weihnachten zu wünschen.
Ach so, ups.
Ja. Strahlend, frohe Weihnachten.
Strahlende Weihnachten.
Ja. Bis nächstes Jahr.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.